I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you.
Hallo und herzlich willkommen zu den Retinauten. Heute die Folge Nummer 21 und mit mir im Studio sind der
Chef
Flighty
Stock M.
Ja, und der Ralf, der ist heute zu Besuch. Der spricht sonst hauptsächlich bei den Wiki-Geeks und heute möchte er mit uns mal ein bisschen über Star Trek und über Bioshock reden und deswegen haben wir ihn einfach eingeklinkt.
Schönen guten Abend. Ich habe auf Twitter gelesen, dass das so zwei eurer Themen sind und dachte ich, um Schlimmeres zu verhindern, klinke ich mich da mal mit rein, weil mich das sehr umtreibt, beides.
Um einfach die Weisheit zu verkünden, das kennt man ja.
Wird sehen.
Ja, aber bevor wir jetzt die ganzen heftigen Themen, ne, durchziehen, dann machen wir so ein bisschen, was in den letzten zwei Wochen so passiert ist. Fangen wir an mit einer Serie, für die sich, glaube ich, keiner interessiert, außer Pfleidi und mir, nämlich Doctor Who.
Ey, Doctor Who ist großartig.
Ja, es ist halt einfach so. Auch wenn es der Chef immer nicht glauben will, naja. Es ist ja so, dass gestern das Season-Finale gelaufen ist und das war ja ein großes Geheimnis, was passiert und so. Bis die BBC versehentlich an irgendwie über 200 amerikanische Fans die Blu-ray-Version der siebten Staffel geschickt hat. Also so zwei Wochen vor Veröffentlichung.
Und da war die mit drauf?
Ja, da war die mit drauf. Es war sehr lustig. Und dann mussten sie dann große Battle-Briefe an die Community schreiben, dass sie doch bitte nicht spoilern sollen, sonst gibt's keine lustigen Videos mit den Schauspielern.
Und das hat sicher gut funktioniert.
Es hat anscheinend ganz gut funktioniert. Also ich habe auf jeden Fall keinen Spoiler direkt an den Kopf geworfen bekommen. Aber natürlich wurde hart gespoilert. Es gab anscheinend zwischendurch mal Twitter-Bots, die alle gespoilert haben, die Doctor Who getwittert haben. Das fand ich schon extrem lustig.
Mit Menschen wahrscheinlich, sehr gut.
Ja, aber das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Das Finale ist übrigens ist großartig.
Gibt es jetzt einen neuen Doktor oder was können wir jetzt aus so einem Staffelfinale üblicherweise ziehen?
Tu nicht so. Es gibt da, ich will nicht spoilern, vielleicht.
Okay.
Es gibt den Doktor Hurt, aber das ist jetzt schon fast ein Spoiler.
Ich wollte ja nur Interesse heucheln, wir können auch einfach zum nächsten Thema weitergehen.
Doctor Who, das ist doch diese Serie, von der ihr immer so gerne redet.
Ja.
Nee, aber da wäre ich jetzt auch echt böse gewesen, wenn Marcel die Folge gespoilert hätte, weil ich habe sie ja auch noch nicht gesehen.
Tja. Ja, Play, alles nur für dich.
Sag mal, Überleitung, gibt es denn eigentlich auch gute Serien, über die wir reden könnten?
Ja.
Schauen wir mal.
Zum Beispiel Doctor Who.
Oder Torchwood. Ach nee, ist abgesetzt worden. Schade.
Ja, war halt nicht gut genug.
Meint ihr, das ist der Grund, warum die Leute einschalten?
Bestimmt.
Ja. Wenn du jetzt noch auf deine Klingel hörst, machen wir die komplette Merlin Man Show.
Ich liebe dich, Marcel.
Was?
Nix.
Was? Ja, es gibt auf jeden Fall demnächst eine neue Serie. Wir erinnern uns, es gab da mal so diesen Film von dem Herrn Whedon, mit diesen Avengers oder wie sie heißen. Und es gibt da ja dieses Marvel-Universum, da sind so Leute drin mit Superkräften. Aber es gibt auch Leute, die haben keine Superkräfte. Und um die geht's in der neuen Serie, die jetzt irgendwann demnächst auf ABC anläuft, nämlich Agents of S.H.I.E.L.D. Habt ihr da den Trailer angeschaut?
Jo.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber das liegt unter anderem daran, dass es in meinem Country nicht available sein soll. Aber man kennt ja S.H.I.E.L.D. noch von Samuel L. Jackson aus The Avengers, der ja dort den Chefagenten gespielt hat, wenn ich es noch richtig weiß.
Richtig.
Nehme mal an, den haben sie nicht gekriegt für die Serie.
Nein.
Ja. Gibt es denn schon ein Veröffentlichungsdatum, wann das kommen wird? Weil das ist ja jetzt, glaube ich, die erste Marvel-Serienauskopplung, also mit Realverfilmung, die mir jetzt gerade so einfällt aus den letzten 10, 15 Jahren.
Also in der Wikipedia steht September 2013.
Ah.
Also wird diesen Herbst anlaufen, schätze ich mal.
Aber sie sind schon, die Marketingmaschine ist schon angelaufen, auf jeden Fall.
Ja, das ist sicher auch ein ambitioniertes Projekt, weil ich meine, die Comic-Verfilmungen, insbesondere die von Marvel, Avengers, jetzt gerade eben Iron Man, sind ja doch, sagen wir mal, kommerziell wie auch von der Kritik extrem erfolgreich. Das heißt, wenn sie da ein bisschen was von der Ambition, die sie bei den Filmen haben, in die Serie rübergetragen haben und das Ganze vielleicht auch finanziell anständig unterfüttert haben und dem Ganzen noch ein paar schöne Drehbuchschreiber zur Seite gestellt haben, die vielleicht gerade nicht an der 73 in Produktion befindlichen Kinofilme arbeiten, dann könnte das wirklich was sehr, sehr Spannendes werden. Und S.H.I.E.L.D. hat da auch Potenzial, glaube ich.
Ja, der Trailer
ohne jetzt,
ist
ohne
so
jetzt ein unheimlich toller, unheimlich in die Tiefe gehender Comic-Konnoisseur zu sein.
Ja, der Trailer sieht ja schon mal ganz nett aus. So ein bisschen X-Files, so ein bisschen Heroes.
So ein bisschen, ja. Also sah nach interessanter Action aus. Sehr viel gab es nicht zu sehen, aber ich glaube, der Sinn von dem Trailer ist ja auch Interesse zu wecken und nicht sehr viel von der Serie zu zeigen.
Ja, und wir werden
also Interesse
dann
ist bei mir definitiv da.
Wir prüfen dann bei Gelegenheit.
Üblicherweise wird sich die Dichte jetzt ja noch erhöhen. Wir denken da an die Star Trek Trailer. Hat irgendjemand noch mitzählen können, wie viele sie da veröffentlicht haben in den Wochen und Monaten vor dem Release?
Es waren sehr viele. Ja,
vermutlich wird das bei Agents of S.H.I.E.L.D. genauso sein. Das heißt, wir werden auch in den kommenden 73 Retinauten-Folgen wahrscheinlich noch über Trailer von Agents of S.H.I.E.L.D. reden.
Dann gehen uns wenigstens die Themen nicht aus.
Wisst ihr, worüber wir aber wahrscheinlich nicht mehr reden werden in nächster Zeit? Die Zombieland-TV-Serie.
Hated out of existence.
Über die hatten wir eine Pilotenprüfung gemacht vor 2 Wochen. Könnt ihr noch nachhören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir fanden sie jetzt nicht komplett furchtbar, aber wir haben gewisses Verbesserungspotenzial auch erkannt. Und das ging den einen oder anderen Kritikschreibern, unter anderem auf Amazon, eben auch so. Und der Drehbuchautor und Co-Creator Red Rees hat jetzt auf Twitter bekannt gegeben, dass es keine Serie, also dass der produzierte Pilot nicht zu einer Serie unter dem Amazon-Label führen wird, weil und das ist ein sehr schönes Zitat, you guys successfully hated it out of existence. das bezog sich, denke ich, so auf die Riege der Superfans, die eben nicht klar kamen mit dem neuen Format. Wir hatten da ja auch so das eine oder andere Problem genannt, das die Serie halt einfach hatte, unter anderem, dass sie eben die Charaktere aus dem Film einfach nur 1:1 mit neuen Schauspielern besetzt haben und in die Serie gepackt und unter anderem das ist wohl auch vielen sauer aufgestoßen und ja, also keine Zombieland-Serie, so viel wissen wir jetzt und ja, ob es schade war, werden sich die Historiker vielleicht irgendwann drüber unterhalten, ich glaube aber nicht.
Die Historiker. Mhm.
Ja, meine Profession muss auch mal genannt werden irgendwo.
Ja, vielleicht, das sind vielleicht eher so die Zeitgeistforscher, weil vielleicht kann man daraus ja ganz viel ablesen. So.
So, ja.
Mit den Zombies und so. Wir haben ja schon so, mal drüber geredet.
Dass schlechte Piloten halt keine Serien werden sollten und so.
Ja.
Okay, aber das lässt jetzt natürlich das Rennen wieder offen. Welche Serie, wenn sie eine produzieren,
ich tippe auf Alpha House.
Nur eine sehen. Ich tippe auch auf Alpha House, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Es könnte aber natürlich auch einfach sein, dass sie beschließen, dass ihnen Alpha House doch zu teuer wird und sich stattdessen auf eine dieser zahlreichen Comedies, die zum Beispiel irgendwie in der Schule angesiedelt sind, zurückgreifen. Die kosten wahrscheinlich ziemlich genau $2.50 in der Produktion pro Folge. Also kann auch noch einfach eine Überraschung aus unerwarteter Richtung kommen. Aber wenn ich wetten müsste, wird es wahrscheinlich auch in Richtung Alpha House gehen.
Ja, John Goodman ist halt schon teuer. Aber
ich weiß nicht, aber wie teuer cool. ist. Ich meine, Kevin Smith hat ihn auch mal gekriegt und so. Ja.
Amazon hat ja auch Geld, so ist es ja nicht.
Ja, vielleicht hat er sein Roseanne-Verdienst mittlerweile aufgebraucht oder so. Ich weiß es nicht.
Ja. Es gibt auch noch so einen anderen Trailer, der mir dem jetzt, als ich irgendwas anderes auf der IMDb suchen wollte, über den Weg gelaufen ist, nämlich den Trailer für Ender's Game. Es erinnert sich vielleicht der ein oder andere an das Buch. Es ist so relativ populär. Science-Fiction, Nerd-Wunsch-Erfüllungsfantasie, so. Oder Rache-Fantasie-Erfüllung. Und das wird jetzt ein Film. Und das verstört mich etwas. Weil der Trailer sieht nicht so schlecht aus, wie ich gedacht hätte.
Er ist auch gut besetzt. Wir haben Ben Kingsley.
Ja, den Mandarin.
Wir haben Harrison Ford. War das schon ein Spoiler? Nein, war kein Spoiler. Harrison Ford haben wir. Und du hast das Buch gelesen, nehme ich an?
Ja.
Ich überlege gerade, ob ich es gelesen habe, aber es kommt mir nicht bekannt vor.
Also ich kenne den Titel, steht schon seit längerem auf meiner To-Read-Liste, aber ich kam bis jetzt nicht dazu.
Mir ist eingefallen, mit was ich es verwechselt habe, Old Man's War, und das sollte ja auch mal irgendwann ein Film werden. Weiß ich aber
da freue ich mich drauf, also Old Man's War, das ist bestimmt lustig.
Mhm. Ja. Also ich erinnere mich gerade noch an eine Futurama-Serie, die das mal referenziert hat, oder einen Futurama-Film sogar, der hieß dann Bender's Game. Aha.
Okay.
Bin mir aber nicht mehr wirklich sicher, um was es da ging. Das ist auch schon ein paar Jahre her.
Kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, worum es in Ender's Game gibt, damit wir uns irgendeine Vorstellung machen können,
Okay.
ein Auge drauf zu halten?
Also super Genie-Junge wird aus der Schule einkassiert in die Weltraumstation, wo die zukünftige Armee der Menschheit ausgebildet wird, weil die hat den letzten Krieg mit so einer Insektenrasse gerade noch so überlebt, aber der nächste kommt. Also sie sind halt relativ überzeugt, dass die nächste Welle unterwegs ist, aber weil man halt nicht mit Überlichtgeschwindigkeit reisen kann, dauert es halt wahrscheinlich noch so 200 Jahre, bis die Verstärkung von den Aliens eintrifft. Und die Zeit nutzen sie halt, um ihre Superarmee aufzubauen mit Kindern, weil Kinder sind ja irgendwie toll. Und Ender macht dann halt so, steigt dann relativ schnell auf, weil er halt ein super strategisches Genie ist. Aber auf dem Weg stellen sich immer wieder ihm Leute in den Weg, die ihn dann irgendwie hänseln, und er wendet dann immer völlig absurde Gewalt an, so nach dem Motto, ja, wenn ich sie einmal fertig mache und sie nicht gleich ins Krankenhaus bringe, dann kommen sie ja nur mit mehr Leuten wieder. Ja, und deswegen, so, das ist ungefähr das, was passiert. Und es ist so, wenn man 14 ist und es liest, ist es irgendwie total cool, weil es so super Nerd-Revenge, und wenn man dann das vielleicht dann irgendwann nochmal liest und dann so ein bisschen drüber nachdenkt, was da so die Moral ist, die dahinter steht, wird man vielleicht dann etwas stutzig. Aber es ist auf jeden Fall ganz gutes Sci-Fi, also.
Das Grundsetting hört sich etwas nach Harry Potter im Weltall an.
Ja, es ist, glaube ich, aber älter als Harry Potter, wenn mich nicht alles täuscht.
Asa Butterfield, der den, wie heißt der, Ender Wiggin spielt,
ja.
Hat auch ein bisschen was davon. Also ich weiß nicht, wie alt die Fotos sind, die auf der IMDb stehen von ihm. Das ist Jahrgang 97. Aber er hat schon was Harry Potter-artiges. Ah, hier gibt es ein Foto von ihm. Er sieht ein bisschen aus wie Wesley Crusher in 2 Jahre jünger.
Oh.
Ich habe gerade mal geschaut, die Short Story dazu ist von 1977, also schon richtig alt. Und Roman ist von 85. Also ja, in der Tat signifikant vor Harry Potter.
Ja, es ist auch so, es ist auch eine Buchserie, und das Sequel finde ich tatsächlich, also das mag ich sehr. Speaker of the Dead heißt es. Das ist sehr schön.
Das heißt, wer jetzt den Film nicht abwarten kann, du kannst die verschriftlichte Form davon empfehlen.
Ja, und es ist auch, die ist auch sehr erschwinglich, glaube ich, inzwischen. So die Paperbacks und so kriegt man hinterher. Ja,
dann kauft sie jetzt, bevor der Film rauskommt, dann wird es immer teuer.
Dann sind sie vor allem, wenn man sie nach dem Film kauft, dann muss man meistens die Variante kaufen, wo dann die Schauspieler auf dem Cover sind.
Ah, wie grauenvoll, das hasse ich auch. Und dann sind immer so Aufkleber drauf, so runde, orangene, die Vorlage zum Erfolgsfilm oder irgendwie sowas. Ganz schlimm, ganz schlimm. Kann man auch nicht kaufen, finde ich. Kann man nicht kaufen.
Ja, aber dann kommt auch immer der Reprint drauf, wo dann gleich irgendwie das Filmcover drauf gedruckt ist.
Ja, das ist das Schlimme, das Filmcover und die Schauspieler und dann ist es immer diese Schrifttype von dem Film.
Ach, ja, es
okay,
ist schon
okay, wir machen
schwer.
Mal eine OCD-Serie irgendwann, eine OCD-Sendung irgendwann. Gut.
Dann brauche ich aber meine Klingel, das ertrage ich nicht sonst.
Ja, nach unserer unsere News sind ja immer so latent schlecht gelaunt und jetzt kommt was, was ich mit großer Euphorie mitteilen möchte. Nämlich Carl Urban war Essen.
Oha, krasser Typ.
Ja, okay. Schon mal gut, fängt schon mal gut an. Aber er hat außerdem auch mitgeteilt, dass er Essen war mit dem Menschen, der Alex Garland heißt. Und mit dem könnte man kennen, weil er unter anderem meinen Lieblings-Actionfilm des Jahres 2012 gemacht hat. Und der hieß Dread. Und der war leider, wir haben das ja hier schon mal angesprochen und ich habe euch, wenn ich mich noch recht erinnere, angefleht, die Blu-Rays zu kaufen. Und anscheinend hat meine...
Du hast ganz allein dafür
also
gesorgt.
Also das sind jetzt deine Worte, aber quasi haben meine Anstrengungen offenbar gefruchtet. Nämlich hat Alex Garland Carl Urban mitgeteilt, dass eine Fortsetzung doch nicht vom Tisch sei. Weil der Film ja jetzt doch wohl ganz offensichtlich sein Publikum gefunden habe, auch wenn er an Boxoffice jetzt nicht der Erfolg war, der hätte sein müssen. Und die Newsseite, auf der ich es gelesen habe, totalfilm.com, hat dann gleich noch impliziert, dass wir wohl eine Kickstarter-Kampagne erwarten können für den Nachfolger. Ich glaube, das haben sie sich so ein bisschen aus dem Popes gezogen.
Holy shit, wenn das passiert, das wäre echt ganz schön abgefahren.
Ich poliere auch schon meine Kreditkarte, aber also diese Kickstarter-Sache, das haben, also sie referenzieren das nicht auf irgendeine Aussage. Ich glaube, das haben sie sich einfach ausgedacht, dass das eine nette Sache wäre, wenn sie das machen würden. Insofern würde ich da nicht drauf warten, aber es ist zumindest möglich, dass wir noch weitere Filme mit Carl Urban als Judge Dredd sehen würden. Und diese freudige Nachricht möchte ich erneut mit der flehenden Bitte verbinden. Schaut euch den Film an, am besten, indem ihr vorher dafür bezahlt habt. Und ich verspreche euch, er wird großartig.
Coole Sache.
Und wenn ihr nicht großartig findet, schreibt Marcel.
Ja, Dings, ich habe gerade völlig den Faden verloren. Weltraum, genau, ja, Weltraum.
Weltraum ist toll.
Weltraum ist total toll. Und was sogar noch toller ist, ist, dass Menschen im Weltraum leben. Also allein diese Tatsache sollte man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. So am besten einmal am Tag, einfach wenn man schlechte Laune hat. Und dann ist es noch besonders toll, dass da noch so coole Leute wie der Herr Hetfield auf der ISS so rumschweben und dann irgendwie David Bowie-Songs covern und dann YouTube-Videos davon machen.
Ja, das ist definitiv cool. Also ich fand den ja schon super die letzten paar Monate auf Twitter, weil der immer sehr, sehr schöne Bilder aus der ISS von der Erde getwittert hat. Und als ich dann das Video gesehen habe, da war ich schlichtweg begeistert. Also das war wirklich, wirklich cool. Ist auch echt gut produziert, muss man sagen.
Ja, wunderschön.
Hm. Könnte von J.J. Abrams produziert sein, wenn man so den Lensflare betrachtet.
So viel Lensflare.
Ja, das ist echt sehr, sehr viel Lensflare. Aber ist dennoch sehenswert. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, falls es noch Leute geben sollte, die es nicht gesehen haben, klickt mal auf YouTube, das ist nett.
Ja, das wollte ich eigentlich als Intro nehmen, aber wir werden was anderes als Intro nehmen. Ja, Sleepy Hollow, das habe ich ja auch schon mal gehört.
Sleepy Hollow, da gab es, glaube ich, diverse Verfilmungen. Ich kann mich noch ganz gut an eine erinnern, als ich in der Blüte meiner Jugend stand. Ich glaube, Johnny Depp hat da mitgespielt.
Das waren dann die 60er, oder? War der über Kinder im Leben?
Oh.
Ja. Also ich kann mich da auch noch an eine Variante erinnern, die ich auf VHS geguckt habe. Das dürfte dann auch diese Verfilmung sein, von der du sprichst, Chef, oder?
Ich habe die auch demnächst geschaut. Das ist die, wo er so eine coole Brille hat, so eine Steampunk-Brille und einen Koffer voller Gadgets.
Ich glaube, du meinst Alice im Wunderland. Ja, Sleepy Hollow wird eine Serie und produziert wird sie von Fox. Rupert Murdoch Strikes Again. Gibt's nicht viel drüber zu sagen, glaube ich, in dem Moment.
Es nicht mit Johnny
Depp, oder? Es gibt einen ersten Trailer, der auf YouTube prompt gelöscht wurde. Ich habe ihn aber noch woanders gefunden. Und schaut ihn euch an. Das Interessante finde ich, ist, dass jetzt gerade wirklich so eine Flutwelle von offensichtlich äußerst aufwendig produzierten Serien hereinstürzt. So, das sieht hochwertig aus. Ich kann wirklich nicht mehr drüber sagen im Moment. Der Trailer ist wie so oft nicht so richtig aussagekräftig. Ist halt ein bisschen so arg melodramatisch vielleicht, wenn ich schon mal irgendwelche Befürchtungen äußern müsste, aber tja, interessant, bekannte Vorlage, leider mal wieder, nicht viel Mut für Neues da, aber andererseits, wenn es gut wird, wird es gut und dann ist auch egal, wo es herkommt.
Ja, dann genug News, News in Anführungsstrichen für heute. Ja, wir waren alle, glaube ich.
Was? Ich habe noch was.
Okay.
Ich hab noch was ganz Kleines, das ich falsch beschrieben hatte. Da muss ich jetzt aber, glaube ich, ganz kurz monologisieren. Okay. Oder wir können das auch ich versuche das mal in Dialogform zu bringen.
Ich mach mal habt kurz
ihr mein schon Mikro mal, aus. Habt ihr schon mal den Titel Whose Line Is It Anyway gehört?
Nein. Mhm.
Ralf, du hast es schon mal gehört.
Nein, das war ein
Bedauerlich. Kein Okay, also Whose Line Is It Anyway ist ursprünglich eine britische Unterhaltungssendung, die irgendwann für das amerikanische Fernsehen adaptiert wurde. Das war ziemlich sicher in den frühen 90ern. Wenn ihr allerdings eine Folge davon anschaut, werdet ihr feststellen, dass die Sendung aussieht wie in den frühen 80ern produziert, was sich unter anderem auch in der Kleidung der Protagonisten niederschlägt. Aber wenn man darüber hinwegkommt, wird man von einer faszinierenden Kleinkunstart konfrontiert, die ich früher wahnsinnig gern angeschaut habe und mittlerweile habe ich es wieder ein bisschen vergessen, bin jetzt vor kurzem wieder drauf gestoßen, habe die ganzen Folgen nochmal angeschaut und bin jetzt so fasziniert davon, dass ich den Relaunch dieser Serie unbedingt anteasern möchte in dieser Sendung. Und jetzt, um das Geheimnis zu lüften, worum es sich eigentlich handelt, Whose Line Is It Anyway ist Improv-Comedy. Das ist sowas, das kennt man vielleicht, wenn man studiert, hängen manchmal so auf ausgebleichtem Papier irgendwelche Wir suchen Leute Zettel rum. Gibt eine Chance, dass da auch einer dabei ist, der sich mit Improv-Comedy was am Hut hat. Und das Ganze funktioniert so, dass das Publikum bestimmte Begriffe zuruft und der Spielleiter in der früheren Sendung in der amerikanischen Version war das Drew Carey. Mittlerweile ist es Lena aus wie heißt's?
Girls?
Nein. Die Archer, vielen Dank. Aus Archer. Also die Dame, die Stimme leiht. Ich könnte es jetzt nachschauen, aber ich bereite mich grundsätzlich nicht vor auf Folgen. Und die Spielleiterin gibt dann sozusagen bekannt, was die Leute jetzt zu schauspielen haben. Und das klingt erstmal total trocken, ist allerdings, wenn es von Leuten gemacht wird, die das können. Und in dem Fall sind das Leute, die es können. Und ich weiß das deshalb, weil das die gleichen Leute sind, die das in den 90ern mal gemacht haben. Und, das sind in dem Fall, schaut, dass ich es zusammenkriege, genau, Ryan Stiles, Colin Mochrie, Wayne Brady. Und jeweils mit einem wechselnden Gast. Und ich kann diese Sendung quasi gar nicht genug loben. Man kann sich da auch einfach mal Best of auf YouTube anschauen von der, wie gesagt, vor ungefähr 15 Jahren mal gelaufenen Serie. Und dann stellt man, glaube ich, relativ schnell fest, ob man das faszinierend findet. Ich fand es unheimlich faszinierend. Das sind grandiose, ungeskriptete Momente, die einfach deswegen so eine Ehrlichkeit haben. Und man, ich habe es bisher auch noch niemandem gezeigt, der sich nicht fasziniert davon gezeigt hat, wie schnell die Leute sind und wie lustig das Ganze dann im Ergebnis wird. Ist vermutlich was, was man schwer beschreiben kann und auch schwer die Faszination vermitteln. Ich habe mal den Teaser der 2013er Variante, genau, denn um es nochmal ganz kurz zu sagen, warum ich das jetzt gerade gesagt habe, das Ganze startet in diesem Sommer nochmal mit quasi fast allen gleichen Leuten. Und das hat unter anderem eben der laufenden, dem YouTube-Erfolg zu verdanken, weil ich habe da neulich irgendwie ein Best-of gesehen und das hat irgendwie 6 Millionen Views gehabt, also findet offensichtlich immer noch seine Fans und ich hoffe, der neue Ansatz wird genauso cool. So habe ich euch jetzt endgültig davon überzeugt,
dass die Serie
total todlangweilig
ist. Nein, Improv ist total super. Also ich hatte auch eine kurze Phase, wo ich das auch mal gemacht habe, als ich in der Schule war.
Und es ist schwer,
ne? Es ist extrem schwer, es macht trotzdem unfassbar viel Spaß oder vielleicht macht es gerade deswegen auch so viel Spaß.
Und hier haben wir halt Leute, die das nicht nur, die es dann nicht nur zur Meisterschaft gebracht haben, sondern die es auch einfach, die das, glaube ich, auch einfach leben irgendwie. Und das dann nochmal, dann wird es sogar spannend, wenn man das nur zuschaut, wenn es andere Leute tun, wenn das dann diesen Grad der Meisterschaft erreicht hat. Okay, ich höre jetzt auf zu loben und möchte euch nur erneut dazu aufrufen, das einfach mal kurz reinzuschauen und zu entscheiden, ob das was für euch ist.
Also was man vielleicht sagen kann, ist, dass es natürlich so mit auch minimaler Bühne und Requisite daherkommt. Das heißt also, es entsteht natürlich jetzt nicht irgendwie eine Serie im klassischen Sinne, sondern es ist eigentlich halt eher so, eine Stand-up-Situation.
Genau, das hätte man jetzt, wenn man besser erzählen kann, als ich es tut, auch noch sagen können. Also das Setting ist maximal minimal. Es ist im Prinzip kein großes Studio. Es gibt ein Publikum. Es gibt einen Schreibtisch, da sitzt jetzt die neue Spielleiterin dran und dann gibt es 4 Stühle und da sitzt das Personal drauf, das eben die entsprechenden Szenen dann schauspielt. Und das ist es dann auch. Und,
genau, der Production Value hält sich also dann insofern
genau, in Grenzen. Genau,
keine Lens Flares nirgends.
Es gibt nirgends, das ist ein Versprechen, das ich auch an der Stelle gebe, glaube ich. Außer wenn die Kamera mal aus Versehen in den Studioscheinwerfer zeigt, wird es keine Lens Flares geben. Und macht es auch ein bisschen faszinierend, weil es halt sozusagen nicht vom eigentlichen Objekt der Unterhaltung ablenkt, nämlich eben den Leuten.
Ja, cool. Das werde ich mir mal angucken,
auf jeden Fall. Guter Kommentar noch, ja.
Wunderbar, dürfen wir jetzt übers Kino reden und da willst du nochmal reingrätschen?
Lass mich kurz überlegen. Nee, ich gebe dir eine Meldung.
Okay, wunderbar. Wir waren im Kino und vielleicht waren wir sogar in der Sneak. War irgendjemand außer mir in der Sneak?
Nein.
Ja, der Chef geht ja. Okay, dann erzähle ich kurz. Ja, ich war auch nur einmal in der Sneak. Das andere war ich irgendwie verhindert, ich weiß gar nicht mehr genau warum. Und dann es kam Stannis Baratheon and Sons oder Papadopoulos and Sons, je nachdem. Ist so eine etwas belanglose britische Komödie über so eine Familie mit griechischen Wurzeln, die irgendwie dann pleite sind und dann eine Fish-and-Chips-Bude aufmachen oder so. Und das im Prinzip, das Highlight dieses Dings ist halt, dass Stannis Baratheon, also der Danny, wie heißt er? Es ist Stephen Delane mitspielt. Und er spielt halt so, also er spielt halt einfach in der Comedy mit und am Ende tanzt halt Stannis Baratheon irgendwie den Sotaki und das ist halt völlig absurd, wenn man halt erwartet, dass er gleich Leute aufs Feuer wirft und alle umbringt. Aber ansonsten, ja, also wenn man mal irgendwie so was ganz Belangloses sich angucken will, dann kann man sich das vielleicht auch mal gönnen, aber ansonsten vielleicht auch einfach eher nicht.
Und wie heißt das Ganze
Papa,
jetzt?
Papadopoulos and Sons.
Stannis Baratheon and Sons gefällt mir besser.
Ja, also es ist auch, ja, nee. Aber was ich dann noch gesehen habe, war Freier Fall. Das ist ein deutscher Film, der, glaube ich, Kinostart hat am 23., wenn mich nicht alles täuscht. Wir hatten hier so eine kleine Premiere mit den Hauptdarstellern und dem Regisseur. Und ja, das war ganz interessant. Also das ist irgendwie, es geht um zwei Polizisten, die sich dann...
Dein Stream bricht gerade weg.
Ja, bei mir auch.
Bei mir auch.
Magst du es nochmal versuchen?
Ich höre euch gerade auch alle nicht mehr.
Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen ganz sahnig zum nächsten Thema über, bis Marcel vielleicht kurz reconnected hat. Und was steht denn als nächstes hier drauf? Spring Breakers. Das hat Marcel gesehen.
So,
das
hallo.
Sich gut.
Sehr gut.
Ja, Marcel, erzähl doch vielleicht noch fertig von
Firefall. Also ich bin jetzt wieder da. Ich denke, ihr seid auch wieder da.
Mhm. Hau rein.
Ich hatte hier gerade so ein... Nee.
Das machen wir alles in der Postproduktion, mach dir keine Sorgen.
Der Rest war Schweigen.
Dead Air. Das ist halt das Schöne auch an Podcasts. Da kann man sich auch mal erlauben, dass es Dead Air gibt.
Ja, natürlich.
Im Radio müsste jetzt jemand kommen und irgendwelchen Unsinn auf das Publikum einreden. Aber wir respektieren unser Publikum zu sehr, um das zu machen. Bei uns gibt es einfach Stille, wenn wir nichts zu sagen
oder
haben.
Oder Gedudel.
Ja. Das ist aber unsere Form der Ehrlichkeit auch.
Ich überbrücke jetzt trotzdem einfach mal, was mich interessiert. Chef, du guckst auch keinen Doctor Who. Habe ich das am Anfang richtig gepasst bekommen?
Also, wir hatten vor einiger Zeit mal so eine Abmachung mit Jan, der ist ja auch gelegentlich dabei. Und er hat gesagt, ich muss die 2005er Doctor Who-Variante, ich weiß nicht sicher, was wir verabredet hatten, aber ich glaube, 3 oder 4 Folgen muss ich schauen. Und wenn ich es dann immer noch nicht gut finde, dann muss ich es nicht schauen. Und
ein fairer Deal soweit, ja.
Ja, es war eine faire Abmachung und ich bin wirklich mit offenen
Armen,
also ohne Vorurteile an die Sache rangegangen, ja. Und ich hab's probiert und der Funke ist halt nicht übergesprungen, ja. Ich möchte das auch gar nicht irgendwie schlecht reden, aber der Funke ist nicht übergesprungen. Das ist
interessant, ich habe Marcel einfach immer mit irgendwelchen Videoausschnitten so lange zubombardiert, bis er es mal angeguckt hat und dann ist er nicht mehr davon losgekommen.
Das probiere ich jetzt mit Madman
auch. Marcel ist auch ein... Ja. Ja, und Marcel ist auch ein Großbritannien-Sacker, das kann ich das kann ich respektvoll sagen an dieser Stelle.
Ja, also ich bin übrigens wieder da, nur so.
Okay, dann erzähl uns doch vielleicht einfach nochmal was
Moment,
über freien
ich
Fall.
Moment, ich mach kurz die Aufnahme wieder an.
Weil wer auch immer das Post-Edit hier macht, der wird es so brillant hinkriegen, dass wir überhaupt nicht merken, dass...
Nee, wir machen dazwischen durch so eine kleine Disco-Einlage, wo wir dann, egal.
Aber jetzt muss ich natürlich noch zurückfragen. Ralf, du schaust das, warum oder warum nicht?
Ich habe angefangen, die erste Season jetzt der Remakes halt zu schauen und bin da irgendwie so 4, 5 Folgen vorgestoßen. Und es hat mich aber auch wirklich nicht wirklich geflasht. Also ich fand es dann okay, aber irgendwie ist man ja doch in seiner ständigen Aufmerksamkeitsökonomie gefangen, was man mit seiner Zeit in Sachen gerade Serien halt jetzt anstellt. Und jetzt andere Sachen, wo ich mich durchwussel, wie Dexter, das flasht mich dann doch alles irgendwie mehr und man kann einfach nicht alles gucken.
Ja, also den einzigen Zugang, den ich bisher zu Doctor Who gefunden habe, das sind diese kurzen Videos mit dem Titel Twatty Who, habe ich die schon mal erwähnt hier? Die sind produziert von einer jungen Dame namens Diamanda Hagen und die betrachtet die schlechtesten Doctor Who Folgen quasi und fasst sie zusammen und sagt, was ganz besonders schlecht dran war. Also sie ist offensichtlich ein großer Doctor Who Fan, was das Ganze halt noch unterhaltsam und lehrreich macht in gewisser Weise, weil man halt Informationen darüber kriegt. Und so jede dieser Folgen hat irgendwie 10 Minuten und man kriegt da A halt erzählt, was in der Folge passiert und B, was besonders schlimm dran ist. Und da kriege ich sozusagen meine Dosis Doctor Who und alles, was ich drüber wissen muss. Und wird sozusagen noch in meinem Vorurteil bestätigt, dass es nicht besonders gut ist. Ich passe den Link vielleicht.
Das sind die besten Sachen, die Vorteile bestätigen und unterhalten.
Ja. Also ich muss da auch mal in die Bresche springen für Doctor Who. Ich habe das ja lange Zeit auch nur so ein bisschen als Lückenfüller geguckt. Und ich habe, glaube ich, die ersten beiden Staffeln immer nur so mal ein paar Folgen hintereinander und dann mal wieder ein paar Monate nicht und dann mal wieder geguckt. Und irgendwann ist aber bei mir dann tatsächlich der Funke übergesprungen. Und ich bin dann von jemandem, der sich irgendwie darüber beschwert hat, dass es unfassbar cheesy ist, zu einem totalen Fan mutiert. Ich weiß auch nicht, wann und wie das passiert ist, aber es ist definitiv passiert. Ja, wie gesagt, ist eine großartige Serie, wie ich finde. Aber ich finde es gut, dass wir hier nicht alle derselben Meinung sind. Dann können wir drüber diskutieren.
Ja.
So, jetzt ist
genau,
ja Marcel wieder da.
Ich war in einer Premiere hier bei uns in der Schauburg. Da kamen irgendwie der Regisseur und die Hauptdarsteller von dem Film Freier Fall. Und dann lief der Film, wie das halt so der Fall ist, wenn man so Premieren anschaut. Und er ist schön. Also es geht um zwei Polizisten, die sich verlieben in der, also im Training quasi. Das Problem ist nur, dass der eine von denen verheiratet ist und die Frau von ihm gerade schwanger. Das verkompliziert diese ganze Sache natürlich etwas. Weg.
Also du sollst erwähnen, dass es zwei männliche Polizisten
ja,
hab sind.
Ja, habe ich das nicht gesagt?
Du hast gesagt zwei Polizisten, je nachdem wie durchgegendert dein
so,
Vokabular
ja.
ist. Mag das offen für Interpretation
Also es sind zwei
sein.
Polizisten, beide männlich. Ja, und das verkompliziert die Sache. Aber es ist dann irgendwie, also man merkt fast nicht, dass es ein deutscher Film ist und das ist eines der großen Lobe, die man aussprechen kann, finde ich. Also er ist sehr gut.
Freier Fall. Da sieht man mal wieder, wie meine Filterbubble einfach wegzeigt von Produktionen, die mich eigentlich direkt betreffen müssten, weil sie aus meinem Land kommen. Tatsächlich habe ich es gerade eben zum ersten Mal davon gehört. Und der kommt am 23.
Ja.
Mai ins Kino.
Ja, also
quasi nächste Woche.
Das kann man auf jeden Fall sich mal angucken.
Also quasi diese Woche, falls ihr den Podcast nicht live hört.
Und die beteiligten Menschen. Das Einzige, was halt wirklich schlimm ist bei so einer Premiere, ist, dass da halt hinterher dann Q&A-Session ist und das Publikum halt dann immer so doofe Fragen stellt. Das ist dann etwas anstrengend. Wie haben Sie sich auf Ihre Rolle vorbereitet? Fragen Sie dann irgendwie den Schauspieler und dann...
Ja, aber du hast ja im Plenum gesessen. Du hast das Ruder dann rumgerissen.
Ich
was war
ich
deine
gemeldet,
Frage? Los, sag.
Ich wurde nicht genommen. Ich wollte fragen, ob eine Entscheidung war erst später, also sozusagen die erste Hälfte des Films oder das erste Drittel des Films sehr zu kürzen, wo die beiden sich dann kennenlernen und sich diese Beziehung so entwickelt und halt so viel Raum den Auswirkungen dieser Beziehung einzuräumen. Weil ich hatte das Gefühl, das wäre dann erst im Schnitt geschehen. Das hätte mich interessiert, ob das wirklich war. Aber dann wurden dann doch lieber Fragen gestellt, ob man doch keine schwulen Schauspieler gefunden hätte.
Es gibt noch einen weiteren Film, der so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt hat, weil er, glaube ich, so, ich will jetzt nicht das Wort Mogelpackung in den Mund nehmen, weil das so eine negative Konnotation hat, aber so nach dem, was man hört, ist das Publikum von Spring Breakers, der Film, über den wir jetzt reden wollen, nicht vielleicht das, dass die Filmemacher im Auge
Ich glaube, es ist genau das, was die Filmemacher im Auge hatten. Also es ist erzählt die Geschichte von vier jungen Mädchen aus irgendwo in den USA, die sich irgendwie so ein bisschen langweilen in ihrem Studium und in ihrem Alltag und dann zur Spring Break, also Spring Break ist halt so das ungefähr so datumsmäßig das Äquivalent von so Faschingsferien oder so. Und da ist es halt in den USA anscheinend öfters mal so, dass man da irgendwo dann nach Florida fährt und sich da betrinkt und Party macht und eskaliert und so. Und das machen diese Mädels. Aber der Film fängt halt im Prinzip damit an, wie sie dafür irgendwie ein Restaurant überfallen, damit sie dann Geld haben.
Das heißt, das Ganze beginnt so ein bisschen wie eine Teenie-Version von hier Film einsetzen, der von entspannten Teenie-Komödien Feierfilmen. Mein Gott, ich kann prägnant formulieren, nicht wahr?
Was hast du gerade gefragt?
Ich glaube, er meinte irgendwie sowas wie American
Pie
oder
so. Die Frage beschäftigt sich mit dem Ton des Films. Da wollte ich auch schon beim sozusagen bei der etwas entgleisten Hinleitung drauf eingehen. Also Spring Breakers klingt jetzt ja nach irgendwie Spaß, nach wir lassen es uns mal richtig gut gehen, wir lassen mal fünfe gerade sein, saufen, titten, Sex und ja. Aber darum geht's ja jetzt nicht in allererster Linie oder zumindest nicht in der leichten Form.
Ja, der Film untergräbt halt diesen ganzen Gedanken, den man da haben könnte, einfach durch die Art, wie er erzählt ist. Also der ist halt sehr, es wird teilweise so sehr übertrieben und so drauf, also die Kamera draufgehalten und beobachtet und überzeichnet, dass es halt irgendwann offensichtlich ist, dass dieser Lebensstil, der da gezeigt wird, dass der ihn jetzt nicht positiv da irgendwie dargestellt werden.
Ich scroll gerade mal durch so ein paar einfach Screenshots hier, Google-Bildersuche und so weiter. Da findet man ja schon extrem textillos bekleidete Damen. Wenn du gerade sagst, die Kamera und der Blick sei quasi irgendwie bezeichnend, ist es denn dann trotzdem ein voyeuristischer Blick oder ist es ein dokumentarischer Blick oder wie würdest du das klassifizieren?
Also er ist so voyeuristisch, dass es halt nur komplett bewusst sein kann. Also er zieht es halt wirklich so brutal durch, dass man halt also im Prinzip davon überzeugt sein muss, dass es ein Versuch
ist. Nach dem übelsten Macho dann doch bitter aufstoßen sollte.
Ja.
Was natürlich dann doch nicht passiert, wie wir wissen.
Ja, das kann man natürlich, das muss man natürlich dann befürchten, ja.
Also ich komme halt nicht umhin, ohne den Film jetzt gesehen zu haben. Ich versuche das nachzuholen. Aber ich habe ihn jetzt halt bisher noch nicht gesehen und alles, was sozusagen an, auch jetzt hier in Berlin, an Promo an den Litfaßsäulen klebt, also nichts davon deutet auf eine Beschreibung in der Form, wie du es jetzt gerade getan hast. Das klingt halt quasi wie American Pie für Erwachsene. Danke, Flydie. Aber tatsächlich ist es halt doch also deutlich subversiver.
Ja,
oder?
Ist halt fast schon Satire. Also ich würde es halt wirklich als Satire einordnen. Allein schon so, wie dieser Film auch, also wie er einfach umgesetzt ist. Das finde ich allein schon, er ist auch wirklich wunderbar gefilmt. Das muss man auf jeden Fall schon grundsätzlich sagen. Und er hat auch so eine ganz seltsame Erzählweise. Also er löst sich dann relativ schnell von so einer linearen Erzählung und dann läuft es noch so in Schleifen ab, ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt immer so bestimmte Phrasen, die sich dann wiederholen und bestimmte Bilder und irgendwie, es ist wunderbar. Ja. Und James Franco spielt ja eine der wichtigen Rollen. Er taucht dann so später auf, aber ist dann sehr, sehr wichtig. Er ist brillant auch in seiner Rolle.
Was ist denn die Moral von der Geschichte?
Dass
die normative Message, die wir mitnehmen am Ende.
Da bin ich mir noch nicht sicher. Da muss ich erst noch drüber nachdenken, bevor ich das jetzt definitiv sagen kann. Also das ist...
Das heißt, du feierst die Oberfläche, aber nicht den Inhalt.
Nein, ich feiere die Form.
Okay.
Also er ist einfach künstlerisch wunderbar gemacht. Also diese Art, wie er diesen Stil, dieses Leben vorführt, indem er einfach so viel Dissonanz erzeugt zwischen den Bildern, die man sieht und dem, was man fühlen sollte in diesem Moment, das finde ich halt schon extrem beeindruckend.
Und das Publikum, das drin saß, beispielsweise in deiner Vorstellung, ich nehme jetzt mal an, du hast ihn nicht in der Sneak gesehen.
Nee, wir waren fast allein im Kino, wir sind mittwochs um 23 Uhr da reingegangen. Also ja, also es war im Prinzip kein Publikum vorhanden, das ich beobachten konnte, jetzt großartig.
Okay. Ich werde mal versuchen, so eine Nachmittagsvorstellung zu kriegen und mal schauen, ob sich da ganz viele Justin Bieber-Fans reinfällt.
Ja, das ist halt total, also das wäre halt echte Trollerei, wenn die das angucken. Aber noch kurz dazu.
Ja, das war halt so ein bisschen der Punkt, so mein Eindruck von dem Ganzen, dass sie den Film quasi so anteasern, als ob es eben genau das wäre, so seichte Unterhaltung von Teenies für Teenies und das Ganze dann halt relativ schnell eine Abzweigung nimmt in eine völlig unerwartete Richtung. Aber ich muss jetzt für in mir vielleicht
also genau anschauen. Genau das, der nimmt, er wird einfach dann ganz, ganz anders und ganz lyrisch fast schon. Also es ist wirklich wunderbar. Und ich wollte dann noch anmerken, also wenn man mal Lust hat, mal wieder ein paar tausend Wörter über einen Filmemacher zu lesen, gibt es eine von dem Film Crit Hulk, den ich ja schon das letzte Mal so gelobt habe, einen langen, langen, langen Bericht, wie er irgendwie 3 Tage mit dem Harmony Korine oder Corrine, das ist der Regisseur von diesem Film, der hat ihn quasi begleitet auf South by Southwest, also diesem Festival in Austin.
Diese Konferenz?
Ja, oder Konferenz. Und der erzählt eben sehr viel, wie dieser Filmemacher und was er so macht. Ich finde, das ist ganz gut. Auch um zu verstehen, um was es
also geht. Also das Hulk-Review hat 18.000 Wörter.
Es geht mehr um den Film. Ja, und es gibt dann noch ein Review, das verlinke ich auch, das ist deutlich kürzer. Und ich finde, das trifft auch sehr schön, um was es geht. Ja, er macht auch schon tierisch Spaß. Also so ist das ja nicht. Man ist ja dann auch schon leicht genug zu beeinflussen, um dann trotzdem Spaß zu haben.
habe mal geguckt, finde ich ja immer einen ganz witzigen Indikator, Rotten Tomatoes dazu. Hat einen Kritiker-Rating von 66%, was schon nicht so orbitant ist, und Audience nur 51%, was schon ganz schön wenig ist. Das würde dafür sprechen, dass viele Leute dann drin saßen und sich in der Zielgruppe wähnten und es dann vielleicht doch eher nicht waren.
Er polarisiert halt. Das, ja, also es ist polarisierend, würde man behaupten.
Um jetzt zum großen Kinothema der Woche zu kommen. Es ist ja dann noch ein anderer Film angelaufen und er markiert das Ende eines Features, das wir hier bei den Retinauten seit ungefähr, also gefühlt Mitte 2011 haben. Und das Feature heißt, es gibt einen neuen Star Trek Trailer. Und das Feature findet jetzt ein Ende, weil Star Trek Into Darkness endlich angelaufen ist. Und ich glaube, wir haben den alle gesehen. Gehe ich richtig in der Annahme? Mhm. Ich sehe hier die Leute nicken. Ich sehe Marcel nicht nicken, hauptsächlich, weil er, glaube ich, mal wieder das Mumble und den Videochat verlassen hat.
Ich bin wieder da. Ah,
hallo Marcel. Ich erzähle gerade ein bisschen was von diesem Film, der Star Trek Into Darkness heißt. Hast du den auch gesehen?
Ach, dieser Film. Ich habe da auch schon mal was von gehört. Ich habe ihn sogar, glaube ich,
angeguckt. Ah, cool. Also, dann lass uns doch einfach mal über Star Trek Into Darkness reden. Ralf, du hast sozusagen dir lag der Film zum Herzen, dass du dich sogar entschieden hast, in unser kleines Kellerloch zu kommen und uns deine Meinung dazu kundzutun. Sehe ich das richtig?
Ja, das Stöckchen in den Ring geworfen, genau. Ich hatte also direkt, ich hatte einen schweren Stand, als ich den letzte Woche gesehen habe. Wir waren zu, ich glaube, fünft im Kino. Und alle anderen.
Aber ihr wart nicht zu fünft alleine im Kino.
Nee, es waren ein paar Leute drumherum, aber es war auch nicht komplett ausverkauft, aber es war auch Originalfassung. Und ich war der Einzige, der danach also richtig ernsthaft angetan war von dem Film und alle anderen so, nicht verstanden und komisch und unlogisch und buh. Und dann neige ich dann ja immer dann zu demonstrativen Gegenreaktionen und habe dann auf Twitter abgesetzt, ganz großartiger Film, besser als der erste noch von Abrams, und das hat der Marcel dann aufgefischt und mich darum dann eingeladen. Aber in der Sache stehe ich da auch zu, ich fand das wirklich einen ganz, ganz beeindruckenden Film. Auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Er ist sicherlich nicht perfekt. Er hat auch durchaus so seine Schwächen. Das hatte der erste Reboot-Film aber auch von Abrams. Und aber insgesamt würde ich sagen, ganz tolle Sache, die hier passiert. Die Frage ist, worüber man jetzt in welcher Reihenfolge redet, ob man erstmal über Form und Ästhetik oder über die Narration oder die Bezüge zu den alten Star Trek-Filmen redet. Da kann man jetzt natürlich ganz viele unterschiedliche Fässer aufmachen.
Also bevor wir über all das reden, würde ich dich einfach mal fragen, weil das, glaube ich, zu so einer Diskussion dazugehört, was sozusagen dein Star Trek-Background ist.
Ach so, ja, richtig. Ich bin Jahrgang 73, also auch schon ein bisschen älter, habe also dann auch die TOS im Fernsehen noch so richtig gesehen, war da allerdings nicht so richtig Fan. Richtig mit Star Trek erstmalig beschäftigt habe ich mich eigentlich so ab 92, als ich nach Göttingen gekommen bin. Da war es nämlich so, dass die TNG in der Wiederholung 12 Uhr nachts immer lief. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Kanal das damals war.
Höchstwahrscheinlich ZDF, die hatten extrem lange die Exklusivrechte in Deutschland an den Dingen.
Ja, also wie gesagt, Next Generation war das dann.
Ja, ja, ich rede auch von Next Generation, weil da habe ich das auch gesehen zum ersten Mal. Aber ich kann es auch nicht beschwören. Ja.
Also es muss so 93, 94 rum ungefähr gewesen sein.
Das könnte stimmen.
Und da habe ich dann einigermaßen systematisch, ich glaube richtiggehend, alle Folgen dann von der TNG gesehen. Und mich in dem Kontext dann auch wieder mit den Klassikfolgen noch ein bisschen beschäftigt, die ganzen Kinofilme dann mehr oder weniger auch gesehen, dann auch die da noch rauskamen im Kino, die anderen nachgeschaut, nachbearbeitet, dann die nachfolgenden Serien habe ich dann ein bisschen mitgenommen, Deep Space Nine fand ich insgesamt nicht besonders berauschend, da stehe ich immer sehr alleine in irgendwelchen Debattenrunden mit, weil das viele so als die Krönung ansehen, ich fand es ein bisschen nervig, ich bin immer dafür, wenn durch die Gegend geflogen wird. Voyager fand ich dann auch ganz in Ordnung, aber auch nicht überragend, habe dann auch von denen wirklich nicht alles gesehen. Ich habe mich dann im Star Trek-Universum insgesamt dann auch lieber ein bisschen mit so etwas ja, so psychologischeren oder gesellschaftlich, gesellschaftskritischeren Themen beschäftigt, wie beispielsweise Genderfragen oder Homosexualität in Star Trek und ähnliches. Mhm. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich damals am Institut für Medienkommunikationswissenschaft in Göttingen war und dort die Uta Scheer unter anderem gelehrt hat, die darüber auch publiziert hatte zu Genderfragen und Homosexualität in Star Trek. Und das fand ich am Anfang alles unfassbar absurd. Und wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man, oh, da ist in der Tat eine Menge drin, was man das so rauskramen kann. Und so dieser Ansatz, quasi eher kulturwissenschaftlich daran ranzugehen, das fand ich dann auch ganz spannend.
Ja.
Naja, und ich war dann sehr neugierig auf den Abrams-Film, weil ich also riesen Lost-Fan bin und selbst das mit dem Finale gut leben kann. Da bin ich dann also auch immer eher einsam mit den Auffassungen, fand aber auch die ganzen anderen Abrams-Geschichten alle ziemlich gut und war so sehr neugierig und war so völlig blown away von dem ersten Enterprise-Reboot-Film. Auch weil ich halt Spock so liebe, dann aus Heroes, Scylla und so weiter. Das fand ich also von vorne bis hinten, fand ich das alles also unfassbar episch und war dann etwas vorsichtig, was dann der zweite Film anging, aber Abrams hat das, finde ich, ganz wunderbar nach Hause geschaukelt.
Gut, ich frage ja ein bisschen, also ich habe jetzt aus dem Grund gefragt, weil diese Kinofilme ja schon auch die Ambition haben, eben Leute, die bisher keinen Kontakt hatten, mit den vorangegangenen Serien irgendwie an diese Franchise heranzuführen. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie ein ganz dezidiert ausformuliertes Ziel von Abrams gewesen, dass er das Ganze so auch von dem bisschen von dem Ballast befreien wollte, der eben an dem ganzen Ding noch dranhängt. Ich komme vielleicht gleich unter Büchern nochmal auf so ein Detail zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen ist es ja immer noch, also die Filme, ich glaube, da sind sich alle einig, sollen ja Kanon sein, ne? Mhm. Sozusagen einfach eben die Weiterentwicklung oder die, mir fällt kein Wort ein, also nicht die Alternative, aber eben, es soll schon irgendwie ein konsistentes Universum sein. Und wenn man deswegen so aktiv irgendwie in dieser Star Trek-Welt drin ist, dann hat man ja immer Probleme, die halt total abwegig auf Menschen wirken, die eben nicht in dieser Tiefe, in dieser Franchise drin sind. Und um es gleich zu sagen, wer es noch nicht weiß, ich würde mich auch als großen Fan oder Freund von Star Trek bezeichnen. Ist auf jeden Fall meine Lieblings-Science-Fiction-Franchise und für mich war die Droge der Wahl auch auf jeden Fall The Next Generation. Bin ein bisschen jünger als du. Das heißt, ich bin auch genau eben in diese Zeit reingekommen, wo das eben die Serie der Wahl war. Und aus diesem Grund war ich so ein bisschen skeptisch, was die Reboots auf Basis der Kirk-Serie angeht, weil das Ganze ja doch halt so ein bisschen grobschlächtig ist im Vergleich zu The Next Generation. Mhm. Ja, also Next Generation wurde ja auch immer wieder lebhaft vorgeworfen, unter anderem von den Menschen, mit denen ich jetzt die Freude hatte, diesen Film zu sehen, dass es ja im Prinzip immer fünf Leute auf einer Brücke eines Raumschiffs sind, die
über Shakespeare diskutieren.
Tiefphilosophen, genau, die über Shakespeare diskutieren oder große philosophische Probleme oder all das. Und ich denke, wenn Abrams irgendwie vom Ballast gesprochen hat, von dem er das Ganze befreien wollte, dann war das unter anderem auch das. Das heißt, die Serie ist jetzt diese Reboots, die Filme, die waren aus meiner Sicht einfach direkt auch dieser Gefahr ausgesetzt, dass das jetzt sich so weit von der ganzen Star Wars Franchise entfernt.
Star Trek.
Oh, Entschuldigung.
Passiert mir aber auch ständig. Also, ja, no offense.
Star Trek Franchise entfernt. Dass es einerseits eben die Fans vielleicht nicht mehr befriedigt, andererseits aber die Neueinsteiger zufriedenstellt. Und diesen Spagat, den hinzukriegen, das war vielleicht beim ersten Film noch schwieriger als jetzt bei diesem. Und umso überraschender für mich als Fan war, dass das Größte, was mich gestört hat, quasi die Taschenspielertricks der Autoren zum Ende hin waren. Und ich war eigentlich auch recht angetan von dem Film. Das Ganze ist unter anderem, weil ich mich nicht so sehr in die Bresche gestürzt habe wie du mit Lobreden darauf. Das Ganze ist unter anderem, glaube ich, aus diesem Grund ein bisschen abgeflacht. So 2-3 Stunden, nachdem ich aus dem Kino raus bin. Und du hattest schon so ein paar Vorschläge gemacht, wie man diesen Film jetzt aufdröseln könnte. Ich denke, wir sollten uns zumindest irgendwie die Zeit nehmen, so ein, zwei Aspekte davon auch anzusprechen. Und mein Beitrag wäre dann vielleicht einfach Drehbuch und Ende. Wir werden das Ende wie immer nicht direkt spoilern, aber wir werden so zumindest ein paar Allgemeinplätze dazu nennen. Und wenn ihr euch absolut überhaupt nichts, was die Handlung des Films betrifft, informieren lassen wollt, dann skippt jetzt einfach mal so 10 Minuten nach vorne oder 5 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange brauchen wir?
Man wird sehen.
Das wird sich zeigen.
Man wird sehen. Vielleicht haben ja andere Teilnehmer dieses Podcasts auch noch was zu sagen.
Wenn die Folge jetzt 3 Stunden lang ist, dann weiß man einfach, was passiert ist.
Tja, ja. Schauen wir mal.
Ja, ich finde, was man auch irgendwie gucken muss, ist, unter welchem Gesichtspunkt man diesen Film jetzt betrachten möchte, ob man den sehen möchte als so einen dieser neuen Welle von Science-Fiction-Action-Blockbustern, die so auf den Markt geworfen werden, oder als irgendwie einen Film, der versucht, in der Star-Trek-Tradition zu stehen, weil ich finde, das sind schon sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen auch. Aber ich möchte jetzt nicht dem Chef in die Parade fahren, also leg los, Chef.
Ja, ich weiß nicht, sollten wir mit dem Ende anfangen? Vielleicht reden wir doch erstmal so über andere Aspekte, so die Produktion an sich beispielsweise.
Du kannst über
Lens Flares.
Ja, unglaublich,
genau.
Unglaubliche Mengen
Lens. Ehrlich gesagt, hätte ich die Geistesgegenwart gehabt, hätte ich es gerade eben schon gesagt. Also die Hauptrolle des Films ist nicht Captain Kirk, sondern der Herr namens Lens Flare. und das ist schon so ein bisschen der Running Gag, wenn man über die Abrams-Filme redet. Und viele sagen, es ist ja jetzt gar nicht mehr so schlimm wie im ersten Film, aber es gibt halt einfach keine Einstellung, die irgendwie woanders stattfindet als in einem Dschungel, wo nicht irgendwo ein verfickter Scheinwerfer im Hintergrund direkt in die Kamera leuchtet.
Die konnten sich vielleicht keine Beleuchter leisten oder so.
Das hat mich immer wieder einfach aus dem Film rausgerissen. Also ich habe das Ganze in Original, also weil ich es nur im Original schauen wollte, musste ich es auch in 3D schauen.
Ja.
Konnte hier nichts anderes finden in dieser Kleinstadt, in der ich lebe. Und ich habe es inzwischen nachgelesen, das ist ein 3D, also das 3D ist erst im Post reingekommen, ist nicht in 3D gedreht worden. Ja,
es ist so furchtbar.
Dafür ist es erstaunlich gut, finde ich.
Echt? Dafür ist es erstaunlich gut, Marcel ist anderer Meinung, ja. Ich fand auch, dafür ist es nicht extrem schlimm.
Es kommt drauf an, wo man sitzt. Das einfach mal nur so als Pro-Tipp. Also wenn man schon in 3D-Filmen geht, setzt euch in Reihe 3 bis 5 und zwar von vorne, vor die Leinwand. Ansonsten habt ihr einfach keine Chance, irgendwie eine vernünftige 3D-Immersion hinzubekommen. Also diese Strategie, ich setze mich irgendwie so ins letzte Drittel des Kinos, ist da völlig verfehlt.
Ja, dann hilft es allerdings, wenn man nicht diese Probleme mit Schwindel hat, die ich in dem Fall dann kriege.
Ja,
ich erinnere mich an das Remake von Tron. Ich versuche mich normalerweise so bei mittelgroßen Kinos in Reihe 7 zu verorten. Das scheint mir so ein ganz guter Kompromiss aus vorne und hinten zu sein. Also Mitte ist grundsätzlich eine gute Idee, Filme meiner Meinung nach. Aber da hat es nicht geklappt. Ich saß dann in Reihe 2, wenn ich es noch richtig weiß. Das war IMAX in 3D. Und ich war A, taub und mir war es B, kotzübel anschließend. Und das passiert auch nur bei 3D. Grundsätzlich wahrscheinlich eine gute Idee, aber funktioniert für mich leider.
Wo wir gerade dabei sind, uns über 3D auszulassen, ich hatte da ein ähnliches Problem. Bei mir war schlicht und ergreifend meine komische Shutterbrille versifft. Ich habe dann versucht, die mit dem Ärmel so ein bisschen aufzupolieren. Das Ganze hat das Ganze nur verschlimmert. Ich bin dann so im letzten Drittel des Films mit einem verschmierten Auge da gesessen. Das war dann auch nicht so super.
Aber es ist wahrscheinlich nicht Shutter, sondern Polarisation.
Nee, das war eine Shutterbrille. Mit den Batterien drin, die dann komisch hell werden, wenn man da sich zwischen den Augen den Sensor zuhält.
Ja, okay. Wir waren ja bei den Lensflares, da habe ich gerade eben in den Chat geworfen einen sehr, sehr schönen YouTube-Clip. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, How It Should Have Ended. Kennt ihr das generell, die Serie? Und da gibt es so einen epischen Beitrag zu Star Trek, wo dann also auch die zentrale Stelle dann eben von den Lensflares gespielt wird. Ich war ehrlich gesagt Ich fand's hochamüsant. Gefühlt hatte der Film doppelt so viele Lensflare-Effekte wie der erste. Und gerade da über den ersten so viel diskutiert worden ist, was zum Teufel macht da immer diese Lensflares, fand ich es ehrlich gesagt von Abrams dann ziemlich cool, dann zu sagen, so, ah, das Teil heißt Into Darkness, was nun genau das Gegenteil von Lensflare ist. Und ich lasse mich nicht dadurch beirren, sondern baue jetzt einfach mal noch mehr rein. Finde ich persönlich irgendwie so eine ganz humoristisch akzeptable Geste. Aber klar, ich kann verstehen, wenn es Leute nervt, aber ich finde es eigentlich ganz...
Es hat mich jetzt nicht großartig gestört. Mich hat bei dem 3D nur gestört, dass ich halt von der Brücke nichts gesehen habe, weil diese scheiß Bewegungsunschärfe so unerträglich war.
Also, du hast gerade den Titel schon angesprochen, Into Darkness. War ja auch so eine Befürchtung, dass das Ganze jetzt furchtbar düster wird. Zumindest so eine im Vorfeld geäußerte Befürchtung, nachdem dann auch der erste Trailer draußen war und so, dass das Ganze so unheimlich Star Trek-y wird, weil es quasi ein neuer The Dark Knight wird oder irgendwie sowas in die Richtung. Also meiner Meinung nach hat sich das gar nicht bewahrheitet. Die Befürchtungen zumindest waren glaube ich, unbegründet. Er ist nicht irgendwie wesentlich dunkler im Ton als jetzt der erste. Seid ihr auch der Ansicht?
Würde ich auch sagen, wobei es Ebenen gibt, die schon durchaus ernst sind und über die lustigerweise auch relativ wenig gesprochen wird. Also den ersten Film finde ich insgesamt sehr, sehr Happy Sunshine-mäßig wäre, aber er kommt sehr ulkig und sehr, sehr lustig davor. Und jetzt in Film 2 hat man schon auch eine sehr tragische Ebene, und zwar würde ich das mal bezeichnen als das Thema, was dort eigentlich thematisiert wird, ist Überforderung. Und das habe ich lustigerweise eigentlich noch in keiner Rezension irgendwo gelesen. Da wird dann immer nur auf Freundschaft und Homosexualität zwischen Kirk und Spock und so weiter irgendwie abgedreht oder eben die Bezüge zu den alten Filmen entsprechend. Aber für mich, das mag jetzt natürlich aber auch eine sehr subjektive Lesart des Filmes sein, ging es eigentlich von vorne bis hinten darum, Menschen werden überfordert und wie gehen sie eigentlich mit diesen Situationen um? Und das wird eigentlich durchdekliniert. Und das fand ich sehr angenehm ernst dann auch auf der Ebene, neben der irgendwie humoristischen Klamauk-Geschichte.
Ich glaube, da musst du noch ein bisschen mehr ausholen.
Okay, gut. Also es geht ja letztendlich darum, Überforderung heißt, also irgendjemand hat einen Job, für den er sich eigentlich gar nicht so qualifiziert fühlt. Oder andersrum, er fühlt sich qualifiziert und schätzt sich aber selber falsch ein. Das heißt also, da haben wir ja diese Szene relativ am Anfang, wo eben gegen die oberste Direktive verstoßen wird und dann gibt's also mächtig Ärger und da gibt's ja diesen dann noch relativ lange Dialogpassage dann mit Pike und Kirk, wo er dann also Kirk richtig den Kopf gewaschen bekommt und man merkt, bei Kirk hat zu dem Zeitpunkt also mitnichten irgendein Erkenntnisprozess stattgefunden. Ja? Der findet das also alles völlig im grünen Bereich. Und den Rest des Films wird eigentlich durchdekliniert, wie Kirk immer weiter eigentlich dahin geführt wird, zu erkennen, auch er ist nicht unfehlbar. Vieles von dem, was er irgendwie als Strategie einschätzt, ist in Wahrheit eigentlich nur Glück oder Zufall oder irgendwie kompetente Leute um ihn herum. Ein Aspekt dieses Durchdeklinierens ist beispielsweise, dass er auch andere Menschen in Überforderungssituationen reinsteckt. Ja? Also Sulu und Chekhov beispielsweise. Die beiden müssen plötzlich Rollen einnehmen in dem Film, für die sie überhaupt nicht vorgesehen sind. Er erwartet das aber einfach von denen, quasi so ein gemäßer Direktive. Die Leute wachsen an ihren Aufgaben und werden schon alle irgendwie klarkommen. Und natürlich am Ende ist es alles irgendwie gut gegangen, aber ich glaube, wir haben also sehr deutliche Lernprozesse, dass das eine Strategie ist, die auch einfach mal richtig nach hinten losgehen kann. Und Kirk selber trägt dann ja auch, und da müssen wir gucken, ob wir das spoilern können oder nicht, wahrscheinlich kommen wir jetzt noch drum rum, trägt dann ja dann auch wirklich die Konsequenz dessen, dass mit diesem Falscheinschätzen und Überfordern der Situation einfach ein Problem ist. Dem stellt er sich dann ja auch sehr offensiv.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Pleidi, wolltest du noch
direkt was sagen? Ja, ich wollte eigentlich nur Ralf zustimmen und sagen, dass es, wenn man es anders ausgedrückt hätte, dann geht es um Verantwortung und wie man damit umgeht. Und wie man vielleicht damit umgeht, dass man Verantwortung auf das Auge gedrückt bekommt, die man sich nicht selbst zugetraut hätte vielleicht.
Ich habe das mehr so aus Drehbuch-Convenience irgendwie interpretiert, das Ganze. Also das sind total richtige Beobachtungen, würde ich auch alles so unterschreiben. Ich hatte das allerdings mehr so subsumiert unter den Oberbegriff irgendwie Charakterentwicklung, weil wir hatten jetzt ja im ersten Also Charakterentwicklung ist das mal ein totaler Allgemeinplatz. Aber wir hatten ja im ersten Film so ein paar Charaktere einfach etabliert. Wir haben auch etabliert, inwieweit die sich jetzt von den Vorbildern aus der Original Series unterschieden haben. Und wenn man jetzt also einen zweiten Film plant, dann hat man jetzt halt erstmal diese Charaktere und jetzt muss man irgendwas mit denen machen, weil ein Film, in dem es keine ordentliche Charakterentwicklung gibt, der ist ja nix. So, und jetzt haben wir halt diesen quasi komplett verantwortungslosen Raumschiffkapitän. Wir haben diesen super logischen, quasi roboterhaften Vulkanier, der irgendwie Ansätze zur Freundschaft zeigt, die dann aber auch gleich wieder irgendwie rückgängig macht. Dann haben wir noch das Rest des Personals, die ja alle so mehr oder weniger auf 11 gedrehte Varianten ihrer Vorbilder aus der Serie sind. Gibt's auch schöne Beispiele, irgendwie wie jeder Aspekt, der mal irgendwann in einer Folge aufgetaucht ist, plötzlich aufgeblasen wird in bizarre Proportionen. Wir erinnern uns irgendwie, wir haben Sulu einmal in der Serie irgendwie Schwertkämpfen sehen, deswegen ist er jetzt im ersten Film irgendwie
ein Superfechter
gewesen und so. Also da gibt es irgendwie x Beispiele dafür. Und aus Drehbuchschreibersicht war das für mich quasi so die einzige Chance, wie sie halt irgendwie was mit diesem, besonders mit dem Hauptcharakter machen können, indem sie ihm halt mal so seine eigene Kindlichkeit, nein, das kann man nicht sagen, seine Kindlichkeit, seine, ja, sein, ihr wisst, was ich meine.
Verhalten.
Genau, sein kindisches Verhalten vor Augen führt, indem man halt das Ganze einfach extrapoliert auf eine Situation, die halt, ja, drastische Konsequenzen hat und dann mal schaut, also wie man jetzt mit dieser Figur, die man da gerade aufgebaut hat, also wie würde die sich verhalten? Und dann hat man quasi schon das Setup für den nächsten Film. Und das ist auch genau das. Und in der Form fand ich das Ganze auch recht vorhersehbar. Nicht jetzt natürlich in den Details, aber den ganzen Bogen, den insbesondere Kirk mitmacht, jetzt hier im zweiten Film, das hatte alles so ein bisschen was wie könnte man da sagen? Also wie das How-To der Drehbuchschreiberschule. Und also nochmal, um es zu sagen, ich stimme dir zu, dass Überforderung ist ein großes Ding dafür, aber das haben sie sich selber eingebrockt, indem sie halt einfach diesen Charakter so gebaut haben, wie sie ihn gebaut haben.
Ja, aber es ist...
Und die anderen... Ja, lass mich nur kurz den Gedanken zu Ende bringen. Und die anderen, also insbesondere Chekov, die sind sozusagen die Kollateralschäden dieser Entwicklung ein bisschen, weil Chekov, auch das kann ich glaube ich sagen, ohne jetzt viel zu spoilern, sieht man in dem Film primär schwitzend und schreiend durch die Gegend laufen.
Durch die Gegend rennen.
Und als, ja, und als, ja, ich meinte das schwäbische Laufen, das quasi, quasi synonym zu verwenden ist, durch die Gegend rennen. Und als solcher dann noch so doubled als Comic Relief. Und das ist aber leider irgendwie alles, was ich jetzt daraus mitnehmen könnte. Ist ein guter Punkt, müsste ich vielleicht beim neuen Schauen nochmal schauen, inwieweit das jetzt alles intendiert war, so auf ein Oberthema, oder halt vielleicht auch nicht intendiert war und trotzdem hindeutet auf das Oberthema Überforderung. Aber für mich war das alles zu sehr in diese Plot-Convenience eingebettet, als dass ich es noch irgendwie groß wahrgenommen hätte als eine besondere Eigenschaft des Films.
Also eine Schlüsselszene, finde ich, ist relativ am Anfang die Szene mit Scotty, wo es dann ganz direkt um Verantwortung geht und dann Scotty sagt, hierfür übernehme ich nicht die Verantwortung. Entweder wir machen es jetzt so oder ich kündige. Und dann auf seine sehr robuste Art sagt Kirk, ja, dann kündige doch. Und dann sagt Scotty wirklich, ja gut, tschüss. Und geht auch wirklich. Diese Szene fand ich extrem überraschend. Ich wüsste überhaupt nicht, dass ich jetzt irgendwo herzitieren könnte aus der jüngeren Filmgeschichte, dass dann wirklich mal jemand sagt, okay, das war jetzt gerade nicht nur eine rhetorische Figur und es war nicht nur irgendwie eine leere Drohung, sondern so, jetzt macht euren Laden auch mal alleine. Ja? Und so von dieser Szene an habe ich den Film plötzlich sehr ernst genommen, weil ich dachte, okay, das ist originell.
Ja, und es ist auch für Star Trek relativ originell, weil üblicherweise ist der Cast doch relativ jetzt mal von kleinen Tauschs abgesehen, wo sie eben gemerkt haben, dass manche Charaktere einfach nicht funktionieren, die dann ersetzt werden mussten, ist der Cast ja auch sehr beständig. Das heißt, wenn man einen Film eröffnet und sozusagen einen der Hauptcharaktere oder quasi eine der Figuren, mit denen das Publikum auch sehr vertraut ist, einfach mal aus der Suppe rausholt, ist das beachtlich. Das ging mir übrigens genauso. Ja, habe ich auch gedacht, so, was machen sie jetzt denn damit? Und stellt sich raus, sie machen gar nicht viel damit. Aber okay, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, aber das ist sicher noch ein guter Punkt von dir. Du wolltest noch was sagen, Marcel, glaube ich?
Ich habe jetzt inzwischen den Faden etwas verloren. Ach so, genau, ich wollte noch sagen, ich hatte ja tatsächlich das Gefühl, dass die meisten dieser des Supporting Casts irgendwie die Zeit damit verbringt, entweder rumzurennen oder Comic Relief zu sein. Also ich weiß nicht, die bekommen dann doch schon relativ wenig Zeit auch, um sich irgendwie großartig zu entfalten. Also so kam es mir zumindest vor. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so ging.
Ja, weil das quasi eine Kirk-Geschichte ist, der Film. Der Film ist die Reise von Kirk und wir haben noch einen zweiten Kirk, der halt irgendwie die Spiegelung auf der anderen Seite der Achse ist vielleicht. Der Rest der Crew ist quasi auch mit dabei auf der Reise. So habe ich es ein bisschen wahrgenommen. Das ist nichts Schlechtes, weil das gibt eben auch entsprechend Zeit, so eine Entwicklung irgendwie zu fahren. Hat dafür aus meiner Sicht überraschend wenig Gegenwind gekriegt. Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die Serien sich das ja auch ganz oft einfach rausgenommen haben, einzelne Charaktere rauszugreifen und zu sagen, okay, das wird eine Folge mit Picard oder das wird eine Folge für Data oder was auch immer.
Ja, so wie ungefähr die gesamte dritte Staffel von TNG. Ja.
Bei der du gerade bist, deswegen musst du sie referenzieren.
Nee, ich bin in der vierten. Ende der vierten.
Ah, du bist in der vierten? Sehr gut. Das heißt, wir können demnächst mal ein Roundup machen.
Wartet bitte auf mich.
Wir können mal die Sonderstaffel Retina-Cast nur zu Star Trek machen.
Aber wir haben noch einen Film zu besprechen. Genau, wir haben jetzt quasi Produktion erwähnt. Da aber primär nur den Lensflare. Ich muss nämlich noch was anderes loswerden. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Also ich will nicht zu viel spoilern, aber es geht in dem Film natürlich primär um die Enterprise, irgendwie namensgebend. Aber es gibt in dem Film noch ein anderes Schiff und in dem Moment, wo ich das andere Schiff gesehen habe, habe ich gedacht, warum sieht das so viel geiler aus als die Enterprise?
Ja, aber es sieht ja schon relativ ähnlich, muss man sagen.
Ja, aber es ist quasi in cool halt.
Ja, in groß und...
So. Hatte das Problem niemand außer mir?
Nee,
jedes Mal, wenn diese beiden Schiffe auf dem Schirm waren, habe ich immer nur gedacht, ich wünschte, der Film würde sich mit dem anderen Schiff beschäftigen.
Das ist lustig insofern, weil ich habe dieses andere Schiff, glaube ich, nicht kapiert. Das habe ich aber häufig irgendwie das Problem. Ich habe schon das andere Raumschiff im ersten Star Trek Reboot nicht so ganz verstanden. Das hatte ja so eine Konstruktion mit irgendwie so Spikes, die alle so nach vorne irgendwie gebeugt waren oder so Tentakel oder sowas. Da fiel es mir auch schon irgendwie schwer, so das in seiner Gesamtheit zu erfassen. Und hier ist das Gegnerschiff ja quasi so dunkelgrau oder schwarz oder marienblau oder sowas. Und ich fand das auch irgendwie eher diffus und fand das gar nicht cool. Ich würde also genau die Gegenthese überhaupt aufmachen. Wenn irgendein Film jemals die Enterprise als Raumschiff gefeiert hat, dann ist es eindeutig dieser hier. Ja? Also es gibt halt zwei Szenen, in denen das Raumschiff so unfassbar abgefeiert wird. Ich habe also, und ich bin so mitteldicht am Wasser gebaut, aber ich habe wirklich geheult bei der zweiten Szene, weil es so unfassbar schön einfach aussah. Also der Production Value auf der Ebene, finde ich, von dem Film ist größer als ich glaube, ich würde sagen, von allen anderen Star Trek Filmen bisher zusammen. Also
das ehrt dich, dass dich das Schiff doch so sehr berührt. Aber da würde ich gleich wieder erwidern, dass man ein Schiff nicht feiern kann, in dem alles, was man zeigt, quasi ist, wie es zerstört wird. Mit diesem Schiff wird nichts gemacht, außer davon zu fliegen.
Es wird Treppens am Ende.
Und nochmal?
Hallo?
Ja.
Marcel? Du wolltest was, es hat, glaube ich, niemand das Argument verstanden. Nochmal.
Ist egal, redet weiter.
Genau, also die Enterprise machte dem Film quasi nichts, außer davon zu fliegen. Und okay, jetzt muss ich es einmal machen, also kleiner Spoiler. Die Enterprise, ich habe, glaube ich, korrigiert mich, aber die feuert nicht einen einzigen Schuss ab, oder?
Doch, sie machen, sprengen, glaube ich, irgendwann mal irgendwas. Kurz.
Nein,
sie feuern aber
nein,
keinen Schuss ab in
sie,
dem Sinne.
Sie schießen was in, aber nur auf,
das ist
nur in symbolischer Art und Weise. Mhm. Also, ja, das.
So über Bande.
Ja, also schwierig. Also würde ich mich dagegen verwehren. Ich fand, das war so ein bisschen die Dekonstruktion eines mythischen Raumschiffs hier. Würde ich bitte für den dritten Film auch bitte wünschen, dass das
Leave the Enterprise alone.
Außer kaputt gehen. Ja, ja. Nee, also das ist vielleicht wirklich ganz lustig, dass wir gerade die Gegenpositionen vertreten, aber also ich habe die Enterprise lieb genug, als dass ich ihre Fähigkeiten und auch so weit schätze, dass ich sie mal sehen will.
Ernsthaft jetzt, also wirklich Stichwort Wolken. Ja, also diese Szene,
ja,
Wahnsinn am Ende.
Ja, hübsch, aber
nicht hübsch.
Nicht nett, wenn man halt ein Enterprise-Fan ist. Okay, aber ich glaube, wir haben unsere
Position. Ich war nur etwas irritiert, dass die Enterprise seit neuestem irgendwie in Atmosphären fliegen kann. Ich dachte immer, das ist bei Raumschiffen eigentlich nicht so vorgesehen. Aber naja.
Nein, das machen die auch in. Sie machen es definitiv in Voyager, sie machen es definitiv in TNG. In
den ja, aber das ist doch dann immer so, es glüht alles und die Schilde und so. Oder machen die es auch so zum Spaß, so wir landen jetzt mal kurz.
Also Voyager kann einfach landen und passt.
Ja, also ich glaube sogar bei dem Enterprise Prequel gibt es auch irgendwelche Folgen, wo die Enterprise irgendwie in Atmosphäre fliegt.
Das ist die Serie, die nicht stattgefunden
hat. Genau, das ist die. Ja, das ist so, ich bin ja Star Trek-mäßig so ziemlich minder bemittelt, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ich bin ja eigentlich mit dem ersten J.J. Abrams Reboot eingestiegen.
Holla, die Waldfee.
Und hab dann den Fehler gemacht, das Prequel zu gucken, die erste Staffel, und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr und bin dann erst so langsam jetzt mal irgendwie in TNG eingestiegen, wo ich allerdings noch nicht die erste Staffel fertig geguckt habe, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich find's ziemlich cool. Irgendwie gab's immer andere Serien, die ich dann mehr oder irgendwie, wie soll ich sagen, dringender fand.
Ja, das kann ich nachvollziehen mit dieser Enterprise, heißt die ja einfach nur. Mit der Serie sollte man, glaube ich, nicht anfangen.
Ist auch ein Fehler, muss ich nachnennen.
Ist mehr eine Serie zum Aufhören.
Titel.
Produktion haben wir besprochen. Wir haben über die Charaktere ein bisschen gesprochen.
Also Produktion wäre noch so ein bisschen mein Fazit. Ich glaube, der kann auch Star Wars.
Ja, ich glaube, er kann Star Wars besser, würde ich fast
das
behaupten.
Das habe ich hier draufstehen.
Dafür.
Ich habe hier draufstehen, ich zeige es mal in die Kamera, ja. Ich habe das hier wirklich schon draufgeschrieben. Dieser Star Trek-Film hätte eigentlich die Prequels von Star Wars sein müssen. Das wäre, glaube ich, also der Ton, die Angliederung an die historische Vorlage, nenne ich es jetzt einfach mal etwas verwegen, das hätte eigentlich das sein müssen, was und auch die Produktionswerte und die Charakterisierung und all das, das wäre eigentlich das gewesen, was, glaube ich, Millionen Star Wars-Fans irgendwie glücklich gemacht hätte. Und das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ich gleich sagen werde, wenn wir noch vielleicht einen Moment über das Drehbuch reden, von diesem Film jetzt. Aber ich glaube, dass sie vieles hier richtig gemacht haben, auch richtig so aus Star Trek Geek Sicht, wo ich ja meine eigenen Befindlichkeiten habe. Ja, die Enterprise habe ich jetzt gerade genannt. Aus der Sicht würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass Abrams kann Star Wars, das wird auch gut funktionieren. Und ich glaube, ich habe meinen Punkt schon rübergebracht. Trotz aller Trackigkeit, die ich dem Film nicht absprechen will, habe ich auch immer das Gefühl gehabt, dass es eben auch eine andere Franchise hätte sein können. Um es mal so zu sagen. Also ist ungefähr klar, was ich sagen will?
Doch, wahrscheinlich. Ich glaube schon.
Okay. So, wir schneiden es
auf. Okay, deswegen. Was wolltest du? Wolltest du über das Drehbuch reden?
Ich wollte über das Drehbuch reden und ich versuche es ohne Spoiler zu tun. Das Drehbuch nimmt Bezug auf einen der Filme, der die Original Series eben hervorgebracht hat. Also wollen wir sagen, also weiß noch irgendwer, wen Benedict Cumberbatch spielt? Weiß das irgendwer nicht?
Also ich glaube, das ist inzwischen kein Spoiler mehr.
Okay, also wenn ihr gar nichts wissen wollt, müsst ihr jetzt wieder skippen, die nächsten 10 Minuten. Also es ist Khan.
Khan!
Genau, das fällt übrigens nicht in den Film. Nee, stimmt gar nicht. Aber es fällt nicht von Kirk. Es fällt nicht von Kirk, sondern von Spock. Ja. Okay, egal. Jedenfalls, der Bezug zum dritten Film ist quasi klar. Das ist der dritte, oder?
Ja. Der zweite.
Der zweite, Entschuldigung.
Wo sitze ich denn hier?
Batsch.
Bitte schneiden. Also der Bezug zum zweiten, der ist irgendwie klar.
Der Zorn des Khan.
Wrath of Khan im Original. Und damit hatten sie sich ja eine Packung irgendwie geladen. Weil das ist ja
wiederum auf eine Folge Sleeping Tiger oder so ähnlich hieß es, glaube ich, der TOS wiederum bezieht. Ne? Also ist jetzt quasi die dritte Inkarnation, die wir sehen.
Ja. Wenn wir jetzt allerdings nur mal den Film anschauen, also nicht den jetzt, sondern den, der eben nach Abdrehen der Serie entstanden ist, dann ist es wahrscheinlich nicht sehr umstritten zu sagen, dass er doch so eine Art Fanfavorit ist unter den Filmen. Mhm. Ist wahrscheinlich relativ sicher zu sagen. So der erste war vielleicht ein bisschen träge, aber mit Khan haben sie, glaube ich, doch viel Großes geleistet.
Er ist schon cool.
Und damit hatten die Autoren jetzt dieses Reboots ja schon auch einiges zu tun. Mhm. Und ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, wie sie jetzt quasi mit dieser Vorlage umgehen, weil das war ja was Erstes, weil im ersten Film haben sie ja nicht das gezeigt, was sie jetzt im Reboot im ersten Film gezeigt haben. Ja, also sie haben nicht gezeigt, wie die Enterprise gebaut wird, und sie haben nicht gezeigt, wie Kirk in der Bar sitzt und säuft, bis er plötzlich ein Kommando kriegt, sondern da ging es ja um was ganz anderes. Das heißt, jetzt hatten sie quasi zum ersten Mal eben diesen Fall, dass der Bezug zu einem früheren Film relativ offensichtlich ist, und die Frage war, wie gehen sie damit um? Mhm. Also wenn ich das jetzt mal ganz kurz in ein Fazit gießen müsste, würde ich sagen, insgesamt recht souverän, bis auf die Auflösung des Ganzen, wo das für mich komplett auseinanderfällt. Weil das so tief, also einerseits habe ich es respektieren können dafür, dass es einfach so meta und so augenzwinkerig ist, dass man schlicht den Mut bewundern muss. Andererseits ist es dann aber halt auch so, also fand ich problematisch, dass sie da nicht irgendwie den ganzen Weg gegangen sind. Also ich muss das jetzt alles so ein bisschen auf, ich muss das jetzt alles so ein bisschen auf Allgemeinplätze reduzieren, weil ich halt nicht die Auflösung des Films geben will. Ich glaube, wir kriegen das auch so hin. Aber ich glaube, wenn man sowas macht, ich glaube, wir wissen jetzt alle, worüber ich rede.
Die Szene oder, weil es gibt ja mehrere
Meinst Auflösungen. Meinst du den Sequel?
Also über die Spock-Szene.
Okay.
Allen klar, was ich meine? Ja. Also wenn man diese Spock-Szene einbaut, wenn man sich sozusagen entscheidet, um es auf Englisch zu sagen, to go there, wenn man da hingeht, dann sollte man es irgendwie auch mit voller Emphase machen und halt nicht so, also das war für mich so ein bisschen das Äquivalent zum Cheatcode eingeben in einem Computerspiel.
Ja.
Und wenn ich ein großes Problem mit dem Film habe, dann ist es das. Weil das kam also so aus dem Nichts, dass es jetzt nichts genuin Schlechtes, aber das ist halt das war uncalled for, ja, das war unnötig, fand ich. Und wenn sie sozusagen so eine Vorlage in der Form anerkennen, wie sie es getan haben, dann sollten sie es doch bitte auch ganz machen und nicht in der 15-Minuten-Einspielung eine 15-Sekunden-Einspielung, die quasi schon auf dem Niveau von der Deus Ex Machina ist.
Ja, ich verstehe, glaube ich, sehr gut den Punkt, den du da hast. Ich würde das auf verschiedene Unterfacetten nochmal runterbrechen. Also erstens bin ich mittlerweile relativ sicher, dass der Film eigentlich nur funktioniert, wenn man wirklich die Vorlage, also den klassischen zweiten Teil halt, Zorn des Khan auch kennt. Wenn man den nicht einigermaßen im Kopf hat, funktioniert, glaube ich, würde ich sagen, ein Drittel des neuen Films jetzt wirklich nicht. Also von daher auch wirklich der Appell an alle, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt vorher den nochmal gucken. Dann hat man, glaube ich, unvergleichlich viel mehr Spaß mit dem aktuellen Film. Das, was du jetzt ansprichst, ja, ich würde allerdings sagen, das Problem hatten wir natürlich bei den alten Kinofilmen auch, nur dass es da dieser Deus Ex Machina-Effekt natürlich in den dritten Kinofilm ausgelagert worden ist. Ja, das heißt also, die Suche nach Mr. Spock war ja dann der dritte Film, der einigermaßen auch als Katastrophe im Allgemeinen gilt. Ich glaube auch doch ziemlich zu Recht. Das heißt also, das Problem war auch früher schon da, wie man aus der Chose jetzt wieder rauskommt. Ich konnte jetzt mit diesem Twist in dem Film insofern gut leben,
weil halt ja zentraler Handlungsträger wiederum so das ikonografische Star Trek Viech-Element ist überhaupt. Also das konnte ich ihnen dann an der oft in dem Moment nicht mehr übel nehmen, ja, weil ich dann so ja, also ja. Das war dann in dem in dieser kleinen Miniatur steckte dann haben sie mich dann einfach überwältigt, ja.
Das war auch mein allererster Reflex. Also das will ich auch gar nicht absprechen. Ich habe nicht spontan angefangen, den Film zu hassen in diesem Moment, als das passierte. Mein erster Gedanke war so, die haben was gemacht gerade? Ja, also das kann ich schon respektieren auch und das will ich auch gar nicht schlecht reden. Aber so, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, so nach 3 Stunden hat dann das doch recht euphorische Gefühl, das ich beim Verlassen des Films hatte, so ganz kleines bisschen umgeschlagen. Und das war dann doch irgendwie hauptverantwortlich dafür. Also sie sind da, glaube ich, ein Risiko eingegangen und für mich war es es nicht wert. Also beziehungsweise für mich war, wert ist der falsche Ausdruck. Also sie hätten es machen können, aber dann hätten sie es komplett machen können und da treffen wir uns dann vielleicht wieder, gerade weil die Vorlage und das, was wir gerade besprochen hatten, also das historische Material halt so groß und so wichtig und auch so geliebt ist von den Fans, hätten sie das machen können, glaube ich, hätten vielleicht den einen oder anderen Newcomer verloren, aber hätte man vielleicht auch hinkriegen können, dass man die irgendwie abholt. So wie sie es jetzt gemacht haben, hat es halt nicht funktioniert für mich.
Es war etwas unbefriedigend irgendwie, das dann so abzuhandeln, einfach schnell so. Ah, und offscreen, es passiert einfach so.
Ja.
Ja, aber was wäre jetzt also dann die Alternative gewesen? Also dann hätte man ja halt in Teil 3 dann wieder irgendwie ein Drittel darauf verbringen müssen, so wie, ne?
Ja, oder man
Sache jetzt wieder ins Lot.
Ja, man
oder hätte man hätte halt 5 Minuten darauf verwenden können, anstatt 20 Sekunden oder so.
Ja, entweder das oder man hätte sich halt eine komplett neue Auflösung überlegen können, ja. Ich meine, das war eine festgefahrene Situation, wie es nun mal Höhepunkte in Filmen so an sich haben. So, zumindest in Filmen, die es irgendwie hinkriegen, einen Spannungsbogen über 2 Stunden zu halten. Aber es war jetzt ja keine Situation, die von der Gravitas her irgendwie so extrem war, dass man sie nicht auch in der Serie auf eine oder andere kreative Art hätte lösen können. Ja. Und
also als Plot-Doktor hätte ich, glaube ich, wirklich dann, also da würde ich dir recht geben, es wäre eigentlich viel lustiger und ironischer gewesen, wenn quasi diese ganze Jagd auf Khan dann hinterher in der Endsequenz völlig witzlos gewesen wäre, weil die Lösung wirklich eigentlich sie schon vorher hatten, nämlich in Ja, das heißt also, dass sie dann irgendwie dann sie quasi dann mit dem Kahn Blut dann auf die Brücke stürmen und dann da aber Pille sagt, ja, aber ist doch schon alles durch hier. Ja, das hätte ich eigentlich ganz witzig gefunden.
Da stimme ich dir zu, das muss mindestens noch als extra dann auf die Blu-ray oder die DVD her. Das ist in der Tat so. Ah ja, aber du sprichst ja was Gutes an, genau, das war nämlich noch der zweite Punkt.
Der Blau?
Der fehlende Flausch, den ich nach 3 Stunden für den Film hatte, ja. Das angesprochene Blut eben. Dass sie das tatsächlich noch irgendwie zu so einer Art Mini-Twist verbauen wollten, also.
Vor allen Dingen, sie haben ihn doch vorher auch schon untersucht auf der Station, ja. Also das ist dann natürlich so eine Ebene, wenn man da anfängt im Detail auch nur drüber nachzudenken. Ja, die haben also
sie haben 71 andere eingefroren. Ja,
genau. Und sie haben das ganze Material liegt da rum. Sie haben irgendwie alle nur erdenklichen medizinischen Tests über ihn. Aber nein, sie brauchen dann doch nochmal. Das ist natürlich alles Unfug. Aber da bin ich dann ehrlich gesagt dann immer so abgestumpft, dass ich sage, ja, okay, es ist ein Film. Und wenn man es jetzt noch irgendwie perfekter durchdefiniert, letztendlich ist es so, who cares? Ich mein,
Irgendwie muss man es halt auch zu Ende bringen. Und
Ja, es geht nicht darum, wie sie es aufgelöst haben, sondern dass sie es handwerklich, dass sie sozusagen diesen angesprochenen Mini-Twist handwerklich miserabel durchgeführt haben. Ja, sie hätten zum Beispiel nicht, ja, das kann ich jetzt sagen, wir sind, glaube ich, nicht viel zu tief in Spoiler-Territory. Sie hätten auf diesen verfickten Triple halt kein Close-Up machen müssen, ja. Also spätestens dann war das doch dem sprichwörtlichen Blinden mit dem Krückstock irgendwie klar, dass da noch was kommen muss. Also selbst unter Abwesenheit irgendwelche sämtliche Originalfilme und also ich weiß nicht, ob da irgendjemand noch in dem Kino wirklich überrascht war von der Auflösung.
Nee, ja, auf gar keinen Fall. Das ist aber auch so, das haben ja die Blockbuster öfters mal, dass sie halt so das Publikum manchmal dann doch schon etwas unterschätzen.
Bauchpinseln, meinst du?
Ja, einfach unterschätzen. Einfach dann so alles dann nochmal so zur Sicherheit nochmal erklären, damit es halt auch alle verstanden haben.
Okay.
Ich kann halt nicht böse sein mit irgendeiner Szene, in der ein Tribble zu sehen ist. Von daher bin ich da voreingenommen.
Ja, ja.
Von mir aus könnte der Film 2 Stunden nur Close-Up sein.
Star Trek Into Flausch. Ja, dann haben wir Drehbuch zumindest etwas oberflächlich auch abgehandelt. Dann müssen wir noch ganz kurz über die Charaktere / Schauspielleistungen reden, finde ich. Da gibt es ja...
Benedict Cumberbatch,
er spielt sich selbst.
Danke für den Einwurf. Da gibt es ja quasi ein... Da spricht ja die Kritik in einer Stimme. Nämlich, dass Cumberbatch sie alle an die Wand redet.
Ja. Fand ich nicht.
Fand ich teilweise so.
Also ich hatte das vorher auch gelesen, habe auch Sherlock geguckt und dachte so, das wird spannend. War dann aber davon wirklich ein bisschen underwhelmed. Ich habe es auch extra dann unbedingt auf Englisch gucken wollen, weil mir so ich gerade an der Stelle mir einigermaßen sicher war, dass das in der Synchro dann nicht so gut funktionieren würde.
Ja, Cumberbatch hat im Original schon eine sehr tragende, gut ausgebildete Stimme.
Er hat aber auch eine Oktave tiefer gesprochen als in Sherlock, das kann man auch mal sagen. Ja. Aber ich war dann gegenüber dem, was es also schon an Vorschusslorbeeren geht, war ich, was ihn angeht, richtiggehend enttäuscht, muss ich sagen. Und ich fand dann also gerade, dass sich dann also Kirk und Spock schauspieltechnisch da extrem gut gehalten haben. Also dass da jetzt irgendwie man in Erinnerung hatte, oh, plötzlich ist da mal ein Schauspieler irgendwo auf der Brücke und alle anderen verblassen gerade. Fand ich überhaupt nicht, weil ich bin auch ein Siler-Fanboy, von daher bin ich da so auch vorbelastet.
Ja, Siler gegen Sherlock ist schon ziemlich... netter Moment auch einfach.
Ich meine, das Krasse, was ich halt fand, ist, wie nahe seine Rolle in Star Trek jetzt an Sherlock dran ist, von der Art her und ja, von der Mimik her. Und
ja, aber geht, ne? Er hat ja dieses Physische, das hat er ja als Sherlock also sehr gar nicht so sehr.
Ja, ja.
Also ich finde, das hat er schon ganz schön gemacht, sodass er halt sehr, sehr freundlich und zurückhaltend ist und dann macht's Klatsch und dann werden halt die Köpfe geplatzt.
Charaktere passt vielleicht auch noch rein. Was mir unheimlich aufgefallen war, also wer auch immer für das Casting verantwortlich war, insbesondere so für die zweite Linie an Schauspielern, ist noch jemandem aufgefallen, dass da jemand einen unheimlichen Augenfarbenfetisch haben musste?
Und was?
Einen Augenfarbenfetisch?
Auf Blauäugige, oder?
Ah, genau, auf Blauäugige. Und als ich dann dachte, meine Güte, das ist ja Wahnsinn, haben die auch noch auf was anderes geachtet, also außer auf das, dann kommt allen Ernstes eine Frau auf die Brücke und die hat 2 Augenfarben.
Und dann, okay, das ist mir nicht aufgefallen. Aber irgendwie komische Aliens saßen da plötzlich auf der Brücke. Das ist mir aufgefallen, die man so...
Das fand ich schon
ganz... Das
hatte so ein echtes Star Trek, Star Wars Feeling, ja, kurz, so ein bisschen. Ne?
Star Wars Feeling?
Ja, da sind auch immer so random Aliens, die irgendwie im Hintergrund rumstehen und einfach irgendwie komisch reden.
Ist noch jemandem die dunkelhäutige, glatzköpfige Dame, ja,
ganz die mit dem mit ohne
die so ein
Ärmel
bisschen Butch aussah, aufgefallen?
Ja. Ja.
Da habe ich mich dann kurz gefragt, ob sie da sozusagen alle Minorities noch kurz reinpressen wollten. Ja, das ist ihnen aufgefallen, okay, Kirk, können wir es nichts machen, ist halt nun mal weiß, Mann, blauäugig, blond. Spock und die anderen Hauptfiguren sind auch weitgehend irgendwie definiert. Uhura haben sie ausreichend jetzt noch ein bisschen aufstapiert, dass es doch ein echter Mensch ist und nicht nur jemand an, na gut, okay, kann man der alten Serie nicht wirklich zum Vorwurf machen.
So viel
machen.
Mehr hat sie jetzt auch nicht
gemacht. Ja, sie haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben, da irgendwie einen echten Menschen draus werden zu lassen. Und dann blieb aber halt irgendwie nicht mehr viel übrig. Dann hatten wir noch einmal so eine taffe, selbstständige Blonde, aber das hat dann unheimlich viele Randgruppen noch übrig gelassen, glaube ich, die von denen sie das Gefühl hatten, die sie noch behandeln mussten. Und dann kam die und die hat sozusagen alles in sich vereint. Und die durfte, glaube ich, kein Wort sagen, wenn ich es noch richtig weiß.
Nee, aber ich fand sie irgendwie cool. Also wie sie da so ohne Ärmel auf der Bühne saß und irgendwie Knöpfe gedrückt hat.
Ja.
War schon nett.
Aber ja, die war auffällig. Sonst die Star Wars hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Ach doch, es gab ja den Chekhov, nee, nicht den Chekhov-Sidekick, den Scotty-Sidekick.
Den fand ich lustig.
Der, glaube ich, an Jar Jar Binks angelehnt war, so konzeptionell.
Warum? Der hat doch gar nichts gesagt.
Der war wenigstens nicht doof. Der hat einfach nur
Er hat nicht komisch geredet und er hat keinen Slapstick praktiziert.
Ja, aber ist das nicht auch schon wieder so ein Stick an sich? Also
kein Slapstick oder was?
Nee, also andersrum. Das ist jetzt halt sein Ding. Er sitzt halt da und schaut Scotty mit vorwurfsvollen Augen an.
Ach so, ja klar,
und
natürlich.
Das war halt auch eine Szene lustig und in den kommenden 12 Szenen halt eher nervig, aber okay.
Es ist so ein bisschen dieser Chewbacca-Effekt, wo dann der Charakter nichts sagt, aber alle ihn verstehen. Und das ist dann auch immer so. Das hört doch relativ schnell wieder aus, lustig zu sein.
Okay. Ja gut, in dem Fall waren es ja nicht alle, sondern nur Scotty. Aber ja.
Ja. Charaktere, Chef. Noch was dir auf der Seele brennt.
Gibt nicht wirklich noch mehr zu sagen, oder? Ich glaube, wir hängen eh schon ein bisschen in der Zeit.
Ich hatte das Gefühl, also manche waren ja auch irgendwie hauptsächlich so dazu da, mal ihre Catchphrases kurz zu sagen und dann wieder in den Hintergrund sich zu abzusondern. Aber so ist es halt, wenn man einen großen Cast hat und eigentlich einen relativ geradlinigen Actionfilm machen will, da kann man halt nicht dann plötzlich sidetracked werden.
Ja und nein. Also ich bin dankbar, dass es keine neuen Fechtszenen gab. Aber ja, ich glaube, ich habe schon gesagt, ich fand es okay, dass das Ganze jetzt einen starken Fokus auf Kirk hatte. Für den nächsten Film hätte ich dann auch noch ein bisschen wieder gerne Brückenchemie.
Die sollen wieder eine Serie machen, goddammit.
Ja, das ist am Ende ja sehr offen, ne? Ob es dann also quasi mit Film weitergeht oder mit Serie oder...
Naja, wir wissen ja zumindest, dass J.J. Abrams sich jetzt aus der ganzen Geschichte ausgeklinkt hat. Oder zumindest ist das impliziert. Das kann sich natürlich auch noch ändern, aber das wäre ja zumindest schon mal irgendwie eine Aussage in die Richtung. Also ich meines Wissens hat der Film wieder ganz gut Geld verdient. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass sie das Ganze jetzt wieder beerdigen. Mhm. Also unwahrscheinlich bis unmöglich. Aber im Großen und Ganzen sehe ich Raum, um es mal so zu sagen. Okay, Charaktere, alles losgeworden. Worüber müssen wir noch reden? Wir haben noch 4 Stunden auf meiner Festplatte.
Okay, das ist gut.
Na, die brauchen wir auch noch für Infinity.
Genau, wir haben noch ein kleines Special zum Ende der Sendung hinten. Dann können wir vielleicht Star Trek mit so kurzen Zusammenfassungen.
Vielleicht noch so ein, zwei Worte.
Ja.
Weiß ich, also ich hatte halt so dieses, was ich am Anfang gesagt hatte, dass ich halt so gespalten war, ob ich diesen Film jetzt so als reinen Actionfilm irgendwie wahrnehmen soll, der irgendwie dann ja doch schon relativ kompromisslos da irgendwie durchgezogen wird und auch super, also eigentlich ja schon sehr gut inszeniert ist und gut aussieht und jetzt auch nicht irgendwie beleidigend dämlich ist. Oder ob ich halt von diesem Film irgendwie erwarten soll, dass er so dieses Star Trek-Universum irgendwie weiterführt. Weil da ist natürlich auch, da fehlt natürlich dann schon dieser, also ich weiß nicht, ich bin ja jetzt natürlich TNG vorbelastet, aufgrund der Tatsache, dass ich nur das kenne und die ganzen alten Kinofilme aus unerfindlichen Gründen. Aber natürlich, mich hätte es auch halt mal interessiert, ob es nicht möglich ist, eine Aktualisierung von dieser Sozialutopie zu schaffen, die damals in der Serie halt irgendwie da praktiziert wird. Es wäre schon auch ein interessantes Thema, aber es ist natürlich nicht die Richtung, in die dieser Film geht.
Also gerade die Ebene, die ja auch unter Fans immer wieder mal diskutiert wird, es ist ja alles Militär, was wir da haben. Ne? Also du darfst überhaupt nur in Weltall fliegen, wenn du irgendwie Teil des Militär wirst. Das mal so als Metaplot zu haben, fände ich natürlich auch extrem spannend, das mal wirklich mal durchzudeklinieren. Jetzt hatte man halt so dieses Terrorismus-Ding, also 9-11, wobei das schon durchaus ein bisschen abstrahiert und abgeschwächt war, aber dieses so, wir inszenieren irgendwie etwas, um dann irgendwie in einen großen Full-Scale-War irgendwie eintreten zu können und so weiter. Gab es da durchaus in den Kritiken so die Rückmeldung, naja, eigentlich fast ein bisschen überflüssig, so habe ich es auch wahrgenommen. Also das war auch so der Aspekt, der mich an dem Film so mit am wenigsten interessiert hat, so, oh mein Gott, gibt es mit den Klingonen Krieg oder nicht? Das war mir dann fast ein bisschen zu viele Ebenen übereinander gestapelt. Ich fand auch die Klingonen etwas underwhelming.
Nee, sie waren auch irgendwie unnötig einfach an dem Punkt.
Ja.
Sie können einfach generische, irgendwelche feindlichen Aliens sein, aber die Klingonen, das ist halt dann schon so.
Ja, die waren ja eigentlich schon ganz witzig eingeführt, dass sie am Anfang alle diese sonderbaren Masken irgendwie trugen und das führte ja schon so auf diese Szene hin, so, oh mein Gott, jetzt nimmt er die Maske ab und wie werden jetzt die Klingonen aussehen? Und dann, ja, waren halt Klingonen. Also.
Wobei das mit den Klingonen ja immer noch so ein Sonderfall ist. Vielleicht haben sie das deswegen auch so ein bisschen zelebriert, weil da die Serie halt einfach inkonsistent ist. Ne? Die Klingonen sahen in der Serie einfach sehr viel anders aus als in The Next Generation und in Deep Space Nine. Besonders
Schildkröte oder
einfach
nicht.
Weil sie eben kein Geld für Maske hatten in der originalen Serie. Und das hat dann halt ein Problem mit der Konsistenz gebracht, weil, sie hatten halt mal etabliert, wie die aussehen, und sehen sie plötzlich anders aus. Und dann ist natürlich die Frage, die man so als Serien, als Showrunner irgendwie hat, ist, thematisiert man das mal? Oder tut man halt einfach so, als ob es nie passiert wäre? Und Star Trek hat sich mutigerweise dazu entschieden, das zumindest mal so in einem Nebensatz zu thematisieren. Ich glaube, in entweder Next Generation oder Deep Space Nine. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil Worf in beiden mitspielt.
Also ich meine, der Ingo hätte mir mal erzählt, dass es ein TNG war. Aber okay. Das ist jetzt, wie gesagt, auch Hörensagen.
Ich meine nämlich, es wäre ein Deep Space Nine gewesen. Aber es ist egal. Jedenfalls, da gibt's so ein kleines, da gibt's quasi einen Zeitreise-Plot in dieser Folge. Und dann wird irgendwann eben mal gefragt, dann wird Worf eigentlich mal gefragt, sag mal, warum sehen die eigentlich alle anders aus als du oder irgendwie so in diese Richtung ging das. Und dann meinte Worf, wir reden nicht darüber. Ist was passiert, wir reden nicht darüber. Ja. Das heißt, wenn diese Aussage jetzt irgendwie konsistent gewesen wäre, müssten die Klingonen jetzt in den Filmen ja wieder so aussehen, wie sie eben damals in der Original Series waren, was ja, glaube ich, so relativ unverkleidete afroamerikanische Männer einfach waren. Und da haben sie sich jetzt halt bewusst dagegen entschieden. Das heißt, das habe ich einfach so als kleinen Nod in diese Richtung verstanden. Okay, wir machen es jetzt richtig. Die sehen einfach so aus, akzeptiert.
Das ist mit Sicherheit irgendwann irgendein Gen-Enhancement terribly gone wrong gewesen.
Ja. So, das wurde auch
Klingonen über ihre Gesellschaft ausgeschüttet haben.
Ja, genau sowas wurde auch impliziert, glaube ich, in der Folge. Aber wie gesagt, dann hätten sie halt jetzt in dem Film wieder anders aussehen müssen. Tun sie nicht. Also wir haben jetzt offensichtlich etabliert, Klingonen sehen so aus, wie sie in Next Generation ausgesehen haben. Manchmal mit mehr und manchmal mit weniger Gesichtspiercings.
Das wäre natürlich dann auch wieder verpasste Gelegenheit. Man hätte natürlich jetzt in dem Film genau diesen Moment natürlich induzieren können.
Ja.
Dass dann also Khan dann da irgendwie das Serum freisetzt, was dann Probleme
und wir sehen sie quasi sich vor unseren Augen genau. Verwandeln. Ja. Wäre auch eine schöne Auflösung gewesen. Hätte halt wahrscheinlich außer uns wieder niemand verstanden.
Ach ja, das Alter.
Okay.
Mädchen brauche ich, glaube ich, nochmal.
Ja, hau rein.
Noch mal eben.
Dann fangen wir mal an, einfach in einem Satz kurz zu sagen, was wir vom Film halten. Ist wahrscheinlich schon relativ stark durchgekommen. Ich bin gar nicht sicher, ob's noch nötig ist, dass wir es nochmal ansprechen. Im Großen und Ganzen mochte ich ihn sehr gern. Hat seine Probleme, die habe ich jetzt vielleicht zu breit ausgewalzt. Sie sind aus meiner Sicht nicht wirklich, sie machen den Film nicht wirklich kaputt. Das sind so alles vielleicht auch ein bisschen persönliche Probleme, die ich jetzt als jemand, der sich mit der Franchise schon viel beschäftigt hat, hatte. Wenn ihr einfach nur einen unterhaltsamen Actionfilm sehen wollt, taugt er vielleicht auch. Taugt er vielleicht aber halt auch nicht so gut wie jetzt den Film, den wir letzte Woche besprochen hatten, Iron Man in der dritten Version. Ich weiß es nicht, so wenn man überhaupt keine Berührungspunkte bisher hatte und vielleicht auch keine Ambitionen hat, das zu ändern, fühlt man sich wahrscheinlich auch gut unterhalten, aber steht halt doch in schwerer Konkurrenz mit anderen Franchises. Und insgesamt ja, erfreulich. Ich freue mich darauf, dass die Franchise wieder lebt. Vielleicht, wir haben es jetzt ja mehrmals angesprochen, existiert auch mal wieder eine Serie dazu. Ich empfinde es auch als ein großes Makel, dass das momentan nicht der Fall ist. Und wenn man sowas mal in fähige Hände geben würde, offensichtlich ist das Publikum ja da. Okay, mein Wort zum Sonntag.
Ja, also wie gesagt, ich finde ihn so als Actionfilm mit so ein bisschen Star Trek Nods, finde ich ihn ganz gut. So hat irgendwie Spaß gemacht. Ich fühlte mich jetzt irgendwie nicht um mein Geld gebracht oder so. Aber ansonsten, weiß nicht, war ich jetzt auch nicht so unfassbar begeistert. Also es sind halt doch, ich weiß nicht, ich hätte gerne mehr diese nachdenkliche Seite, die man wahrscheinlich dann auch nicht bei, also wahrscheinlich dann eher bei TNG auch suchen muss. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist natürlich eine Hoffnung, die wahrscheinlich so das allgemeine Publikum vielleicht nicht unbedingt teilt. Ich hätte gerne so mit dieser CGI und diesem Level an Produktionswerten und diesem Level an Handwerk, das da auch einfach dahinter steckt, dieses ganze Set-Design und alles, das kann man ja inzwischen alles sehr, sehr gut machen. Damit hätte ich halt gerne auch ein bisschen spannendere oder ein bisschen interessanter oder ein bisschen anregendere Geschichten erzählt, als die jetzt erzählt wurde in diesem Film.
Also ich muss sagen, zum einen, ich bin gut unterhalten worden, ich würde jederzeit wieder reingehen. Ich kann mich eurer Kritik anschließen teilweise, habe jetzt allerdings noch nicht so den tiefen Einblick ins Star Trek-Universum, um da wirklich aussagekräftig kritisieren zu können.
Ja, aber du kannst ja dann umso besser beschreiben, was der Film eben für sich stehend...
Also wenn man den Film an sich sieht, dann ist es ein schön gemachter, unterhaltsamer, spannender Science-Fiction-Film. Den ich mir eigentlich auch so, nachdem ich den ersten Teil gesehen habe, auch so in der Art vorgestellt hätte. Also ich war jetzt nicht großartig überrascht oder ich habe jetzt nicht gedacht, oh, bestimmte Dinge hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ja, also ist schön gemacht, ist spannend. Sehr viel mehr kann ich dazu tatsächlich jetzt auch nicht sagen.
Ja, wir haben glaube ich auch die Details genau. Im ausreichenden Maße abgearbeitet. Dann gebührt dir, Ralf, jetzt auch das letzte Wort, nachdem du bereits den Reigen von Meinungen und Impressionen eröffnen durftest.
Ja, wie gesagt, ich fand den ziemlich großartig. Ich habe den ersten Film der Reboot-Reihe, ich glaube, mittlerweile 7 oder 8 Mal gesehen, was ganz überraschend oft ist, weil das irgendwie ein Film ist, der irgendwie, finde ich, einen tierischen Flow hat. Den kann man immer wieder gucken und freut sich so. Und ich bin mir relativ sicher, dass sich das jetzt bei dem zweiten Film genauso bei mir einstellen wird. Das ist auch ein Film, den man sehr gut häufig gucken kann, der dadurch wenig an Reiz verliert und freue mich auf einen hoffentlich kommenden dritten, wobei Abrams den dann nicht mehr macht, ob das dann alles noch so gut geht. Man wird sehen.
Das finde ich jetzt tatsächlich recht interessant, dass du meinst, man kann den so oft gucken. Weil, was mir aufgefallen ist, ist, nach den paar Jahren, seit ich den ersten gesehen habe, also den ersten Reboot, ist bei mir kaum was vom ersten, von der Story hängen geblieben. Ich weiß noch, ich habe noch irgendwie Szenenschnipsel im Kopf, dass er irgendwann mal mit dem Motorrad durch die Wüste heizt. Aber ansonsten ist da sehr, sehr wenig bei mir hängen geblieben. Also ich musste da auch...
Könnte daran liegen, dass die Story vom ersten auch wirklich verwirrend ist. Also ich glaube, auch nach 7 oder 8 Mal gucken habe ich die so richtig begriffen, auch immer noch nicht. Ist aber auch egal, finde ich, weil da so der erste eben wirklich von den Figurenkonstellationen und so diesem Humor und diesem Flow einfach lebt. Also ob das nur alles auf der narrativen Ebene so komplett Sinn macht oder nicht, mit Zeitreisen ist es sowieso immer sehr kritisch, finde ich. Das kommen wir ja gleich dann auch nochmal zu. Ist mir aber bei dem Film egal, den kann ich trotzdem immer wieder gucken und freue mich einfach nur an den Figuren, wie die neu interpretiert werden.
Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die ich definitiv mal demnächst machen sollte, mal die alten und auch die neueren Star Trek-Filme nochmal nachgucken und mich mal TNG zumindest widmen. Da jetzt so ein paar Serien, die ich momentan gucke, jetzt wieder in die Season Break gehen, wäre das doch mal eine...
Schau einfach an dich auch mal Mad Men. Ich muss mit irgendjemandem über die aktuelle Staffel reden.
Da unsere Geschmäcker ja relativ ähnlich sind, möchte ich dir da noch Hoffnung machen. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ich muss jetzt...
Mad Men versus TNG, was für ein
Ja, ich gucke auch TNG. Ich gucke gerade im Moment, gucke ich eigentlich nur Mad Men und TNG abwechseln. Also ich finde, das ist eigentlich komplett akzeptabel so.
Ja. Also mehr Sachen gucken.
Ich bombardiere dich wieder mit so kleinen Schnipseln. Das hat bei mir so gut funktioniert mit Dr. Who. Das funktioniert bestimmt auch anders.
Ich hoffe es. Also, ich bin da offen.
Wunderbar. wollen wir diesen Interlude, den sollten wir vielleicht schon noch erwähnen, weil da ist echt ein toller Link und ich hätte mich jetzt gerade fast festgelesen. Bücher, kurz, oder Lesekram ist, glaube ich, der wichtigere Begriff. Hier der Star Trek Writer's Guides.
Ja, den habe ich reingepackt. Der ist mir, ich glaube, in der letzten Woche über Reddit geflimmert, wenn ich es noch richtig weiß. Das habe ich mir gleich gebookmarkt. Das ist ein Schmankerl, mindestens für Fans, vielleicht auch für generell Interessierte. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Oh, das ist so toll.
Da gibt es mannigfaltig Dokumente in diesen Foldern, die ich da verlinkt habe. Das Besondere ist allerdings beispielsweise die Writer's Guides, die da drin sind. Da gibt es unter anderem den Star Trek Writer's Guide vom 17. April 1967 und den hat Gene Roddenberry persönlich geschrieben und das ist sozusagen das Dokument, das der den möglichen Autoren für diese Serie in die Hand gedrückt hat. Also stellt euch vor, ihr seid Drehbuchautoren und es ist euer Job, jetzt Skripte und Stories für eine Serie zu entwickeln. Dann kriegt ihr einen Writer's Guide an die Hand, der euch so grundsätzliche Dinge erklärt, ja, wer sind die Charaktere, was machen die, was sind so die Grundzüge, was ist die Welt, in der wir uns befinden, was solltest du tun, was machen wir in der Serie überhaupt gar nicht. Und das gibt's eben insbesondere für die Original Series. Es gibt auch noch
TNG.
Sachen, genau, für die Next Generation, da heißt es dann The Next Generation Guide Bible. Es gibt auch noch für die anderen Star Trek Serien sowas ähnliches. Das ist dann quasi dasselbe oder eben mal auch ein Technical Guide, damit man mal erklärt, was ist denn die Technologie eigentlich, mit der Science Fiction arbeitet. Und das Besondere ist eben, dass das Ganze so völlig unverbrämt ist, weil das halt eigentlich für Leute, die quasi in der Produktion beschäftigt sind, gemacht sind.
Also das ist so wunderbar.
Da werden keine Nebelkerzen gezündet, weil man sozusagen die Serie noch spannend halten will oder sich irgendwie Ideen offen halten will. Und das Spannende ist auch, weil das im Fall von The Next Generation halt von 87 ist beispielsweise das Skript und die Serie halt doch eine Weile lief, dass man sich halt auch mal anschauen kann, so, okay, Roddenberry schreibt hier ein paar Sachen, so XYZ machen wir auf keinen Fall. Ja, beispielsweise schreibt er hier halt rein, denk gar nicht dran, irgendwie ein Skript schreiben, die Enterprise trifft auf Klingonen und dann kommt es irgendwie zum Kampf, weil Klingonen sind defiant oder so, weil wir werden uns nicht wiederholen, ja. Das haben wir in der alten Serie gemacht, machen wir nicht wieder. Und so gibt es dann auch diverse Beispiele, die halt zumindest zumindest in Teilen irgendwann auch gebrochen wurden und andere Sachen sind sowieso nicht mehr gültig, weil Charaktere ausgetauscht wurden und so weiter und so fort. Und das hat auch einfach halt diesen Flair von sowas lesen zu dürfen, was man halt normal überhaupt nie zu Gesicht kriegt. Und ich würde das unheimlich gerne auch mal für andere Serien sehen, die ich mag. Ja, wie großartig wäre es mal irgendwie so ein Outline für Lost zu kriegen, nachdem wir schon mal darüber geredet haben. Ja.
Oh.
Ich meine, die Charakterisierung ist relativ offensichtlich, das wäre dann wahrscheinlich nicht der interessante Teil, aber ich würde es zu gern mal was J.J. Abrams über die generelle Story-Arc oder was wir in der Serie machen und was wir nicht machen, doch mal ganz gerne.
Nur an folgenden Locations erlaubt.
Ja, so, genau.
Es ist halt so schön, weil irgendwie der Autor mag halt so tot sein, wie er will, aber es ist halt trotzdem irgendwie immer noch toll, wenn man einfach gesagt bekommt, was er damit sagen wollte. Weil hier schreibt er ja wirklich so, ja, hier darum geht's, hier, das ist das Ziel, warum, wie diese Serie funktionieren soll, hier, so sieht's aus.
Ja, und zu vielen anderen Serien, unter anderem Next Generation, gibt's außerdem noch jedes einzelne Episodenskript. Wäre besonders.
Da könnte man die Folge angucken und dann das Skript lesen.
Man kann quasi das Skript mitlesen, während die Leute schauspielen und denken, ah, das hat den Dialog hätte ich jetzt aber anders gebracht.
Oder so. Oh, die sind sogar nicht alle gescannt. Hier sind auch ein paar so richtig Text. Ja. Das ist sehr angenehm. Genau.
Ach ja, und den Pitch haben wir beispielsweise auch. Also das, was Gene Roddenberry an die Sender geschickt hat, sagt, ich habe hier eine Serie entwickelt, wollt ihr die haben und so. Also für Star Trek-Fans auf jeden Fall, denke ich, ein absolutes Schmankerl und ich habe auch die Bibeln mit großem Interesse gelesen und toll. Das Internet, was das uns so ermöglicht, ne? Passt auch gut zum letzten Thema.
Ja, gut. Nächstes Thema. Das wird die längste Sendung ever. Ich mag es jetzt schon. Es gibt da so ein Spiel.
Das war jetzt eine crazy Einleitung.
Ja, ich dachte, du nimmst das jetzt auf und beantwortest.
Ich habe schon so viel geredet jetzt.
Es gibt da so ein Spiel, das heißt Bioshock Infinite. Das steht in der Reihe einer Serie von Spielen, die alle irgendwie Bioshock im Titel haben.
Drei, ja, wenn ich richtig gezählt habe.
Richtig.
Die Minigames ist innerhalb des Spiels nicht mitgezählt.
Es ist das dritte. Und es spielt nicht an dem gleichen Ort wie die ersten beiden. Nicht in Rapture, in der Stadt unter dem Meer. Objektivistenparadies. Sondern in Columbia, in der einer fliegenden Stadt, die aus quantenmechanischen Gründen fliegt, wie man dann irgendwann lernt. Was so eine mehr oder weniger Theologendiktatur ist, wenn man so möchte.
Also es gibt einen Führer, kann man sagen, so eine Art religiösen Führer, der außerdem auch als weltlicher Herrscher fungiert. Und sein Name ist Comstock.
Irgendwie haben wir den Einstieg total verkackt. Ich weiß auch nicht.
Meinst du? Hast auch das Setting schön erklärt. Jetzt haben wir quasi die wichtigste Person vorgestellt. Ich finde, wir sind noch im Gleis, aber wir werden jetzt gleich woanders dran scheitern.
Also man kann vielleicht einfach mal einwerfen, dass es eins der am meisten und längsten und erwartetsten Spiele der letzten Jahre ist. Das ist, glaube ich, safe to say, was daran liegt, dass der erste Teil Bioshock, glaube ich, so als eins der, ich würde jetzt mal sagen, so 10 definierenden Spiele der letzten 10 Jahre gilt. Damals einen Exklusivtitel für die Xbox 360 rausgekommen, der auch grafisch wirklich enorm originell war, der mit einer riesen PR-Kampagne gestartet wurde. Wie gesagt, alles der erste Bioshock. Müsste man rausgucken, wann das eigentlich war. Ist, glaube ich, so 5 oder 6 Jahre her. Und von daher also entsprechend großes Interesse jetzt an diesem Titel. Insbesondere, weil der erste Bioshock auch so als einer der philosophischsten Spiele aller Zeiten eigentlich galt. Und da war jetzt
2007,
also danke.
Das Genre ist halt der Shooter. Insofern alles, was halt so ein bisschen aus Genre-Konventionen rausgeht, nämlich so der Tiefe eines durchschnittlichen Actionfilm-Plots, sticht so ein bisschen aus der Masse raus. Und ich glaube auch, dass die Vorschusslorbeeren, du hast es gerade schon gesagt, für das doch sehr auch stark gehypte Bioshock unter anderem deshalb so groß waren, weil es ja nicht der Beginn der Serie war, sondern doch, es war der Beginn der Bioshock-Serie, aber es gab ja durchaus noch einen Vorgänger so im Geiste, beziehungsweise zwei, nämlich System Shock.
Mhm, richtig.
Und die gehen ja in die 90er oder noch weiter zurück. Nee, ich glaube, es waren die 90er. Und das heißt, da hatten sie auch schon mal irgendwie eine Fangemeinde, eine anspruchsvolle Fangemeinde übrigens, angesprochen damit. Und die waren von Bioshock, glaube ich, nicht alle begeistert, aber ja, so ist es halt mit Nostalgie. Manchmal täuscht da vielleicht auch die Erinnerung. Oh Gott, jetzt habe ich mir was eingebrockt. Okay, also Bioshock war sehr erfolgreich. Kann man sicher so sagen. Hat noch einen direkten Nachfolger hervorgebracht. Bioshock 2, unkreativ.
Aber nicht vom gleichen Studio, oder?
Unkreativ so genannt. Also doch, ist auch von, wie heißt der, nicht Ken Levine, oder doch? Ihr wisst ja, ich bereite mich nicht vor. Also.
Ja, ich wollte nur mal so, dass man so den Hype irgendwie bei Infinite irgendwie einschätzen kann. Also das war tatsächlich das Spiel, das mich jetzt aus meiner jahrelangen Spieleabstinenz gezerrt hat, mehr oder weniger, mit der ganzen Aufregung, die es da gab. Und also das heißt schon was.
Ja. Vielleicht einfach, damit man wirklich den Kontext noch ein bisschen hat, was das ursprüngliche Bioshock wirklich besonders gemacht hat. Chef hat schon völlig richtig gesagt, im Kern und vor allen Dingen vom Gameplay her ist es eigentlich erstmal ein stumpfer Shooter und noch dazu ein extrem linearer Shooter. Das heißt also, wir haben unseren klassischen Tunnel, durch den wir eigentlich laufen, mit ganz klar abgezirkelten Levelstrukturen, wo es auch nicht, man kann zurücklaufen, aber es spielt also vom Gameplay her selten irgendwie eine Rolle. Es gibt ganz wenige Rätsel auch nur, die man hat, sondern im Kern läuft man eigentlich durch und shootert so durch die Gegend. Was das Spiel dann aber doch sehr besonders gemacht hat, ist also zum einen das Setting und das Artwork. Das heißt also, das Ganze spielte unter dem Wasser,
also auf dem Meeresgrund, eine Stadt auf dem Meeresgrund gebaut, was auf der technischen Ebene dazu geführt hat, dass auch Wasser als Spielelement eine sehr große Rolle gespielt hat. Und auf der technischen Ebene war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch das beste computeranimierte Wasser, was man eigentlich so sehen konnte.
Ja, sie haben sich ihre eigenen Shader geschrieben extra für das
genau,
Spiel.
Also so. Also es gab wirklich ganz unterschiedliche Wasseranimationen von irgendwie stehenden Gewässern und Pfützen mit vielen Reflexionen und leichten Wellen drin, bis in irgendwie eine riesige Fontäne, weil irgendwie so die Glaswand vor einem einbricht. Also es war quasi, Wasser war wichtig und es war auch enorm eindrucksvoll. Und was auch mindestens ebenso eindrucksvoll war, war dann wirklich das Artwork. Das Ganze spielt also von der Handlung her.
Oder eher die Art Direction, würde ich eher sagen. Also es geht ja nicht nur um die, was man sieht, sondern diese gesamte Umgebung, in der man sich bewegt, ist halt kuratiert und sehr schön einfach gestaltet mit Musik und.
Genau, also das Referenzmuster ist hier eindeutig halt Jugendstil, Art Nouveau oder Art Deco, je nachdem, in welchem Teil der Welt wir uns befinden. Und ist also, glaube ich, in dem Punkt wirklich bisher so die Krone der Computerspielkunst, würde ich sagen. Also so schöne Settings, wenn man diese Kunstrichtung oder diese Architekturrichtung generell mag, hat man, glaube ich, davor und danach, würde ich richtig gehen sagen, nie wieder gesehen. Also es ist ein Fest für die Augen, wenn man dieser Epoche ein bisschen was abgewinnen kann.
Würde da zustimmen, noch ganz kurz zum Setting. Wir befinden uns aber, das wird, glaube ich, oft vergessen, eben nicht zur Zeit des Jugendstil Art Deco, sondern Bioshock 1 spielt, ich glaube, in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Aber die Stadt, in der wir uns eben befinden, Rapture, wurde eben in den plus minus 20er Jahren des gleichen Jahrhunderts gebaut. Und wir befinden uns aber, also wir sehen uns quasi einer Stadt in kompletter Dysfunktion gegenüber. Ja. Es sind eben Dinge passiert. Es gab auf Basis der, wie soll man sagen, auf Basis der Philosophie oder auf Basis der ganzen, was ist das Wort, das ich gerade suche? Also auf Basis des
Gesellschaftssystems, was für genau, diese Gesellschaftlichen, Stadt gesetzt war,
Wurden spezielle Entwicklungen gemacht, die eben außerhalb der Stadt oder in unserem Universum, oh Gott, was habe ich gesagt, eben nicht stattgefunden haben. Als da wären zum Beispiel die, wie heißen sie, nicht Elixir, die Plasmid, genau, die ich verwechsel ständig, weil sie haben sie
nicht
für Infinite umbenannt und ich mach mich wahnsinnig. Okay, also es gibt Plasmide, die Menschen spezielle Fähigkeiten verleihen. Problem ist, sie machen sie außerdem ein bisschen wahnsinnig.
Das ist doch kein Problem.
Ja, und das ist sozusagen die Welt, durch die wir uns bewegen. Und das ist eine Welt, die kann man, glaube ich, du hast es schon angesprochen, sehr linear einfach durchballern und ohne jetzt außer vielleicht den Dingen, die ins Auge springen, so die Architektur, durch die man läuft und so, auch relativ linear durchballern, ohne dass man wesentlich mehr mitbekommt. Das Spiel gewinnt halt unheimlich dadurch, dass man beispielsweise nicht nur von Gegner zu Gegner rennt, sondern sich auch mal die Zeit nimmt, um so Audiologs, die da in großer Zahl rumliegen,
hundertfach
durchzulesen, genau,
ja,
nicht durchzulesen,
Ecke,
sondern an sich anzuhören und eben auch durch die Dialoge. Es ist ein sehr dialogarmes Spiel. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt welche?
Das ist so ein aber bisschen Menschen, wie schlechteren Retinautenfolgen. Sehr viele Monologe, sehr wenig Dialoge.
Genau, aber Menschen, das ist ein guter Vergleich, ja. Es sprechen viele, viele Menschen, es wird viel mit einem gesprochen, aber ohne dass ein Dialog stattfindet, ja.
Es wird proklamiert, ja.
Mhm. Ja, ja.
Aber das fand ich dann also auch, es war sehr interessant, weil man das so relativ selten bisher im Spiel hatte, dass eigentlich so die ganze Handlung eigentlich vor einem passiert ist. Ja, das heißt also, man läuft durch ein Setting und muss sich eigentlich erschließen, was ist hier eigentlich passiert und wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass diese ganzen ursprünglichen Utopien alle so dermaßen gescheitert sind. Und das war der eigentliche Reiz des Spieles, quasi wirklich dann puzzleartig die verschiedenen Steinchen zusammenzusetzen, was genau eigentlich wo wie schiefgelaufen ist. Was dann für mich aber auch gleichzeitig das große Problem des Spieles war, dass man sich eigentlich ständig gewünscht hat, eigentlich fände ich es viel spannender, genau diese Events hierbei zu wohnen und jetzt nicht irgendwie durch diese morbide Ruine zu stapfen und irgendwie mit den letzten Überbliebenen irgendwie zu kämpfen und mit denen auch nicht zu interagieren, sondern hier letztendlich einfach nur samt und sonders nahezu ausnahmslos über den Haufen zu schießen. Das fand ich persönlich dann vom Gameplay her und auch von der Narration her dann auf der Ebene sehr unbefriedigend und hat mich dann mit Bioshock 1 auch irgendwie insgesamt dann sehr unglücklich hinterlassen, auch wenn manche Einzelaspekte wie irgendwie die ganze Big Daddy-Konstruktion und auch dieser Sixth Sense-Twist, den man am Ende oder so im letzten Drittel hat, ziemlich großartig sind, aber im Großen und Ganzen dachte ich immer nur, was für eine fantastische Geschichte, aber wieso darf ich sie nicht selber irgendwie bestimmen oder durchleben? Mal als Tipp, es gibt viele Wikis zu Bioshock 1 und da kann man also die komplette Geschichte von Rapture durchlesen. Das dauert ungefähr 2 Stunden, diese Texte komplett irgendwie zu erfassen. Und man denkt nur, das ist wahrscheinlich so mit das Komplexeste, was hier in Background-Story überhaupt im Spielebereich geschaffen wurde. Aber es ist halt wirklich nur Background. Es ist alles schon gewesen und ich kann keinen Einfluss mehr darauf nehmen.
Also da muss ich kurz reingrätschen. Das in extensive Backstory hast du, wenn du die Elder Scrolls-Spiele anguckst. Da kannst du wochenlang dich einarbeiten in die Mythologie dieser Welt. Aber ich finde, es gehört aber auch schon dazu, dass es schon in Ruinen ist, weil sonst würde ja diese ganze Ideologiekritik, die dann irgendwie dann so manchmal etwas halbherzig dann noch so betrieben wird, die würde halt nicht so gut funktionieren, wenn das alles noch einigermaßen intakt wäre.
Ideologie war das Wort, das ich übrigens vorhin gesucht habe, und ja. Ideologie ist ein gutes Stichwort, weil du hast die spezielle Ausprägung der Ideologie, nämlich den Objektivismus, gerade schon erwähnt. Marcel, magst du noch ganz kurz beschreiben, worum es da eigentlich geht? Damit auch die jetzt noch nicht so vertraut sind mit Bioshock, kurz wissen, was in Rent so verzapft hat.
Mach du das lieber. Ich traue mir das nicht zu, das jetzt kurz okay. und bündig zu tun.
Okay, also
no gods, no kings, only men.
Ja, genau.
Da-da-dam.
Das ist ein bisschen der Wahlspruch, ja. Und in der Praxis sieht das halt so aus. Ich hab mich auch mal an Atlas Shrugged probiert. Nicht, dass mich das jetzt zu irgendeiner Aussage qualifiziert oder so.
Ich habe mal 3 Seiten
gelesen, ja,
ich weiß alles.
Ungefähr.
Das ist ein Roman, ein Buch.
Von Ayn Rand.
Wo viele Ideen von Bioshock daraus abgeleitet sind. So, ihr macht zu wenig Background-Wissen hier in eurem Podcast. Das weiß nicht jeder alles.
Wir machen jetzt einfach eine kleine 2-stündige Philosophie-Vorlesung und dann machen wir weiter.
Atlas Shrugged, Atlas schüttelte die Welt ab, auf Deutsch, ist schon kurz erwähnt worden, ist eine, meines Wissens eine russische Emigrantin, die in die USA gegangen ist und sich dann ja philosophisch, ökonomisch und ein bisschen ethisch geäußert hat. Und das Buch ist, was mir nicht ganz klar war, nach wie vor sehr gesellschaftlich relevant in den USA insbesondere. Da wird es auch in der Schule gelesen.
Glaubt man immer gar nicht.
Man kann es fast nicht glauben, aber so sind eben auch Mentalitätsunterschiede. Und die Idee hinter dem Ganzen ist einfach, also ich breche es jetzt einfach mal runter. Wir können jetzt hier sowieso keine Einführung geben. Also die Idee dahinter ist, wenn sich jeder nur um sich selbst kümmert, dann ist für alle gesorgt. Ja, das ist so prägnant und ein bisschen stichelnd, glaube ich, so die Idee hinter Atlas Shrugged.
Ja, und der Effekt
jeder
davon
Mensch,
ist halt...
Jeder Mensch, also der Egoismus ist quasi so das höchste Ziel des Ganzen. Jeder soll sich nur maximal um seinen eigenen Vorteil kümmern, dann verdient quasi die Gesellschaft an sich, kommt dann eben auch weiter. Das ist die Idee, das ist halt so eine Spielart des ja sehr beliebten Libertarismus, auch im Netz ja immer mal wieder berühmt irgendwie über Leute wie Ron Paul oder so, der übrigens äußerst verquere an sich. Wir kommen jetzt zu weit weg vom Ganzen. Okay, also das ist
so
die Idee.
E-Mail.
Das ist quasi die Idee. Es ist, jemand hat eben eine Stadt nach der Ideologie von Ayn Rand gebaut und wir befinden uns quasi im Aftermath des Ganzen, sozusagen an diesem Punkt, nachdem es schiefgegangen ist. Und
und die Idee, sagen wir mal nochmal so, einfach damit man so weiß, was gemeint ist, so, man lässt mal so den Instinkt, den ja viele haben, so zum Altruismus, der wird dann erstmal, also der wird unterdrückt oder es wird gewünscht, dass man den halt nicht, dass man diesem Instinkt nicht nachgeht, sondern halt den eigenen Gewinn und das eigene Streben
genau, es gibt,
in den Vordergrund
stellt. Es gibt dezidiert kein Sozialsystem, ja, keine irgendwie Hängematte, keine Netze oder ähnliches, sondern brutalster Kapitalismus dann. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
Und um da jetzt noch eine Brücke zum Spielen zu schlagen, das wir eigentlich besprechen wollten.
Ja, aber ich glaube, es ist gut, dass man den Kontext ein bisschen hat, ja. Weil vieles leitet sich dann einfach daraus ab.
Richtig. Befinden wir uns jetzt nicht mehr in einer Stadt, die sich unter dem Meer befindet. Wir befinden uns auch nicht mehr in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Sondern
über den Wolken.
Über den Wolken, genau. Im Jahr 1912 oder 1918. Ich verwechsel das immer. Kommen beide Zahlen
ich vor. Dachte gerade 21.
21, okay. Also zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir bereiten uns nicht vor.
Brauchst dich nicht entschuldigen. 1912, das war nur ein Zahlendreher mit dem 21.
Perfekt. Also wir befinden uns im Jahr 1912 und das Spiel beginnt sehr analog zum Bioshock, das wir gerade besprochen haben. Wir fahren in einem Ruderboot auf einen Leuchtturm zu. Wir kriegen rudimentärste Ansagen, wer wir sind und was wir da verloren haben. Und dann werden wir eigentlich ins Spiel geworfen und sehen uns dann als erstes mit dieser Aufgabe konfrontiert, so diese Welt, in die man jetzt reingeworfen wurde, so ein bisschen zu erfassen. Und diese Aufgabe stellt sich jedes Spiel gegenüber, aber selten wird sie mit einem derartigen Enthusiasmus angegangen, wie in Bioshock Infinite.
Das hast du schön gesagt. Ja, das trifft es auch extrem gut.
Das heißt, statt jetzt auf den Meeresboden hinabgeschossen zu werden, werden wir in den Himmel hinaufgeschossen und finden uns eben in Columbia wieder, so der Name dieser fliegenden Stadt. Und ohne jetzt schon direkt ein klares Ziel formuliert zu haben, machen wir uns quasi auf, herauszufinden, was da eigentlich los ist. Und das ist eigentlich der Moment, wo es schwer ist, nicht wow zu sagen.
Also vor allem so die ersten 2 Stunden oder so, da muss man halt im Prinzip ausschließlich wow sagen.
Also wer ein bisschen ein Herz für Computerspiele hat, die ersten 2 Stunden sind wirklich absolut überwältigend. So in nahezu jeder Hinsicht, also was das Set-Design angeht, was irgendwie so die Situation angeht, in die man kommt, wie man schon merkt, dass man Dinge beigebracht bekommt, aber das sehr en passant und nicht in Form von irgendwelchen Tutorials oder so. Wirklich vom ganzen Gameplay und vom ganzen Flow her die ersten 2 Stunden ganz wundervoll, also richtig magisch ist, glaube ich, hier ein ganz schönes Wort, was es da ganz gut trifft.
Und auch wirklich schön, wenn man dann also das alte Bioshock noch so in Erinnerung hat. Also weil das bei mir war das halt wirklich so, ich habe erst das alte und dann das neue gespielt. Also so direkt hintereinander. Mhm. Da sieht man dann auch in diesen ersten 2 Stunden diese schönen Parallelen, die sie dann einfach da so einflechten. Und das ist sehr schön. Also es ist sehr angenehm. Also weil Columbia ist ja schon so eine Schwester von Rapture, wenn man so will. Also es gibt irgendwie wieder so eine Ideologie, die irgendwie so ein bisschen Amok gelaufen ist. Es gibt wieder so ein paar Sachen, die etwas seltsam sind, aber diese Stadt ist halt noch nicht in Ruinen. Mhm. Und das ist auch, finde ich, auch, ist, da hast du schon auch recht, das ist schon nochmal was anderes, wenn da auch wirklich noch lebende Leute rumlaufen, die man nicht beim ersten Mal anschauen, alle erschießen muss.
Bioshock war schon relativ gut in Exposition, aber Infinite multipliziert das Ganze eigentlich noch. Ja? Man kommt Nur um den Eindruck jetzt halt einfach noch ein bisschen mit Beispielen zu unterfüttern. Wir kommen in der ersten Stunde irgendwie an einer A Cappella-Band vorbei, die einen ahistorischen Hit zum Besten gibt.
Das ist übrigens das Intro dieser Folge, nur für die Hörer, die nicht wissen, was das war.
God only knows what I'd be without you.
Oh, wir haben endlich unseren Bass gefunden. Wunderbar, dann kriegen wir das doch noch hin mit der Retinauten A Cappella Nummer. Wundervoll. Wir kommen auf einen Jahrmarkt, der auch total wunderbar beginnt und dann all die netten Menschen, die einem Sachen begleiten, plötzlich einem so die Freude im Hals stecken bleibt. Also
sehr geile Szene.
Das ist kein Ausdruck, aber mir fällt kein besserer ein, wo man dann halt feststellt, meine Güte, die Menschen, das sind entsetzliche Rassisten. Und das ist dann der Punkt, wo auch die Handlung einsetzt, nachdem man wirklich, also ich bin immer so ein Typ, der ich bin selbst in gut gemachten Spielen relativ schnell gelangweilt, wenn ich wenn ich nichts zu tun habe oder wenn ich das Gefühl habe, die Story führt gerade nirgendwo hin. Bioshock war nicht so, da gibt es eine sehr schöne Exposition, die man trotzdem genießen kann, einfach weil hinter jeder Ecke irgendwas zu entdecken ist. Ja, man kann auf einen verfickten Busch gucken und dann stellt fest, holy shit, da haben sie offensichtlich einen Designer eine Woche damit beschäftigt, irgendwie einen Kolibri zu designen, der vor diesem Busch hin und her fliegt.
Süße Kolibris.
Ja, und flauschig. Und die haben aber keinen Zweck mehr im Spiel sonst. Also unheimlich viel Energie reingesteckt, einfach auch den Spieler einzuladen, irgendwie Dinge für sich selbst zu entdecken.
Und dann so kleine Filmchen überall.
Genau, es gibt so Art Ferngläser, nur schaut man damit nicht in die Ferne, sondern man schaut sich quasi die Geschichte von Columbia an, aus Sicht des Diktators, versteht sich selbst. Und wie gesagt, auf diesem Jahrmarkt fängt dann das Ganze plötzlich an, Fahrt aufzunehmen und wird dann schnell zu einer Tour de Force. Ich werde jetzt übles Feuilleton-Jargon einfach in jeder Folge einsetzen. bis eben zu einer zunehmend komplexen Story. Man gewinnt dann relativ schnell noch einen weiblichen Sidekick, das dann in einem, ja, ich möchte sagen, furiosen Finale endet. Und bevor wir darüber reden, nochmal ganz kurz die Frage, hat von euch jemand den Twist kommen sehen?
Also man hat einen Twist kommen sehen, aber nicht ihn. Also ich zumindest nicht.
Ja, er ging mir ähnlich. Also man weiß eigentlich, es wird einen Twist geben. Weil das ist ein bisschen
war aber angelegt durch Bioshock. Also, genau. Durch die Bioshock. Also,
wie heißt der Regisseur von Sixth Sense? Ich kann mir den Namen immer nicht merken. Der Inder.
Shyamalan?
Du kommst gleich auch auf diesen bekloppten Markt.
Also, ihr wisst aber, wer gemeint ist.
Shyamalan.
Ja.
Ich glaube, man spricht den Shyamalan aus. Zumindest.
Wir sind hier, das ist Deutschland, hier, Chef.
Ja, auf jeden Fall, bis seine Filme wirklich komplett belanglos wurden, wusste man auch bei jedem seiner Filme so, da kommt ein Twist. Ja, und Bioshock ist eigentlich so exakte Pendant dazu. Das heißt also, dass ein Twist kommt, war also exakt eigentlich klar. Das Spiel hat ja aber doch mehrere, ich glaube, also mindestens zwei, wenn nicht eigentlich drei Twists, würde ich sagen. Und von denen habe ich dann, glaube ich, ehrlich gesagt maximal einen vorhergesehen. Also ich war dann schon noch ein bisschen überrascht und auch durchaus erfreut.
Also ich habe nur gefragt, weil ich jetzt auf diese Art und Weise noch der Welt kundtun wollte, dass ich den Personal-Twist keine 2 Stunden ins Spiel habe kommen sehen. Und
welchen genau? Also es gibt
also ja, wir müssen jetzt gleich das Spoilerhorn, glaube ich, machen und dann einfach sagen, was Sache ist.
Ja, es ist richtig.
Wir machen das jetzt.
Ich glaube, wir müssen jetzt das Spoilerhorn.
Es wird zu kompliziert und das Spiel ist lang genug raus.
Genau.
Also liebe Hörer, wenn ihr jetzt noch nicht Bioshock durchgespielt habt oder es nicht vorhabt, es nicht durchzuspielen, dann könnt ihr jetzt von mir ist egal. Jetzt wird gespoilert. Wir machen auch nichts mehr sonst, außer jetzt über Bioshock zu reden. Also wenn ihr das nicht hören wollt, dann eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns.
Genau. Kommt wieder, wenn ihr Bioshock gespielt habt.
Katsching.
So.
Ja, Booker ist Comstock.
Genau, Booker ist Comstock. Habe ich kommen sehen. Ich hab Zeugen. Ich habe meinen Mitbewohner, der zu der Zeit im Krankenhaus war, besucht und hab ihm gesagt, oh, Bioshock Infinite spielt sich total großartig an, habe gerade 2 Stunden damit zugebracht, gibt bestimmt einen Twist und ich habe eine Vermutung, was es ist. Ich habe ihm dann kurz ganz grob geschildert, worum es geht und dann eben die Vermutung geäußert, ich glaube, ich bin Comstock, nur halt irgendwie aus einem irgendwie zeitgereist oder so, ich glaube, ich habe gesagt, zeitgereist. Und dann meinte er, ja, aber das wäre doch schon ein bisschen billig, oder? Und dann meinte ich, na, hast schon recht, das war jetzt blöd, dass ich das gesagt habe. Ja. Und dann war es halt doch so. Aber wie sie es dann sich hergeleitet haben, dahin zu kommen, hat mich dann doch nicht ganz unbefriedigt zurückgelassen. Bringt wieder andere Probleme mit sich, aber ja.
Also nur der Vollständigkeit halber, der andere Twist hängt natürlich an Elisabeth dran, also dem weiblichen Sidekick halt, was dann halt die eigene Tochter ist.
Der war schon so ein bisschen der war irgendwie ein bisschen erwartet, aber ich habe ihn auch nicht wirklich.
Ja, und dann aber auch dann das Detail, dass man irgendwie seine Tochter an sich selbst verkauft hat, das fand ich also schon mittelgroßes Tennis, muss ich gestehen. Also, dass sie dann noch so eine krasse Sequenz einbauen, das...
Ja, das ganze Ende fand ich im Prinzip, also das war komplett großartig. Das ist so ballsy, das ist einfach super.
Ja.
Ja, also wir sind schon mitten in der Diskussion des Endes. Müssen wir vorher noch irgendwas gesagt haben?
Ja, also wir müssen schon noch mal ein bisschen über das Spiel an sich reden, finde ich.
Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ich hatte eben diese Betonung mit irgendwie, ich habe es als Schmerz empfunden, dass in Rapture alles kaputt ist und man die Zeit davor nicht erlebt hat und habe also dann jubiliert, dass jetzt also bei Bioshock Infinite genau quasi dieses Manko ausgehebelt wird, dass man genau diesen Prozess quasi miterlebt, beziehungsweise auch der Realität muss man sich dann stellen, selbst mitgestaltet. Das heißt, man ist dann also selbst ein Akteur, indem man halt beispielsweise dann eben die Untergrundbewegung aktiv unterstützt und
das ist schon was ganz anderes, da hast du schon recht, wenn man mitten im Geschehen
ist. Wobei, und jetzt kommt aber auch gleich die Einschränkung, eigentlich war das alles scheiße. Ich muss jetzt gucken, auf welchen Ebenen ich das jetzt überall all zugetackert bekomme. Also ich fand die ersten 2 Stunden grandios, ich fand die Grundgeschichte gut bis sehr gut, ich fand das Ende grandios, ich fand alles dazwischen und die Art und Weise, wie es präsentiert wurde, fand ich also fatal bis hochgradig ärgerlich. Fängt mit dem Gameplay an, aber das würde ich sagen, koppeln wir erst nochmal aus. Also als Shooter finde ich, ist es eine Katastrophe, das Spiel.
Da muss ich gleich nochmal was dazu
das
sagen.
Das Problem hatte Bioshock 1 aber auch schon, fand ich. Da hat es die Story aber wirklich weg durchgetragen. Aber ich fand die Story dann auch, wenn wir jetzt erstmal wirklich nur bei der bleiben, die Hinführung dann zu dem guten Finale war so zäh und so irgendwie immer wieder unterbrochen mit Dingen, die überhaupt nicht irgendwie in die Narration reinpassen. Ich war eigentlich so ab Stunde 2 kontinuierlich genervt von dem Spiel. Ich will mal eine kleine Miniatur rausnehmen. Wenn man im letzten Drittel irgendwann oder zu Beginn des letzten Drittels ist man irgendwann in der industriellen Unterwelt, da hat man also quasi dieses Metropolis-Modell, es gibt quasi eine Oberwelt, wo die Reichen und Schönen wohnen und leben und die Unterwelt oder auch die Zeitmaschine ist da ähnlich angelegt und unten wird also alles produziert und ist der Industriekomplex, damit die oben es sich gut leben lassen können. So, unten herrscht also Hunger, Verwahrlosung, in Teilen schon Anarchie auf den Straßen und dann gibt es diese Szene, man kommt irgendwie an so einem Heuwagen vorbei und da lungern irgendwie so 3 Bettler drumrum und streiten sich irgendwie um den Apfel, der da so ist. Ja? Und man kommt also irgendwie kaum, zumindest hatte ich den Eindruck, lebendig an denen vorbei. Die fallen einen also irgendwie sofort an und wollen einen umbringen und zu dem Zeitpunkt ist das Spiel schon so gekippt, dass man wie bei Bioshock 1 eigentlich jeden umbringen muss, der einem über den Weg läuft. So, und dann hat man die also dann umgebracht mit seinen brutalsten Mitteln und Wegen, die einem das Spiel ja hier in die Hand gibt. Untersucht dann diesen Heuwagen und da sind drin 150 Gold-Credits, dieses und jenes irgendwie an Gegenständen. Und da dachte ich so, hallo, da standen eben 3 Bettler rum, die irgendwie verhungert sind und diese Welt, diese Unterwelt ist gespickt mit irgendwie den größten Schätzen, die die Leute aber offensichtlich zu blöd sind, irgendwie zu finden. Und das war wirklich der Moment, wo mich dieses Spiel so nachhaltig verloren hat, weil es einem, wenn man das einmal an irgendeiner Stelle gemerkt hat, man überall plötzlich sieht, wie völlig implausibel einfach dieses Game-Setting ist. Und von da ab habe ich es eigentlich nur noch gespielt, um irgendwie die Story durcherleben zu können. Ich hätte es mir aber letztendlich, glaube ich, richtig gehend lieber auf YouTube als Walkthrough angeguckt. Weil es also irgendwie, es hat meine Intelligenz beleidigt.
Ja, das Problem ist, was ich mit diesem Spiel habe, ist, dass es halt sich das Gameplay so relativ schnell komplett von der Story irgendwie abkoppelt und dann muss man das Gameplay halt irgendwie durcharbeiten, um halt die Story zu bekommen als Belohnung dann. Das ist nämlich auch das genau, was du meinst, weil warum die natürlich Geld haben, ist, damit du Geld hast, um dir deine Krähen zu upgraden.
Tja, also der Spielmechanismus funktioniert da einfach überhaupt nicht, finde ich.
Also die Kritik an dem Spiel, die ja insbesondere so nach der ersten, also ich habe das Gefühl, so die Spielekritik hat das Spiel sehr überschwänglich aufgenommen.
Ja.
Und so diese ganze Kritik, die man, glaube ich, so ein bisschen aufteilen kann, eben in die Kritik an der Handlung und den Implikationen, die diese Handlung eben hat, kommen wir gleich noch dazu. Und dem Gameplay, das war alles so ein bisschen was, was erst hochgekommen war, nachdem eigentlich die Profikritiker alle so ihren Saft in die Hefte gedruckt hatten. Das ist, glaube ich, mehr so in den Foren entstanden und mehr so bei diesen kleinen Publishern und bei den kleinen Video-Reviewern und eben nicht denen, die jetzt so den großen Metacritic-Stores drin sind und so. Und die haben aber alle, wie du jetzt ja gerade auch, sehr veritable Gründe dafür angeführt, warum Bioshock halt vielleicht doch nicht die Wiederkehr von Jesus Christus ist, wie es ja irgendwie ausgemacht wurde. Ich muss jetzt gerade mal schauen, was der aktuelle Score auf Metacritic ist. Lass mich mal ganz kurz schauen. Infinite, 95. Das ist irre. Veritabel. Also das ist, glaube ich, bisher dieses Jahr auf jeden Fall mit weitem Abstand. Ja, 5 Punkte vor Far Cry 3. Nee, Moment, Far Cry 3 kam im letzten Jahr schon.
Habt ihr nicht besprochen?
Nein.
Das ist unsere erste Spielekritik. Oh. Ja. Erlebst Geschichte.
Ach je, ernsthaft. Na, da haben wir aber noch viel hier vor uns.
Also, Bioshock 95. Ja, vielleicht halt, ja. Also, es ist ein sehr gutes Spiel. Ich würde auch nicht sagen, dass es auf einer Ebene komplett scheitert. Soweit würde ich nicht gehen. Ich bin der Ansicht, es ist immer noch ein leicht überdurchschnittlicher Shooter. Ich drück das vorsichtig aus.
Das Spiel auf dem Platz nach Bioshock ist Ridiculous Fishing.
Ja, das ist ein iOS-Spiel. Das ist wirklich nicht schlecht.
Ich spiele das auch, aber also, ich weiß ja nicht.
Okay, also, es ist ein brauchbarer Shooter. Und was es halt so ein bisschen aus der Sache rausbringt, also aus dem Durchschnitt oder vielleicht auch aus dem überdurchschnittlichen Bereich, ist halt die Handlung und das Setting. Und was mich halt am meisten interessiert hat, weil Gameplay ist halt so eine Sache, so entweder so ein Shooter funktioniert halt für dich oder halt nicht. Aber das merkst du so innerhalb der ersten 10 Minuten.
Wenn du sagst, ein Shooter funktioniert oder funktioniert nicht, dann kann man das ja schon nochmal ein paar Aspekte aufdröseln. Also man hat ja zum einen so Mechaniken wie ist das Zielsystem. Ja? Da unterscheiden sich natürlich dann nochmal die Plattformen sehr erheblich. Ne? Auf einer Xbox und auf einer PS3 hast du einfach irgendwie über den Analog-Controller weniger Präzision als auf einer Maus. Darum hast du häufig einen Auto-Aim-Mechanismus drin, den ich etwas vermisst habe, ehrlich gesagt. Also ich fand
irgendwie, du hast es auf der Konsole gespielt?
Ich habe es auf der Xbox gespielt, ja.
Ich auch.
Und ich hätte mir ein bisschen mehr Auto-Aim eigentlich gerne gewünscht, weil ich also das Shootern gerade im Vergleich zu Far Cry 3, was ich also sehr feiern würde dem gegenüber vom Shooter-Aspekt her, fand ich das also dann im Direktvergleich irgendwie ziemlich irgendwie unbefriedigend. Aber es kommen eben auch so Spielmechaniken mit rein wie
die Skylines? Meinst du die Skylines?
Skyhooks.
Achso, die Skyhooks, ja, zu deren nicht existent komme ich vielleicht gleich noch. Aber alleine diese Mechanik, dass du halt irgendwie Eigenschaften und Fertigkeiten hast, die du halt hochleveln kannst. So, das ist also völlig irgendwie Konsens, dass das irgendwie ein gängiges Modell ist, aber ich habe halt irgendwie zwei grundsätzliche Ansätze innerhalb von Games, wie ich das machen kann, oder mindestens zwei. Die eine ist quasi über Erfahrung und Benutzung, das heißt dadurch, dass ich irgendeine Eigenschaft häufig trainiere und häufig irgendwie anwende oder darauf irgendwie besonderen Wert lege oder Skillpoints verteile, werde ich besser. Das andere Modell ist, ich muss durch die Welt laufen, noch die hinterletzte Mülltonne durchsuchen, um mir dort irgendwie Geld rauszuklauben.
Oder und dann eine Ananas oder einen Kuchen.
Oder ein Ananas oder ein Kuchen, wer immer das alles wegwirft, ja, in dieser Überflussgesellschaft.
Nein, wer immer sich das dann anschließend wieder aus der Mülltonne rausholt und ins Gesicht stopft, ja. Das ist die relevante Frage.
Im Kampf.
Um dann an irgendwelchen Automaten, die da zufälligerweise auch überall und permanent irgendwie stehen, aber das kann man ja alles noch herleiten aus der Story, warum die da stehen, die Sachen dann hochzuskillen. Und ich denke, mein Gott, wie sehr hätte es alleine dem Spiel geholfen, wenn sie auf diesen ganzen materiellen Aspekt verzichtet hätten und wirklich das Skillsystem über Erfahrung ausgebaut hätten, weil es macht einfach keine Freude, wenn du eigentlich in der Handlung drin bist, ständig permanent Mülltonnen durchsuchen zu müssen. Es macht, also vielleicht gibt es da draußen Konsolenspieler, die sowas gerne machen. Ich gehöre eindeutig nicht dazu. Ja, ich will einen Flow haben und nicht Mülltonnen durchsuchen.
Auch wenn man so Roleplaying oder so da so ein bisschen sich vorstellt, was der Charakter gerade so macht, es ist halt auch dann etwas seltsam, wenn dann der Xavier von Columbia dann, ja, und dann ist er dann 3 Stunden durch die Mülltonnen gewartet. Ja,
das ist
Du bist in einer Bank in diesem Spiel, ja. Spätestens ab dem Moment wäre es ein leichtes gewesen zu sagen, so ab jetzt hast du unbegrenzte Geldressourcen, weil du bist in einer Bank, ja. Du kannst hier alles irgendwie klauen, aber nein, selbst in der Bank liegt minimal mehr Geld, immerhin das, aber auch danach hast du das Geldproblem nicht gelöst. Und das sind einfach Momente, da fühle ich mich verarscht, ja.
Also ich habe nichts gegen das Loot-Prinzip. Ich habe insbesondere auch nichts gegen das Loot-Prinzip in einem Shooter. Das hat zum Beispiel für mich hervorragend funktioniert in Borderlands, noch besser in Borderlands 2. Der Unterschied zwischen Borderlands 2 und Bioshock Infinite ist aber, dass man bei Borderlands tatsächlich interessante Sachen finden kann. Und
du findest Kuchen nicht interessant.
Also das Loot-System ist ganz offensichtlich so weit reduziert worden und ich bin mir nicht sicher, ob das eine bewusste Entscheidung war, die sie sozusagen aus ersten Playtests beispielsweise in der Entwicklung gewonnen haben, dass sie das so weit runtergefahren haben, dass es eigentlich, du hast es schon angesprochen, nur noch klicky-klicky ist. Also man hat sich so ein bisschen so an das erste Doom erinnert, wo man, wenn man auf der Suche nach irgendwelchen Geheimtüren am besten getan hat, indem man so eine Wand entlang gestraft ist und gleichzeitig auf die Space-Taste gehämmert hat, bis halt mal zufällig irgendwann sich eine Wand geöffnet hat. Mhm. Zumindest habe ich das so gemacht. Aber nichts, also das ist so ein bisschen eine Notwendigkeit, weil, ich weiß nicht, vielleicht könnte man es auch ohne, aber es ist zumindest sehr schwer, nehme ich mal an, weil Geld ist relativ eine knappe Ressource in dem Spiel. Aber es ist halt auch nicht wirklich relevant, was man da lootet. Ja, man kann zum Beispiel nicht irgendwie mal Vorräte anlegen, weil auch einen Kuchen, den man aus einer Mülltonne gezogen hat, stopft sich Booker sofort in den Hals, egal ob er jetzt noch Hunger hat oder nicht. Und das ist tatsächlich ein Schwachpunkt. Würde ich aber vielleicht auch mindestens so sehr irgendwie dem Setting angreifen. Also nicht dem Setting angreifen, aber so, das hat mindestens genauso negative Auswirkungen auf die Story oder also auf die Immersion des Ganzen, als es jetzt aufs Gameplay hat. Weil wenn man das Gameplay, das lässt sich ja in einem Shooter so meistens relativ kompakt beschreiben. Ja, man schießt halt auf Leute oder man benutzt irgendwelche Spezialfähigkeiten auf Leute, meistens eben, damit sie halt nicht mehr leben. Und das meinte ich vorhin mit Gameplay gefällt einem oder halt nicht. Ja, ich bin nicht sicher, wo ich hin will mit dem Argument. Man kann halt entweder sagen, so ein relativ einfacher Shooter, so du kannst zwei Waffen tragen und zwei Fähigkeiten haben und wir schicken dich jetzt los und du machst mal damit, was du eben hinkriegst. Dann kann man sagen, ja, aber das ist echt ein jämmerlicher Shooter, oder man sagt halt, okay, passt, ist reduziert, aber funktioniert für mich, ja. Waffen haben ordentliches Feedback. Ich habe das Gefühl, als ob ich wirklich Dinge bewege mit den Mitteln, die mir an der Hand gegeben werden. Und dann funktioniert es für mich. Und während Bioshock Infinite jetzt nichts ist, was ich irgendwie für sein Gameplay loben würde, hat es für mich schon so weit funktioniert, als dass ich, ja, mich im Regelfall gefreut habe, wenn es wieder irgendwie einen coolen Kampf gab und auch so die viel kritisierten Kämpfe beispielsweise an diesen herumstehenden Skylines, sie heißen nicht so, also diesen Wäscheleinen quasi, an denen man sich einhaken kann und durch die Gegend flitzen, hat für mich auch eigentlich insgesamt ganz gut funktioniert. Sie geben einem ja so die eine oder andere, also dem Konsolenspieler noch den einen oder anderen Trick an die Hand, wie man beispielsweise irgendwie sich auf Gegner locken kann und dergleichen. Um es mal ganz klar zu sagen, das hat für mich funktioniert. Spiel hat für mich nicht funktioniert auf der Story-Ebene. Aber ihr wollt sicher noch mehr zum Gameplay sagen.
Also vielleicht von mir nur ein abschließender Punkt bezüglich Gameplay. Was mich auch wirklich seit Jahren irgendwie immer fuchsteufelswild macht, sind, ich spiele einen physischen Superhelden, ja, also einen erfahrenen Army-Kämpfer, der also sonst was für Tricks drauf hat, aber er steht vor einer 50 Zentimeter hohen Wand aus Kisten, ja, 50 Zentimeter hoch, und es ist unmöglich, die zu überwinden. Ja, da setzt es bei mir auch immer aus. Das heißt also, ja, es ist klar, irgendwie ist es ein Shooter und der hat dann halt einen Tunnel und es ist nicht Open World, aber hört doch bitte auf, mich irgendwie zu verarschen. Ja, also wenn, dann muss ich halt meine Welt so designen, dass es wirklich plausibel ist, warum ich gerade dies nicht tun kann, was ich da tun möchte.
Und wenn es geht, es funktioniert, wenn man sich einfach andere Spiele anguckt. Ja, Far Cry 3 zum Beispiel oder Skyrim oder Fallout 3 oder ähnliches. Dort habe ich auch extrem komplexe Welten, die auch Grenzen aufweisen und auch Limitierungen haben, die aber jeweils aus der Situation heraus völlig plausibel sind. Ja, und ich habe Spiele wie Rage oder jetzt eben Bioshock Infinite, auch der erste Teil hatte da schon Schwächen, aber da war es nicht ganz so dramatisch, weil man ohnehin immer in sehr engen Korridoren eigentlich unterwegs war, halt unter Wasser. Wo ich einfach nur denke, das ist alles so da drängt sich das Gameplay irgendwie so nach vorne und die Limitierungen so nach vorne, anstatt einem irgendwie Freiheit zu geben. Ich bin in einer Stadt über den Wolken und ich bin das Gegenteil von frei.
Ja, ich denke, da hast du sozusagen das Problem und die Lösung, für das sie sich entschieden haben, schon ganz gut beschrieben. Ja, Far Cry ist eine Insel. Skyrim ist großes Gebiet, aber doch auch irgendwie abgeschlossen. Ich meine, durch einfach Gebirge oder sowas. Das
sind viele Berge.
Ja, das ist primär Gebirge. Aber was machst du jetzt mit einer Stadt in den Wolken? Ja, du kannst den Leuten natürlich irgendwie kopfhohe Mauern an jede Begrenzung zu jeder Seite hinbauen. Aber
die könnte ein Superheld aber klettern. Ja, also da finde ich dann halt sowas wie Assassin's Creed viel konsequenter, ja.
Aber so. Was wäre dein Vorschlag, wie man eine Stadt in den Wolken sinnvoll begrenzen würde, ohne beim Spieler, also das nicht das tatsächliche, aber das visuelle Gefühl zu eröffnen, dass er sich halt quasi in einem Gemäuer befindet?
Nichts ist doch einfacher als das bei einer Stadt in den Wolken. Du bist halt irgendwann am Ende der Welt, nämlich am Rand, ja. Und wenn du weitergehst, fliegst du runter und bist tot, weil da ist einfach die Wolkeninsel zu Ende. Das Ganze besteht ja nur aus einzelnen kleinen Inseln, aber diese Inseln sind in sich einfach nochmal so eingesperrt und so eingezäunt. Ja, ich hatte nie den Eindruck, dass ich jetzt hier in einer Welt bin, die ich realistisch bearbeiten kann. Sondern ich bin eigentlich auf einer, sagen wir mal, irgendwie ein Quadratmeter großen Insel in den Wolken, was total okay ist, von denen ich aber de facto nur 200 Quadratmeter durchlaufen kann. Ich möchte aber das ganze Quadratmeter haben. Und das wäre meiner Meinung nach nicht wirklich schwierig gewesen, diesen Zustand herzustellen. Ja, und da kommen dann diese ganzen anderen Elemente mit, was ich eben mit Looting, also ich bin auch für Looting, aber von Gegnern und nicht in Mülltonnen. Ich erwarte kein Gold in Mülltonnen. Punkt. Niemand wirft Gold in Mülltonnen.
Das heißt, wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen darf, die ging es auch jetzt weniger um die Begrenzung eben der Spielwelt an sich, sondern du hättest einfach so innerhalb der Pfade, die man durchschreitet im Rahmen dieses Spiels, mehr Open World Feeling gehabt. Ja? Ja. Mehr das Gefühl, du könntest auch nochmal an eine frühere Stelle zurück oder sich einfach entschließen, jetzt auf die andere Insel rüber zu wechseln.
Ja,
oder
Dishonored sowas. Ist hier ein schönes Beispiel, ja, was ja durchaus viele Parallelen hat und auch so ein bisschen Steampunk-mäßig und so weiter daherkommt. Da hast du auch Schlauchlevel, aber die sind einfach in sich plausibel und sehr komplex aufgebaut.
Ja, das hatte allerdings für mich schon fast wieder klaustrophobische Züge durch diese Londoner. Also quasi immer, wenn man vom Wasser wegkommt, hat man sofort diese rote Backsteinhäuser Londoner Stil, die in alle Richtungen quasi einen einschränken. Also dann ziehe ich es doch lieber vor, vielleicht so in einer fiktiven, freien, aber dafür etwas schöneren Welt zu leben.
Ja,
aber ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Also ich will das gar nicht absprechen. Ich hätte mir auch mehr Freiheit in dem Sinne gewünscht. Allerdings kommt natürlich Freiheit auch immer mit dem Preis der steigenden Komplexität. Und wenn wir jetzt mal so analysieren, was uns bisher daran gestört hat, dann war es ja bisher eigentlich immer, dass sie es zu weit runtergebrochen haben. Ja? Sie haben ein Loot-System, das vielleicht, ich weiß es nicht, irgendwann mal sinnvoll war, weil wir mal sinnvolle Sachen hätten finden können. Ja? Auch in einer Mülltonne kann man vielleicht mal was finden, was irgendwie cool ist, anstatt einen Kuchen oder $2. Die Welt hätte etwas komplexer, weil halt offener sein können, geht halt einfach mit der Gefahr einher, dass sich ein Spieler verläuft oder sich an eine Stelle bringt, wo er halt überhaupt gar nicht sein sollte zu dem Zeitpunkt. Ja, wäre auch nett gewesen. Was hatten wir noch gesagt?
Ja, also bei mir ist es halt so, grundsätzlich, ich bin ja nicht so der große Spieler, aber mich hat es tatsächlich auch einfach irgendwann genervt. Es wiederholt sich halt so unfassbar, diese. Du kommst irgendwo hin und dann sind dann plötzlich immer die gleichen Gegner und die musst du dann die ganze Zeit abschießen und es ändert sich nicht viel in dem, wie du das tust, sondern du läufst halt rum und spammst halt irgendwie mit der Shotgun oder mit dem Raketenwerfer oder mit was auch immer die Waffe deiner Wahl ist, so lange, bis halt alle tot sind und dann geht's halt weiter.
Bist auch kaum gezwungen zu variieren, das heißt also mit der Anfangstechnik kommt man quasi durchs ganze Spiel durch.
Ich habe das Spiel mit Shotgun und Raketenwerfer durchgespielt und das sollte einfach nicht möglich sein.
Das Pacing sprichst du ja gerade an, das habe ich mir nämlich auch noch notiert, deswegen darf ich das ganz kurz reinwerfen. Es ist nicht nur so, dass die Kämpfe quasi immer gleich passieren. Es ist auch so, dass der Rhythmus, in der sich quasi Exposition, Dialoge und dann wieder Kampfszenen abwechseln, unheimlich gleichförmig ist.
Ja.
Ja, man hat immer diese Szenen, wo man sich mit Elizabeth unterhält. Man läuft quasi durch ein ruhiges Gebiet und irgendwann ist dann der Dialog zu Ende. Und dann ändert sich wieder die Musik und dann weiß man, ah, jetzt wird wieder geschossen, 5 Minuten, ja, und dann wird die Musik wieder leise und Elizabeth fängt an, was zu sagen und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich wieder 5 Minuten, wo ich wahrscheinlich bis zum nächsten Kampfort laufe und dann ist wieder Exposition. Das ist natürlich so das Gegenteil von Immersion, was ich gerade beschrieben habe, ne? Dann ist man sich ständig bewusst, dass man sich gerade in einem Spiel befindet und dass das nächste, was einem entgegengeworfen wird, halt wieder ist ein 5-Minuten-Kampf, aber halt erst, wenn der Dialog vorbei ist, den wir jetzt gerade führen.
Ja, also irgendwie, also für mich die besten Stellen waren dann häufig einfach die, wo man gerade mal nicht schießt, sondern wo man dann irgendwie, weiß nicht, man stürzt ja dann irgendwann mit diesem Schiff dann ab und landet dann an diesem Strand. Und wenn man dann einfach mal so über diesen Strand läuft und mal so guckt, was so los ist und dann so ein bisschen erzählt bekommt, wie diese Stadt funktioniert und dann mal kurz schießt, aber das muss halt dann nicht immer dann so in so einen Block ausarten, der einfach dann...
Also das kann man jetzt auch natürlich mal sagen, dass das Spiel, das ist schön, dass du das mit dem Strand erwähnst, das Spiel produziert natürlich auch nicht unbedingt am Fließband, aber doch wirklich sehr, sehr viele unfassbar schöne Spielmomente, auch nach den ersten 2 Stunden, die will ich sagen sakrosant sind. Aber man hat auch danach immer wieder Abschnitte, wo man wirklich denkt, ja, mein Gott, das ist so schön hier, warum habt ihr das nicht konsequent irgendwie mal so durchs ganze Spiel durchgezogen? Schönes Detail, was das Pacing und den Rhythmus angeht. Es ist dann ja wirklich auch so bescheuert, dass wenn du erstmal in diesem Arena-Modus bist, ja, das heißt also irgendwie, du bist dann wieder in einem Abschnitt, wo dann aus allen Ecken irgendwie Gegner auf dich zuströmen, du kommst aus dieser Arena dann wieder nur raus, wenn auch wirklich der allerletzte dieser Gegner in eine gigantische Blutfontäne verwandelt worden ist. Ja, und ich hatte also 2 oder 3 Mal den Moment, dass ich also dann wirklich minutenlang durch die Arena gelaufen bin, um irgendwie den letzten Verschreckten aufzuscheuchen, der also irgendwo von der KI her in der Endlosschleife irgendwie von einem Hindernis irgendwie stand und da angsterfüllt irgendwie auf dem Boden bibberte. Der war bar jeden Gefährdungspotenzial für mich, ja. Der hat mir nichts getan, der konnte mir auch gar nichts mehr tun. Der stand da einfach nur und hatte sich verlaufen und wollte nach Hause zu seiner Familie, ja. Aber nein, du musst die Schrotflinte nehmen und ihm erstmal ins Gesicht ballern, denn sonst kommst du ja aus der Arena nicht raus. What the fuck? Ja, wie ich eben schon sagte, hört auf mich zu verarschen, ihr Game Designer da draußen. Es ist nicht so schwierig. Ja, es macht null Sinn, dass auch noch der Letzte sterben muss, wenn ich schon alle eigentlichen Ziele innerhalb der Arena gelöst habe.
Das geht aber noch in ein anderes Problem, dass sich die Designer entschieden haben, und das ist jetzt eine Kritik, die hat wahrscheinlich jeder mitgekriegt, der irgendwie so ein paar kritische Artikel zu dem Spiel gelesen hat bisher, insofern werde ich mich auch kurz fassen, aber die Game Designer haben sich aus irgendeinem Grund dazu entschieden, den Grad der Gewaltdarstellung in dem Spiel auf eine
sie explodieren in Blutfontänen.
Auf eine immersionsbrechende Art und Weise bizarr, also mir fehlen wirklich die Worte,
wie wirklich
borderline sadistisch auch einfach die Gewaltdarstellung in diesem Spiel ist.
Und
das,
ja, schon.
Und das bricht auch, und das ist auch in keinem Kontext zu dem, was einem das Spiel sonst erzählt. Also man hat irgendwie das Gefühl, da haben ein paar Menschen, die wirklich sich Gedanken gemacht haben über die Story, über Exposition, über die Vermittlung, über, du hast es schon erwähnt, wirklich epochemachende Spielmomente. Und dann haben sie gesagt, okay, und jetzt müssen wir noch entscheiden, die Kämpfe, ja, wie krass sollen die sein? Und dann haben sie einen 14-Jährigen gefragt, ja? Das ist wirklich
wenn
die
den,
einzige...
Wenn du den mit der Kreissäge ins Gesicht haust, das ist, dann explodiert der. Genau,
das ist wirklich die einzige Erklärung, die ich habe zu diesem Thema. Ja, das war ein Team von erwachsenen Menschen, aber dann ist der Neffe von Ken Levine da reingelaufen und hat gesagt, und so sieht übrigens die Gewaltdarstellung in dem Spiel aus. Ja. Das ist wirklich die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Also ich weiß es natürlich, sie wollen halt ein gewisses Publikum ansprechen, das ich vielleicht sonst nicht für das Spiel interessiert hätte. Aber das ist für mich so, also wirklich borderline widerlich gewesen, was man auch gezwungen ist, in diesem Spiel zu machen. Dass es halt, wie ich bereits gesagt habe, reihenweise auch einfach die Immersion gebrochen hat.
Ich bin ein bisschen ein Spezialfall, weil ich auf der anderen Seite auch durchaus ein mittelgroßer Splatter-Fan bin, was also auch irgendwie diverse Filme angeht. Von daher bin ich natürlich durchaus Adressat dieses Spiels auf der Ebene. Und ich würde sagen, die erste Szene, in der das wirklich voll durchbricht, also Jahrmarkt, Kettensäge, Gesicht, die hat bei mir auch eine extreme Wirkung hervorgerufen. Nicht im Sinne von, oh mein Gott, ist das cool hier, sondern im Sinne von, ach du Scheiße, das ist, glaube ich, so der härteste In-Game-Twist, so stimmungstechnisch, den du seit ganz langer Zeit irgendwo gesehen hast. Würde ich sagen, nur Fallout 3 hatte noch solche Momente. Aber dann kippt es eben in dieses Moment, jeder Kampf ist jetzt so, ja, das ist jetzt hier wie so das Preset dessen, was irgendwie so die nächsten 8 Stunden passiert. Ich bin also schlicht und ergreifend ein sadistischer Serienmörder, ja, der sich auch noch daran delektiert, es also möglichst irgendwie abwechslungsreiches Plättern zu lassen. Und da würde ich dann auch sagen, so als Splatter-Game hat das dann durchaus, also kann ich damit ganz gut leben, aber es funktioniert 0,0 innerhalb der Geschichte. Ja. Du hast eben keine Gnade, die du irgendwie mal gewährst. Du hast nicht irgendwie die Möglichkeit, eine Situation mal taktisch zu entschärfen oder mal irgendwie, angeblich soll es Level geben, in dem man schleichen kann, aber das Spiel weist mich da so 0,0 darauf irgendwie hin, ja, dass es auch irgendwie vielleicht so eine Option irgendwie geben könnte. Wieder eben anders als viele andere Spiele jetzt der aktuellen Generation, wo man durchaus taktische Varianten hat. Nein, ich bin gezwungen, ein psychopathischer, sadistischer Massenmörder zu sein. Und wie du gerade eben richtig sagst, Immersion ist zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr realistisch möglich.
Ja, also ich will es nicht noch weiter ausbreiten, weil ich glaube, man hat zu dem Thema relativ schnell alles gesagt. Ich will nur noch kurz was sagen zu dem, was du gemacht hast. Ich würde auch sagen, dass ich Splatter-Fan bin. Ich bin auch nicht irgendwie leicht angewidert. Ich habe irgendwie erzählt, wie ich vor ein paar Wochen jedenfalls in den USA das Evil Dead Remake gesehen hat. Das wird auch irgendwie angeteasert mit der krasseste Film, den du jemals gesehen hast oder irgendwie sowas. Habe ich neulich ein Plakat gesehen. Ja, da hatte ich eigentlich das Gefühl, ich habe offensichtlich keine menschlichen Emotionen mehr, wenn ich Gewalt auf einer Leinwand sehe, weil das berührt mich so etwa so quasi nicht. Ja. Und der Unterschied darin ist halt, dass Evil Dead aber nicht gleichzeitig noch versucht, philosophisch daherzukommen. Oder dass Evil Dead eben nicht versucht, sozusagen eine große Geschichte zu erzählen, weil das ist ja auf jeden Fall der Anspruch. Ja. Es ist, ja, das kommt noch dazu. Das kommt quasi noch dazu. Wir sind ja der gute Comstock quasi, ja. Wir sind ja nicht der quasi die grauenvoll rassistische Zweiklassenstadt gebaut hat.
Sondern nur der 200 Leute umgebracht oder 2000
Nur der Massenmörder, der ja außerdem noch Gewissensbisse hat, weil er Leute
dazu zwingt, weil ihre Freunde umzubringen und sich dann mit ihrer eigenen Pistole zu erschießen.
Auch sehr schönes Detail.
Ja, und wir vergessen nicht, wir haben außerdem ja immer noch diese Gewissensbisse wegen diesem einen Kampf am Wounded Knee, 18 Schlag mich tot. Bei dem wir ja irgendwie unaussprechliche Dinge begangen haben und deswegen quasi heute noch beschädigt sind. Ja. dafür scheint er ganz gut klarzukommen mit dem, was so in Bioshock Infinite passiert. Ne?
Tja.
Ja. Okay.
Also ihr habt ja verlinkt in eurem Pad diesen so einen etwas also längeren und, wie ich finde, dann doch sehr ernstzunehmenden Blog-Eintrag, der genau diese Punkte auch, finde ich, nochmal ganz gut raushebt. Auf der Ebene funktioniert das Spiel eben dann wirklich auch nicht.
Ja. Das, da haben wir jetzt aber schon den Schritt, glaube ich, vom Gameplay in die Story gemacht. Und
Ja, wir sind mit dem Gameplay, glaube ich, durch jetzt auf jeden Fall.
Deswegen werfe ich es jetzt einfach mal noch in den Ring. Oder möchtest du kurz anfangen? Sonst mache ich es einfach kurz. Also ich werfe in den Ring, das mich an dem Spiel eigentlich nur gestört hat. Storytechnisch, ich habe es sehr genossen. Toll, gibt was zum Denken. Man kann anschließend noch 100 Blogs lesen und kriegt noch Details mitgebracht, die man natürlich beim ersten Playthrough unmöglich beachten kann. Alles total fantastisch, aber wenn wir dann halt mal irgendwie einen Schritt zurück machen und so, ist es quasi wie alles, was Multiversen macht, das nihilistischste Spiel der Welt. Ja, nichts, man kann quasi nur die Konsequenz ziehen, dass nichts, was man gemacht hat, irgendeine Relevanz für irgendwas hat. Und in dem Moment, wo man halt sich entscheidet, irgendwas mit einem Multiversen-Ding aufzulösen, wird alles andere zu Farce, weil, gut, vielleicht hat man jetzt ein Universum
gerettet, aber die 9 Trilliarden anderen.
Die infinit vorhandenen Paralleluniversen sind alle schlimmer, gleich schlimm,
also
besser,
ich muss
egal.
Sagen, alles, ich kann dieses Argument nicht verstehen.
Nichts, was du machst, ist bedeutungsvoll. Dann, ja, sehr, sehr gut, Marcel. Dann haben wir schon eine Gegenposition.
Ja, ich gleich auch, aber erstmal Marcel.
Ja, also ich verstehe nicht, warum, also es macht es ja nicht, was du erlebt hast, was du da emotional oder sonst auf irgendeiner Ebene erlebt hast in diesem Spiel, macht es ja nicht ungültig, nur weil du weißt, dass es da eventuell auch noch andere Varianten dieser Geschichte gibt. Es macht die Geschichte ja nicht ungültig, die Tatsache, dass es noch eine andere Geschichte gibt. Also ich verstehe diese Ansicht einfach nicht. Das scheint mir irgendwie ein bisschen vielleicht zu nah auf, vielleicht viel zu sehr auf der Sachebene zu sein, wenn du einfach nur sagst, ja, aber das bedeutet ja alles nichts, weil es ist ja auch anders passiert. Aber in dem Moment, in dem du das erlebt hast, ist es dir passiert und du hast es irgendwie genossen oder auch nicht.
Es ist ja letztendlich ein Trade-off zwischen quantitativ und qualitativ. Ja, also du sagst, es gibt 9 Trilliarden andere Universen, die alle noch viel schlimmer sind. Darum ist es quantitativ egal, was in deinem eigenen eigentlich passiert ist. Aber letztendlich müssen wir dann ja auch den Schritt zurückgehen vor die Scheibe oder vor den Controller oder vor dem Bildschirm und sagen, es geht natürlich um uns als Spieler. Und wir treffen natürlich die Entscheidung. Bei Bioshock Infinite treffen wir sie gerade nicht. Wir haben keinerlei Handlungsfreiheit, irgendwo moralische Entscheidungen zu treffen. Trotzdem nehmen wir natürlich als Spieler eventuell aus dieser Geschichte etwas mit. Und da ist es in dem Moment dann relativ egal, was in den 9 Milliarden anderen Universen dann passiert. Weil die Geschichte, die ich gerade als Spieler durchlebt habe, das ist die, die für mich entscheidend ist und die zählt. Das würde ich also schon mitnehmen. Ich hatte noch einen anderen Punkt, was das anging. Dass ich insofern auch mit dieser Facette sehr gut leben konnte, weil ich das ganze Spiel lang das Gefühl hatte, okay, letztendlich spiele ich hier aber doch eigentlich nur nochmal Bioshock 1 nach. Es ist irgendwie so ähnlich, das ganze Setting und der Diktator und irgendwie die Utopie und dann geht alles daneben und okay, ich bin jetzt irgendwie in einer etwas anderen Zeitschiene angesammelt, aber im Großen und Ganzen ist mir das alles ein bisschen zu dicht dran. Hätten die sich nicht ein bisschen was Besseres einfallen oder Interessanteres einfallen lassen können? Und da hat mich dann dieser Twist am Ende sehr versöhnt, dass das letztendlich natürlich immer dieselbe Geschichte ist, die erzählt wird, die einfach nur halt mit sehr unterschiedlichen Parametern gestartet wird. Das fand ich dann wiederum eigentlich an der Stelle relativ geglückt, um also klarzumachen, warum man einfach nicht ein radikal anderes Gameplay hatte.
Das ist auch irgendwie einer der schöneren so Meta-Themen, die dann angesprochen werden, so there's always a man and there's always a lighthouse. Ja. Das ist schon sehr, sehr schön einfach, dass man da dann so viel irgendwie Introspektion dann irgendwie zeigt. So, ja, wir machen eigentlich immer das gleiche Spiel, wir wissen das schon.
Ja.
Aber es ist halt immer auch was anderes.
Ja, das fand ich auf einer Game-Meta-Ebene, fand ich das hübsch. Ja. Auch, dass man nochmal der Rapture runterkommt und dann da der Songbird und so. Kann man machen.
Ja, also und sowieso, also ich weiß nicht, wir haben das jetzt schon mal so am Rande angesprochen, nur nochmal was anderes. Also rein visuell ist dieses Spiel halt auch absolut großartig. Also das sollte man einfach mal gesagt haben. Das Level-Design kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Einfach optisch ist es wundervoll.
Wobei ich fand, dass es in der zweiten Hälfte abgebaut hat. Also beispielsweise hatte ich den Eindruck, also einen großen Charme hat der Anfang dadurch, dass halt alles schwebt und auch alles so hovert in Relation zueinander. Ja, also
ja, und du siehst halt ganz weit und die Sonne scheint.
Genau, und alles ist in Bewegung und all diese kleinen Häuserinseln, die ja floaten immer so ein bisschen rauf und runter wie auf einem ewigen Ozean aus Zeit und Wolken. Und in der zweiten Hälfte ist irgendwie alles viel statischer. Da bewegt sich nur noch ganz wenig. Ja, so als ob jetzt also alle Antriebe zerschossen sind oder alles aneinander gespeist ist plötzlich. Da fehlte mir ein bisschen so diese Magie, alles ist in Bewegung.
Aber dafür hat man dann auch so diese Momente, wie wenn man dann in diesem einen Turm ist und dann plötzlich nochmal so eine ganz kleine eigene Dystopie bekommt mit diesen komischen Kindern von Elizabeth oder was es auch immer dann soll. dieser Moment. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine?
Nö.
Mit diesen, diese Typen, diese, die haben alle so Masken auf da dann. Kurz bevor man New York brennen sieht. So.
Ich glaube, da erinnere ich mich jetzt richtig gehend nicht mehr dran.
Ich muss auch gerade passen, ehrlich gesagt.
Defizit des Spiels ist natürlich aber auch noch, haben wir noch nicht gesagt, Gegner. Ne? Also der Big Daddy in Bioshock 1, Mann, vor dem hatte ich echt Schiss. Ja, also die Big Daddy-Kämpfe, die hatten es echt in sich. Und das hatte irgendwie eine KI, das Viech, und das war fiese und intelligent und so. Das hat mir jetzt in Bioshock Infinite auch sehr gefehlt.
Wirklich? Das hatte ich genau andersrum. Also ich hatte den Big Daddy, den fand ich irgendwie relativ manageable. Und dann jetzt hier diese...
Da hast du aber irgendwo nachgelesen im Internet, wie es geht, oder?
Was? Nee, draufhalten einfach. Also ich hab's auch... Das liegt doch daran, dass ich Bioshock Infinite auf Mittel gespielt habe und Bioshock auf Leicht.
Ach, auf Leicht spielt der Herr. So.
Ja, es war mein erster...
Also mit Leuten, die Games auf Leicht spielen. Ach so.
Es war mein erster
Shooter. Jetzt als Disclaimer mal so vor 3 Stunden sagen. Nein, egal.
Auf der Konsole. Ich weiß überhaupt nicht, wie ihr überhaupt Shoot auf der Konsole spielen könnt. Das ist mir völlig unklar.
Ja. Welche Gegner ich cool fand, die waren aber nur ganz am Ende, nur ganz kurz. Diese Typen mit den Ohren, die in diese Trichter übergehen. Die fand ich echt spooky. Das hatte so ein bisschen Silent Hill Charakter. So.
Ich glaube, das waren die ich meinte. Wo dann überall an der Wand so hängt, so irgendwie so Stupidity is Happiness. Oder
ach so, ja genau, okay. Da in diesem Heim oder Krankenhaus, ja. War, was es war. Ja. Aber die Typen waren dann vom Gameplay her auch überhaupt nicht ausgereizt irgendwie, weil die haben ja eigentlich auf Akustik dann reagiert und das war, hat das Spiel überhaupt nicht klar gemacht in dem Moment. Und dann hat man sie halt über den Haufen geballert, wie alle anderen auch. Aber das,
ja, das Problem, ich hatte da keine Munition. Ich hatte diese gesamte Sequenz, hatte ich keine Munition.
Ja.
Ich musste die alle mit der Kreissäge umbringen.
Nee, das ist nämlich, das habe ich nachher gelesen, das sind die Passagen, die man mit Schleichen hätte schaffen können. So, darauf weist einen aber das Spiel einfach nicht hin. Ne?
Naja. Zu den Gegnern noch fand ich weniger schlimm, dass die Big Daddies quasi, ich würde auch eher dir zustimmen, kein wirkliches Äquivalent gefunden haben. Fand ich, dass sie außerdem noch die Little Sisters einkassiert haben. Also ich verstehe irgendwie, glaube ich, die Idee, dass die jetzt alle irgendwie so in Elizabeth aufgegangen waren. Mhm. Aber mit den Little Sisters war doch auch immer eine interessante moralische Entscheidung verbunden.
Ja, super.
Also, und welche Auswirkungen die jetzt auf das Ende hatten, das müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren. Das war vielleicht auch ja ein bisschen
the
easy way out, ja. Mhm. Aber die grundsätzliche Idee fand ich sehr gut.
Ja.
Und da gibt's nichts, was dem auch nur ansatzweise entspräche im neuen Teil. Das fand ich schade, weil das war halt noch so eine zusätzliche Dimension. Und ich weiß nicht wirklich, warum. Also wie gesagt, vermutlich, weil sie eben das Gefühl hatten, dass Elizabeth diese Funktion jetzt erfüllt, aber halt dann doch irgendwie auch wieder nicht.
Und die wurde ja auch so gerühmt für ihre KI. Ja, also irgendwie so der beste Sidekick, den je irgendwie ein Computerspiel gesehen hat.
Weil er halt
hat.
Nicht genervt hat. Ja.
Genau, aber darauf hat sich dann auch fast reduziert. Also ja, sie war ein bisschen snappy, ja, also sie hat durchaus ordentlich Kontra gegeben und einem auch mal irgendwie bewusstlos geschlagen und war also schon, fand ich, gut gezeichneter, eigenständiger Charakter. Aber vom Gameplay her ist das also auch wieder alles irgendwie Perlen vor die Säue gewesen. Also da würden mir auch diverse Dinge einfallen, die man mit ihr dann noch richtig an spannenden Gameplay-Momenten hätte produzieren können. Und eben nicht nur auf der Story-Ebene und während den Schießereien nervt sie halt nicht. Darauf kann man es einfach zusammen zurückführen. Aber da wäre mehr drin gewesen.
Ja, also immerhin haben sich eben die Befürchtungen nicht bewahrheitet. Es kursiert ja schon durchs Netz irgendwie Bioshock Infinite, die längste Escort-Mission der Welt oder sowas.
Ja,
zumindest die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet.
Aber es war schön so als Detail, dass sie einem nicht nur hinterherläuft. So, sie läuft doch einfach mal dann in irgendeine Richtung.
Guckt und
dann
sich kann Sachen man an. Ja.
Und dann kann man ihr hinterherlaufen oder auch nicht. Wenn man das nicht macht, dann bleibt sie halt irgendwann doch stehen. Aber man hat so das Gefühl, sie ist jetzt nicht nur dazu da, um einem dabei zuzugucken, wie man durch die Levels
läuft. Richtig.
So. Mhm. Ja, wir hatten eigentlich gerade über das Ende geredet, glaube ich.
Nur, dass wir zu einem Ende kommen wollen, genau.
Ja. Ich hab, glaube ich, losgeworden, was ich meinte. Ich mochte das Ende inhaltlich, ich mochte aber nicht die Implikationen, die das Ende hat. Ist dann wahrscheinlich wieder eine philosophische Frage jetzt, inwieweit dann einen das irgendwie belasten sollte, das Wissen, dass dass es noch unendlich viele Universen gibt, in denen es eben keine Auswirkungen hat, was ich jetzt gerade tue oder halt nicht. Für mich war es auf jeden Fall Help so. Und ja, gut, dass ihr es anders seht. Hattet offensichtlich, ihr könnt mit Sicherheit mehr Spaß haben.
Also ich fand, also rein ästhetisch auch das Ende unfassbar toll. Also einfach diese Idee, diese
die Leuchtturm-Idee?
Leuchtturm, diese Leuchttürme dann in dieses endlose Meer von Leuchttürmen und dann geht die Sonne unter und da bin ich halt quasi so zu einer kleinen Pfütze auf dem Boden geschmolzen vor dem Computer oder vor dem Bildschirm.
Ja.
Und dann diese Sequenz, wo man dann die Tochter hergibt, das verfolgt
irre.
Einen ja schon.
Die ist richtig irre. Also das ist auch so ein Moment, wo die in Computerspielen noch wirklich viel zu selten sind. Es gibt ja dieses schöne Zitat von Steven Spielberg, Computerspiele werden dann als Kunstform anerkannt werden, wenn man zueinander sagt, in Level 14 habe ich geweint. Ich plane immer noch mal einen Podcast, der Level 14 heißt, zu machen.
Genau, das ist eine sehr gute Idee.
Genau über solche
Fragen. Ich fürchte nur, er wird unregelmäßig stattfinden, leider.
Ja, also gar nicht darum, weil man dann da weint, aber einfach mal Spiele als Kunstform halt einfach mal zu analysieren, ja, und ernst zu nehmen und zu diskutieren, wie wir es jetzt in Teilen durchaus hier schon machen. Das war schon sehr eindrücklich. Und es spricht natürlich für das Spiel, dass man auch jetzt hier irgendwie anderthalb Stunden Zeit darauf verwendet, sowas zu diskutieren. Das würde ich also echt nur für die wenigsten Spiele sowas aufbringen. Also von daher, man hat sich vielleicht geärgert und man ist auch durchaus enttäuscht worden, aber es ist insgesamt, bietet es so viel Stoff fürs Hirn, dass man dann also wirklich gerne auch stundenlang danach sich noch auf Blogs und Foren rumtreibt. Und von daher, also als kapitale Enttäuschung würde ich es natürlich mitnichten bezeichnen. Aber wie halt so häufig, es wäre da echt mehr drin gewesen.
Deckt sich so ein bisschen mit meinem Eindruck. Extreme Ambitionen auf fast allen Teilen, dann in vielen Aspekten irgendwie so kurz vor der Großartigkeit gestolpert, teilweise gefallen, teilweise sich gerade noch ins Ziel geschleppt. Aber ich muss auch nochmal sagen, dass das Spiel für mich tatsächlich nach dem Spiel dann nochmal gewonnen hat. In dem Moment nämlich, wo ich dann tatsächlich noch in besagte Blogs geschaut habe und dann halt so ein bisschen mit der Nase drauf gestoßen wurde, auf all die Sachen, für die ich halt nicht klug genug war, um sie irgendwie beim Spielen wahrzunehmen. Ja, die ganzen sehr interessanten Implikationen, die zum Beispiel die Lattice Twins hatten. Mhm. War euch das klar? Also so
die
nur
sind
durch
so cool, diese beiden,
ja, nur durch Audiologs, also was es eigentlich mit denen auf sich hat, so die nicht nur so die richtig. Funktion, sondern auch wer die sind.
Willst du mir das nochmal erklären?
Den Plot hatte ich so einigermaßen dann doch am Start, ja.
Ja. Also für Marcel noch relativ spannend, diese Lattice Twins Physiker sind eigentlich dieselbe Person aus zwei Universen, also aus zwei dieser Multiversen. In einem der Universum ist Lattice eben als Junge geboren worden und in einem anderen als Mädchen. Und innerhalb dieser Experimente, die ja durchaus auch für die Existenz von Columbia und eben für all die quasi physisch-magischen Erklärungen, warum diese Stadt schwebt, eben relevant sind, bei diesen Experimenten haben sie sich sozusagen getroffen. Und der eine Zwilling in Anführungszeichen ist dann eben auf die andere Seite gekommen. Und diese Funktion, also das ist erstmal so bemerkenswert, das hatte ich einfach verpennt, glaube ich, über Audiologs oder so.
Ich könnte mir nicht mal ansatzweise vorstellen, an welchem Punkt das
Also das habe ich ja auch erst im Nachklatsch erfahren. Und dann eben noch der ganze Punkt, dass die quasi so als die in der Materie Verständigen noch eine sehr spannende Funktion haben, indem sie den Spieler begleiten, weil es gibt ja immer diese so von der Stimmung her sehr seltsam faszinierenden Momente, wo man eben auf die Zwillinge...
David
Lynch-artig. Sehr gutes Beispiel, ja. David Lynch-artig, wo man immer das Gefühl hat, ich glaube, es gibt hier noch mindestens eine Ebene dieser Szene, die ich nicht verstanden habe. Und das ist mir quasi alles erst im Nachklatsch bewusst geworden, bis hin dann auf diese berühmte Strichliste mit dem Münzwurf.
Sehr geil.
Wahnsinn, ja. Das sowas auch zu beschreiben gibt. Und ich bin auch überhaupt nicht böse, dass ich zu doof war, das selber rauszufinden.
War das dann einfach ein Hinweis darauf, dass es schon einfach alles so oft passiert ist, oder?
Genau. Also das sind einfach die Durchläufe, die man quasi schon in anderen alternativen Universen hatte und dass es eben aber gerade keine Zufallsverteilung ist. Ja?
Ja.
Es ist eben nicht zufällig, sondern es gibt schon so etwas wie Determinismus oder Bestimmung offensichtlich und damit kamen die in dem Moment gar nicht so richtig klar. So.
Ja, bei mir waren sie total überrascht.
Irgendwie. Also das Modell ist natürlich auch nicht neu, das haben wir bei Matrix dann ja auch irgendwie, Matrix 2 das Ende. Ne, du bist schon irgendwie fünfmal hier gewesen und du bist achte Inkarnation von Neo. Von daher, also ist jetzt nicht so, dass wir das noch nie gehabt hätten, aber das ist an der Stelle, ist es so subtil und so irgendwie unverständlich in dem Moment. Ja, das ist eben nicht so in your face. Und da würde ich also richtig gehend sagen, wahrscheinlich 95% der Spieler lernen das wirklich erst irgendwie aus Foren oder Blogs, ja, was es mit dieser kleinen Szene eigentlich auf sich hat.
Und das erhöht aber für mich die Halbwertzeit eines Spiels auch.
Das Problem ist, das wäre eigentlich auch was für den Wiederspielwert, aber ich will dieses Spiel so gerne nochmal spielen, um das alles nochmal zu sehen, aber ich will mir ums Verrecken nicht nochmal antun, dieses ganze Rumgemetzel mir anzutun.
Ja.
Relativ, also ich habe noch zwei, Entschuldigung.
Nee, mach ruhig, ich habe genug gesagt. Mach ruhig.
Ich habe noch zwei Sachen, die ich noch loswerden wollte. Das eine habe ich gerade vergessen, aber das andere ist, dass diese bekloppte Idee von wegen, ja, die Revolution ist ja genauso schlimm wie das, was sie ersetzt. For fuck's sake. Das ist doch, also das ist einfach so durch. Es ist nicht neu, es ist nicht durch und es ist nicht edgy, es ist nicht intelligent, es ist einfach.
Ja, aber das trägt bei vielleicht zu meinem Gefühl, dass nicht mal innerhalb des Universums, das wir jetzt durchlebt haben, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, meine Handlung irgendwie relevante Auswirkungen hatte.
Oder ich kann es ja auch nicht beeinflussen. Ja,
ja, ja.
Das ärgert mich immer, wenn ich also sage, okay, ich habe hier ein Spiel, was tiefe moralische Fragen aufwirft oder philosophische Fragen. Ich habe aber keinerlei Handlungsspielraum, in dem ich eigentlich irgendwie eingreifen kann. Für mich nach wie vor irgendwie der absolute Prüfstein, was moralische Handlungsfreiheit angeht, ist Fallout 3. Ich weiß nicht, habt ihr das gespielt?
Ja, Megaton natürlich. Klar, okay. Ist immer das Standard.
Da gab es so unfassbare Nebenplots, die also jenseits der Haupthandlung waren, wo also so...
Wenn ihr mich jetzt spoilert, dann werdet ihr übers Internet gefischt.
Ja, also spielt bitte Fallout 3 und zwar spielt es intensiv mit möglichst vielen wirklich Nebenmissions, weil da finden moralische Entscheidungen statt, die auch zu so teilweise deprimierenden Erlebnissen führen, wie es, glaube ich, die Spiele-Szene davor und danach wirklich nie wieder gegeben hat. Also
ich würde das Argument noch erweitern wollen, spielt noch dringender als Fallout 3, Fallout 1 und Fallout 2.
Ja, wenn man da noch dran käme.
die gibt es mit Sicherheit mittlerweile bei GOG.com. Ich schaue gerade mal nach. Ich hoffe es zumindest. Ja, natürlich, da lacht es mir gleich auf der Startseite entgegen. Läuft sogar auf dem Mac, sehe ich gerade. Fantastisch.
Oh, okay, das wäre wirklich nur was für mich.
Genau, bei GOG. Ich kriege da kein Geld dafür, aber alles DRM-frei. Ja, kriegt ihr eine Exe oder ein Binary eben. Und tut dann. Und dann gibt es noch Bonus drauf. Zum Beispiel die Fallout Bible und Wallpapers und den Soundtrack. Ja, egal. Jedenfalls, da fast noch besser gemacht, weil das Ganze so mehr aus dem Nichts kommt gelegentlich. Es gab zum Beispiel so eine Szene mit dem Wasserchip. Ich sollte es noch spielen, ich erkläre es nicht. Aber bei Fallout 3 ist das alles immer so relativ in your face, die Entscheidungen, die man treffen muss.
Und nur aber die selten Konsequenzen wird man, sind überraschend.
Sind
also,
sie?
Ja, die Situationen selber sind klar. Achtung, du stehst jetzt vor einer moralischen Entscheidung. Aber das, was daraus sich hinterher an Konsequenzen ergibt, das ist hochgradig originell. Ich weiß nicht, hast du diesen Plot mit dem Turm durchgespielt, mit den beiden Fraktionen, also die Ghouls und die quasi.
Man kann sich quasi entscheiden, ob man die Ghouls reinlässt oder nicht am
genau.
Ende.
Genau. Ne? Ja, so, und ja, es gibt drei Varianten, wie du die Situation lösen kannst. Entweder du schlägst dich auf die Seite der Ghouls und die metzeln die Menschen ab und leben danach friedlich im Turm. Zweite Variante, du schlägst dich auf die Seite der Menschen, metzelst mit denen die Ghouls ab und die Menschen leben weiter glücklich im Turm. Oder aber du investierst das Dreifache an Zeit in die Mission, um beide Fraktionen miteinander zu versöhnen. Ja, und hast dann also einen relativ komplizierten Ablauf, den du irgendwie hinkriegen musst. Denkst dann am Ende, leben sie also beide nebeneinander friedlich in den Turm, teilen sich ihre Ressourcen, haben sich so ihre Claims abgesteckt. Du reitest in den Sonnenuntergang und denkst dir, ja, okay, gut, das war jetzt ganz schön viel Arbeit, aber wahrscheinlich wären die anderen Varianten irgendwie nicht so gut gewesen. So, dann kommst du eine Woche später an dem Turm vorbei, alle Menschen tot, nur noch Ghouls drin. Du fragst den Leader von denen, was denn hier passiert? Und der sagt, ja, das mit dem Zusammenleben hat doch nicht so gut funktioniert. Das war the single most what the fuck Moment, den ich überhaupt je irgendwo in einem Computerspiel hatte. Ja?
Ich hatte mich wahrscheinlich für eine der beiden einfacheren Lösungen entschieden. Deswegen war mir das nicht mehr klar, weil das war nämlich genau das Beispiel, das ich bringen wollte, dass man eben Entscheidungen trifft, die einen am Ende dann halt in den Arsch beißen können, obwohl man sich gerade sozusagen selbst auf die Schulter klopfen würde, was für ein moralisch integrer Charakter man eben ist. Und ich hatte das Gefühl, da gab's bei Fallout 1 und 2 noch den einen oder anderen noch stärkeren Moment, wo sie das einfach, ja, wo sie das einfach drauf angelegt haben.
Ja, also solche Spiele, glaube ich, muss man extrem feiern und dem gegenüber ist dann halt Bioshock dann doch eher Film angucken. Ne? Ja. Weil es also einfach dann auf der Ebene nicht so fordert. Ansonsten.
Aber ist ein cooler Film.
Ja, schon. Zu Bioshock Infinite kann man noch sagen, wie bei vielen coolen Filmen, rasante Überleitung, es lohnt sich nach dem Abspann noch dran zu bleiben.
Ah, so toll.
Es gibt ja noch eine Schlussszene, die auch heiß diskutiert wird.
Es gibt zwei tolle Schluss. Also es gibt das Video und dann gibt es die Schlussszene.
Ne?
Sagt mir bitte nicht, dass ich einen Schlaganfall hatte, als ich diesen Film... Da kam doch dieses Video, wo die beiden Voice Actors zusammen ein Lied singen.
Naja, das war Teil des Abspanns. Aber hat man da noch irgendwas rausziehen können? Nee.
Nein, das war einfach toll.
Ja, klar. Also nach dem Abspann meinte Ralf, glaube ich.
Ja, Post-Credit. Genau. Ist total cool, dass es jetzt bei Spielen auch geht.
Genau.
Ja, noch eine Sache, was mich irgendwie bei so Spielen dann doch immer ein bisschen irritiert, ist, dass ich das Gefühl habe, die müssen sich halt so langsamer von ihrem Publikum so ein bisschen lösen, weil irgendwie trotzdem, dass es sehr viele subtile Sachen in diesem Spiel gibt, so manche Sachen sind einfach so noch zu sehr in your face, so dieses... Man bekommt einfach so oft gesagt, direkt am Anfang, ja, Elisabeth ist die Tochter. Oder die Frau, die du suchst, ist die Tochter von diesem Comstock. Und das ist dieses Lamm. So, das bekommt man einfach so oft an den Kopf gedroschen. Ich fand das wirklich teilweise echt unangenehm, mit wie viel Mangel an Zurückhaltung dann manche Punkte einem dann doch erklärt werden. So. Damit es auch dann irgendwie der 14-jährige Junge, der irgendwie zu viel Gummibärchen gegessen hat und total am Rad dreht, dann auch noch versteht, was passiert.
Im Chat wirft gerade Amnesium ein und spielt Skyrim. Skyrim ist nämlich genau auch das Beispiel für moralische Entscheidungen, die dann wiederum nicht gut implementiert sind. Aber das heben wir uns auf für einen späteren Podcast. grandioses Spiel, aber auf Ebene der moralischen Entscheidungen total Katastrophe.
Übrigens auch im Vergleich zu den früheren, okay, jetzt sind wir schon in dem geplanten Podcast drin, aber die früheren Morrowinds haben das wesentlich besser hinbekommen, ja.
Oh, Morrowind ist so ein tolles Spiel.
Elder Scrolls meine ich, nicht Morrowind. Also,
Morrowind ist super.
Ihr wisst, was ich eigentlich sagen wollte. Die früheren,
sag nichts gegen Morrowind.
Die früheren Spiele aus dieser Serie hatten es besser hinbekommen. Okay. Oh, liebe Leute, wir sind bei 3 Stunden.
Ja, wir sind 15. Jetzt auf
4. Ich habe aber eben schon in den Chat irgendwann mal geschrieben, also mit mir gibt es ja keinen Podcast unter 4 Stunden.
Also, da muss ich mich jetzt fürchtlich verweigern, weil wenn ich jetzt nicht gleich demnächst was esse, dann endet der Abend böse.
Wir sind durch.
Ich glaube, wir sind durch, oder?
So unfassbar durch.
Ja,
ich bin auch noch da.
Pleidi! Oh, grüß dich!
Okay, über was möchtest du jetzt noch eine Stunde reden?
Nee, ich wollte nur anmerken, dass ich noch lebe und dass ich nicht nur drin gestorben bin. Und, ja.
Okay. Du hattest mittlerweile die Reader's Digest Version von Ayn Rand's Atlas Shrugged dir angelesen und möchtest jetzt noch eine Kurzfassung der Handlung wiedergeben. Habe ich es richtig verstanden?
Okay. Du hast einfach Bioshock Infinite
gespielt. Ja, ich bin allgemein nicht so der große Spieler und ich wusste große Teile der Zeit nicht, von was ihr redet. Aber das ist okay.
Okay. Aber das ist jetzt für die Hörer einfach nur der Hintergrund. Ne? Es war nicht, weil er sich nicht getraut hat, sondern er hatte halt nichts beizutragen. Ja.
Und gut, dann mache ich mal den Sack, glaube ich, zu.
Ja,
tu das. Wie immer, liebe Hörer, ihr kennt das, wenn ihr uns etwas zu sagen habt, dann gibt es ein retinacast.de, da haben wir eine schöne, wunderschöne Kommentarspalte.
Ja, fasst euch kurz, wir wissen das, wir fassen uns ja auch immer sehr kurz.
Ich brauche meine Glocke. Ja, ansonsten gibt es auch den Flatter-Knopf für mehr Technik und Twitter, wenn ihr in 140 Zeichen was zu sagen habt. Ansonsten vielen Dank an Ralf, dass er heute hier das mit uns gemacht hat.
Es war mir eine Freude.
Vielen Dank. Ich denke, das war sehr fruchtbar.
Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder hier in diesem Forum. Ansonsten, liebe Hörer, tschüss.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.